2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Millanton Nummer 49. Es ist Mittwoch, der 20.12.2017, ungefähr 19.10 Uhr. Wir senden zum ersten Mal live über Facebook. Wir sind sehr gespannt, wie das denn wird. Und wollen aber natürlich weiterhin in erster Linie als Podcast veröffentlichen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute im Konferenzraum der Fanräume zu sechst. Ich werde gleich dazu kommen, wer hier alles da ist. Wir müssen aber, bevor wir anfangen, erstmal jemanden grüßen, der nicht da ist, weil Tim ist zum zweiten Mal Vater einer Tochter geworden. Chapeau, Glückwünsche, alles Gute für die nächsten Tage. Von uns allen schönen Gruß. Dann, wer ist heute alles hier und was haben wir für Themen? Ich fange mal zu meiner Linken an. Wie immer der bestangezogenste Mann im Raum, Johnny.
Ja, vielen Dank. Sowohl fürs Kompliment als auch, dass ich immer noch kommen darf. Ich warte quasi stündlich auf die Nachricht, du, heute brauchst du nicht. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe heute modisch überhaupt nichts auszusetzen. Wir haben schon über graue Pullis gesprochen, aber es ist...
Deshalb habe ich ihn an.
Alles klar. Ja, okay. finde ich trotzdem alles sehr schön.
Und Johnny ist auch verantwortlich für alles, was hier heute mit Videotechnik funktioniert oder auch nicht. Deswegen werden wir nachher sehen, wie das so rüberkommt. Zu seiner Linken, Sebastian.
Moin.
Kein Fußball auf dem T-Shirt.
Ja, das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe, kein Fußball auf dem T-Shirt, ist irgendwann im Sommer gewesen. Nee, im Sommer davor. Quatschte mich, da war ich irgendwo draußen unterwegs, wollte mir was zu essen holen, quatschte mich die mir die Pizza verkaufen wollte, an. Ja, kein Fußball, genau, ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Und ich drehte mich um und dachte so, nee, falsch.
Musstest du also noch erklären.
Ja, aber sie war dann, trotzdem sah sie das sehr positiv. Das fand ich immerhin ganz gut. Okay. Wenn die Botschaft dann weitergetragen wird, ist ja alles okay. Johnny, Holzfäller, yay.
Und du, ich hoffe, dir fallen auch die anders eingefärbten Ärmel auf, ja, und dass dieses Hemd eine Kapuze hat.
Und dass du darüber noch eine Jeansweste trägst, das ist...
Die wurde beim letzten Mal bemängelt, ich habe aber gedacht, ich ziehe das jetzt durch.
In dem Look finde ich es auch wieder fast passend und du passt damit fast. Ja total gut zu unserer Mannschaft.
Ich wollte mich schon diverse
Male... Fußballerisch auch wahrscheinlich.
Ja, wollte ich sagen, ich wollte mich dem Niveau anpassen, spielerisch macht das jetzt die Mannschaft in meine Richtung, deswegen komme ich dem modetechnisch ein bisschen entgegen.
Sebastian schräg gegenüber, Justus.
Schönen guten Abend. Ich finde ja, dass Johnny eher aussieht, als wäre er ein Taxifahrer, aber den Witz habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, wegen der Weste.
Ich bin arm, ich kann selten Taxi fahren, deswegen weiß ich nicht. Der Durchschnittstaxifahrer, mit dem ich muss ja dann immer auf die Insel fahren und die sehen nicht so aus.
Nee. Egal, lassen wir das. Justus bestens gelaunt übrigens, weil er hat auch morgen Urlaub.
Ja, habe ich nämlich.
Das freut uns alle
sehr. Ich freue mich auch.
Es kommt direkt in der Einleitung. Hallo, ich bin Justus, ich habe morgen Urlaub.
Ja, das haben wir vor der Sendung erst viermal erzählt. So, und dann haben wir heute zwei Gäste, nämlich zwei Spieler der ersten Handballmannschaft des FC St. Pauli, die im Sommer in Ruanda waren. Das wird dann unser zweiter Themenkomplex sein. Ich fange mal an. An der Ecke sitzt Ben. Schönen guten Abend.
Moin zusammen. Ich wusste nicht, dass es hier so um... Anziehsachen geht, ich habe mich vorher noch informiert. Ich hoffe, ein blauer Pullover geht noch gerade.
Ich finde Strickmuster sehr schön. Du kannst mal, mit deinen Augen kannst du alles tragen.
Vielen Dank, das hat sich der Auftritt hier schon gelohnt.
Das ist super, dass du mit dem Hinterkopf zur Kamera
kommst. Yeah. Den Pulli sieht man. Ich habe gerade schon mal auf dem Handy nachgeguckt, den Pulli sieht man.
Sehr schön. Und zu seiner Rechten, Arne. Schönen guten Abend.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wusste, dass ihr über graue Pullis gesprochen habt, deshalb habe ich einen angezogen. Und auf meinem Pulli ist zwar... Man denkt erst nichts mit Fußball, aber da man einen Zander sieht, hat es vielleicht auch ein bisschen von
Anreizen. Da sieht man gleich, wo der Hase heute hier läuft. Sehr gut.
Sind aber alle gar nicht angeltechnisch genug bewandert, um zu überprüfen, ob das tatsächlich ein Zander ist.
Was müsste dein Buch sein?
Ich halte ihn nachher vielleicht mal in die Kamera.
Ja, also wir werden sprechen heute über die zurückliegenden drei Spiele, wobei wir das wahrscheinlich eher kurz halten werden. Ebenso werden wir natürlich den Trainerwechsel kommentieren. Die drei Spiele waren das 0-5 in Bielefeld, das 2-2 gegen Duisburg und das 2-1 gegen den VfL Bochum. Wir werden auch lauschen zu Wilko Liesos alten Übersteigern, der uns einen Blick von außen auf den FC St. Pauli aus Spanien aus dem Jahre, aus der Ausgabe 29 auf jeden Fall vorliest. Und dann im zweiten Teil eben, wie gesagt, die Handballer, die im Sommer in Ruanda waren. Da bleibt vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, auf das Sportliche gerade in der abgelaufenen Hinrunde zu blicken. Aber die Reise an sich war, glaube ich, sehr gut. Ich soll nicht knistern, oder was?
Nein. Ich wollte was inhaltlich beitragen.
Ach so.
Das Neue.
Damit konnte ja nur keiner reden.
Entschuldigung.
Passiert. Das Tippspiel von letztem Mal würde ich gerne besprechen, bevor Justus gehen muss.
Ich muss nämlich gehen, weil ich habe nämlich morgen Urlaub. Nein, ich muss zu einem Geburtstag.
Weil Justus hat verloren und Sebastian hat gewonnen und er darf sich jetzt aussuchen, was du machen musst.
Das sah dann nach dem ersten Spiel ganz anders aus. Mhm.
Wie ist denn das passiert?
Kommen wir später zu. Okay, ja, ansonsten, wie gesagt, Tim ist entschuldigt. Ich
verloren? Noch schlechter als Tim, oder was?
Ja, noch schlechter als Tim.
Oh, scheiße.
Gut, wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes rezensiert oder ein Sternchen da lasst. Das bringt uns in den Charts weiter nach oben. Dann würden wir vielleicht auch mal von Red Bull erwähnt werden, die nämlich gerade eine Liste der besten deutschen Fußball-Podcasts veröffentlicht haben. Unter anderem Grüße an 93, die wirklich super. Keine Ahnung haben, wie die da reingekommen sind, insbesondere bei Red Bull. Dann Podcast-Grüße gehen raus an den Rasenfunk, der ein Tribünengespräch veröffentlicht hat zum Thema Depressionen im Fußball. Dort hat sich Max unterhalten mit Ronald Reng und Dr. Carsten Henkel. Ronald Reng, bekanntlich Freund von Robert Enke, hat da auch die Biografie drüber geschrieben. Und Dr. Carsten Henkel, Mediziner in dem Bereich und wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden lässt sich sehr gut anhören, fängt bei der Basis des Themas an und ist wirklich auch inhaltlich sehr, sehr gut. Von daher kann ich das nur empfehlen. Womit wir dann schon beim ersten Spiel wären, nämlich dem 0:5 in Bielefeld. Liebe Facebook-Zuschauer, ihr erlebt jetzt etwas, was im Podcast mal rausgeschmissen wird, nämlich Mike verbindet sein Smartphone mit dem coolen Dings hier und spielt euch die Tore ein. Und das ist im Podcast immer viel besser. Pairing Mode, waiting for device to connect.
Hat dann den Ball überlassen auf Kerschbaumer, der spielt auf Klos. Klos kann den Ball verlagern, hat aber Avivor mit rausgezogen. Rechte Seite dick, braucht 2-3 Kontakte, um den Ball zu kontrollieren. Kerschbaumer angespielt, Kerschbaumer an den 16er gespielt, Schuss und Tor. Und das ging einfach und schnell, das war Putaro. Putaro macht sein zweites Zweitligator gerade in diesem Moment. Schade, schade. St. Pauli guckt so ein bisschen zu.
Von der Druck, kein Gegendruck.
Ja, einfach an den 16er gespielt, da wurde noch nicht draufgegangen, aber der Typ dreht sich einfach oder nimmt den Ball direkt mit einem Kontakt an, mit dem zweiten nagelt er die Pille flach unten rechts ein. Fernschuss.
War schon ein wuchtiges Ding, ne?
Starker Schuss, passte auch genau unten rechts rein. Himmelmann ohne Chance, Putaro zum 1:0. Weil so viel Freistöße, Schrottfreistöße, wie wir schon gegen uns bekommen haben, gibt's auch nicht alle Tage. Rechte Seite, Waldemar Subota, 40 Meter Torentfernung, schlänzt den Ball rein, genau auf den Kopf, auf die Ein-Mann-Mauer. Schuss aus dem Rückraum, Buchtmann, abgefälschter Ball, Nachschuss, Tor!
Schrottwichteln auf der Alm!
Ja, Schrottfreistoß, Mittelfinger von den Zuschauern Richtung Schiedsrichter, völlig zu Recht, ein Null-Freistoß, ein richtiger Nix-Freistoß. Und dann ein grauenhafter Freistoß noch, weil Subota den genau auf die Ein-Mann-Mauer schießt. Ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist in der Ein-Mann-Mauer. Blonder Mann mit roten Schuhen, aber die haben ja fast alle blonde Schuhe. Aber abgepfiffen ist das Ding. Zählt nicht.
Was?
Ja. Zu viele Mittelfinger auf der Tribüne, hat der Schiri gesagt. Kann kein Tor sein. Also, wir ahnen es nicht. Wir können es nicht sehen, was es gewesen ist. Abseitsposition.
Aber wo stand doch nicht im Abseits?
Ja, aber der erste Schuss von Buchtmann könnte abseits gewesen sein. Klos alleine auf Himmelmann zu, nachdem wirklich Robin Himmelmann einen grottenschlechten Fehler gemacht hat. Er hat den Ball nämlich nach rechts gespielt und da waren die Räume eng besetzt, direkt in die Füße von Klos. Deren Dribbling von 5, 6 Meter, jetzt kommt die Ecke von der linken Seite.
Eckball reingegeben auf 5 Meter, mit dem Kopf so ich zunächst ran, Schuss aus dem Rückhalt, Tor! Was eine Granate! Florian Dick mit dem rechten Fuß über den Außenriss quasi noch mitgenommen. Und der Ball hat einen unfassbaren Flugweg. Der kommt also wirklich wie ein Komet in das linke Eck geknallt. Unhaltbar für Himmelmann. Aber den packt er doch auch nur sonntags raus.
Ja, am Freitag vor Weihnachten vielleicht auch mal.
Ja, und dann fielen halt noch 3 Tore. Ich glaube, das können wir uns sparen. Ich zitiere gerne Tim und mich von der letzten Sendung vor dem Spiel, als wir gesagt haben, ja, das 0:4 in Fürth, das ist ja ein Ausreißer gewesen. Ansonsten haben wir eine kleine Ergebniskrise. Aber eigentlich ist es alles ganz gut, was wir so machen. Wer von euch war denn da eigentlich? Justus, du warst
ja da. Sebastian Mauter, den habe ich nämlich gesehen.
Johnny hatte ja schon vorher erzählt, dass er nicht will.
Du wolltest doch auch hin, oder?
Ja. Ich war auch da. Ich habe es aber tatsächlich wahrscheinlich besser gehabt als ihr, weil ich durfte auf der Haupttribüne sitzen, weil ich bin ja hingefahren unter anderem mit Sandra und Carsten und die haben sich vorher noch unterhalten, wo sie denn hingehen. Und es war dann so, dass Sandra irgendwann gesagt hat, nervlich halte ich das auf der Haupttribüne nicht aus. Ich muss stehen, ich muss mich bewegen, das Spiel ist zu wichtig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also bevor die Karte und hatte dann beste Sicht auf diesen fußballerischen Leckerbissen.
Und Wip und so?
Ja.
Saufi, Saufi und so?
Ja, Fressi, Fressi.
Ab welchem Tor hast du nichts mehr
genau. mitgekriegt? Wann bist du nicht mehr rausgegangen?
Nee, ich habe mich sehr nett unterhalten mit dem Typen, der neben mir saß. Also Bielefelder. Bielefelder, der mir dann auch irgendwie sagte, ja, ich bin auch voll Fußballfan. Ich habe sogar ein Elf-Freunde-Abo. Das sagt viel über dich, aber nein, alles gut. Und der hat dann tatsächlich irgendwann Mitleid mit mir gehabt. Er hat sich am Anfang so ein bisschen eingeschleimt, so nach dem Motto, hey, St. Pauli finde ich auch voll cool. Ich war sehr begeistert, dass er das Sankt gesagt hat. Und meinte dann aber trotzdem, bei den Toren aufspringen zu müssen. Und irgendwann habe ich mich dann halt Carsten zugewendet. Naja. Ja, war nicht so schön. Wie schaut ihr denn Auswärtsspiele des FC St. Pauli? Guckt ihr sowas euch an oder seid ihr mit Handball ausgelastet genug?
Mit Handball ausgelastet genug. Also, dass wir am Wochenende fahren wir quer durch Schleswig-Holstein meistens. Dann reicht es meistens nur für den Fernseher.
Ja, also wir haben ein, zwei Leute dabei, die jede Auswärtsfahrt mitmachen, auch im Team. Also versuchen natürlich, wenn wir kein Spiel haben. Ein paar Dauerkarten sind natürlich auch im Team, aber die verfallen leider oder müssen weitergegeben werden, weil wir selber spielen. Tatsächlich musste ich mir diesen Fußball-Leckerwissen in Bielefeld aber auch über 90 Minuten geben, weil wir gerade nicht gespielt haben. Also ich habe es gesehen, war aber nicht vor Ort.
Und du hast das noch bis zum Ende durchgehalten?
Ich glaube, ich habe es ungefähr so lange durchgehalten wie dein Einspieler gerade. Also ich habe dann schon den weiterlaufen lassen, aber nicht mehr mit voller Konzentration.
Ja, war nicht so schön. Ich weiß auch nicht so recht. Eigentlich, die ersten 20 Minuten habe ich so gedacht, das wird unsere Ergebniskrise passt schon. Wir waren ganz gut im Spiel.
Das wird aber im Nachhinein, also ich finde, das sagen ja im Nachhinein einige, also oder ein paar Leute, dass das in den ersten 20 Minuten zumindest nicht so schlecht war. Das sagt man aber, glaube ich, auch nur, weil man es vom Ende her sieht, oder?
Also ich glaube, hätte
man jetzt 1-0 unglücklich verloren oder so, hätte man auch nicht gesagt, man hätte in den ersten 20 Minuten ganz okay gespielt. Ich fand das auch am Anfang nicht gut.
Ich fand die ersten 20 Minuten im Verhältnis zu Fürth und auch, was war das vorher, Regensburg?
Gut, da ist die Fallhöhe auch nicht so.
Ja, aber verbessert, es sah wieder in Teilen wie Fußball aus. Man hatte den Eindruck, der Trainer hätte so ein bisschen was geändert. Und ich fand Jan-Marc Schneider, den ich eh sehr gerne spielen sehe, auch nicht schlecht. Dass du dann 5 Dinger kriegst.
Und was für Dinger?
Ja, vor allem, die hätten 9 kriegen können und 5 davon hätten sie vorgelegt gehabt.
Also. Ja, aber ich glaube halt auch, du machst vor der Halbzeit halt den vermeintlichen Ausgleich, der zugegebenermaßen 4 Meter abseits war, also wollen wir nicht drüber diskutieren, aber kriegst dann direkt nach der Pause halt dieses Sonntagsding in den Winkel, dann ist halt auch psychologisch ungünstiger Zeitpunkt. Dann geht halt auch echt alles nach hinten los. Und dann musst du da, glaube ich, auch sportlich nicht mehr viel machen. Also da geht auch nicht mehr viel.
Ja, wobei es ging halt auch sowieso nicht mehr viel, ne? Was ich halt echt erschreckend fand. Und das ist dann irgendwie, glaube ich, auch ein psychologisches Ding, wie viele Pässe auch aus der Abwehr direkt zum Gegner gespielt wurden. Wie oft die Bielefelder dann plötzlich den Ball hatten, ob wir noch nicht mal irgendwie in einer bedrängten Situation waren. Da war, glaube ich, schon einiges kaputt.
Ja, war auch echt nicht, egal wo man im Stadion war, schön anzusehen. Es gab dann ja zum Schluss hin die Mannschaft, die trotzdem nicht nur in die Kurve kam, sondern auch wirklich an den Zaun ran. Also da wusste ja auch die Spieler.
Teile der Mannschaft kamen an den Zaun, ne? Also die ganze Mannschaft kam in Richtung Kurve, aber es kam nicht die gesamte Mannschaft an den Zaun.
Gut, also Kalla ging auf jeden Fall strikt durch.
Kalla und Hemmelmann sind, glaube ich, direkt dahin. Sobig, aber also sind nicht alle.
Reaktion war, also ich konnte das ja von der Tribüne aus dann relativ gut in den Block reingucken. In meiner Wahrnehmung, das untere Drittel entweder schweigen oder schon sanftes Zurückgepöbel.
Sanftes,
Anführungsstriche in die Kamera.
Ja.
Der mittlere Teil schweigen und der obere Teil spendete zaghaft Applaus. So war meine Wahrnehmung.
Genau, und rief teilweise auch so St. Pauli, St. Pauli und so. Und dann konnte man, hatte ich so das Gefühl, ich stand in dem Moment quasi, also wenn man aufs Spielfeld kommt, rechts davon im Sitzplatzbereich, aber ganz unten, bin halt ganz unten zum Zaun gegangen, als ich gesehen habe, die Mannschaft kommt wirklich, damit hatte ich nicht gerechnet, bin ich schnell runtergesprintet und also es war teilweise schon ordentliches Angepöbel. Ich fand es ja trotzdem ganz cool, dass einige Spieler dann irgendwie direkt an den Zaun gekommen sind. Und Jimmy hat dann auch durchs Megafon der Mannschaft auch einiges zu verstehen gegeben, so.
Sie mit Feedback beglückt,
ja, wie genau.
Marco zusammenfliegt.
Ja, so ungefähr, genau. Und ich hatte so das Gefühl, die Kurve konnte sich dann irgendwie nicht so richtig einigen, tatsächlich. Ist man jetzt sauer? Will man die Mannschaft jetzt anpöbeln? Will man einfach nur schweigen? Oder will man sie aufbauen durch irgendwelche St. Pauli-Rufe oder was weiß ich? Und daraus ergab sich halt diese Aufwachen-Rufe, glaube ich. Die haben sich aus diesen... Damit konnten dann irgendwie so alle halbwegs leben, zumindest hatte ich so das Gefühl.
Ja. Ich glaube, fand ich auch sehr passend, also so als einzige Reaktion. Also ich fände es ja immer noch sehr geil, wenn man einfach mal da steht als kompletter Block und schweigt und nur guckt und wirklich alle komplett die Fresse halten. Das ist das, was Ralf Gunde schon mal sagt, das hat mich immer am meisten getroffen. Wenn mich jemand auspfeift, das prallt an mir ab. Oder naja, so nicht, aber trifft mich nicht so hart, wie wenn jemand wirklich mich einfach nur anguckt. Und das ließ sich halt aber nicht durchsetzen. Und dann fing irgendwann der obere Teil dann auch an, We Love St. Pauli zu singen. Und da habe ich dann auch gedacht, nee, das muss jetzt echt nicht sein. Das ist ein bisschen too much.
Ja, genau. Aber ich fand das auch so okay. Es war auch unten okay. Also es war jetzt auch nicht
schlimm. Wurde nicht ausfallend. Ja, okay.
Ich fand es aber auch total
okay, wenn man sauer ist, dass man auch der Mannschaft das zu verstehen gibt nach einem 5-0. Und wenn es nur in Bielefeld ist und nicht in Regensburg, ist man da ja trotzdem hingefahren und kann ruhig sauer sein, finde ich. Solange sich das in einem okayen Rahmen bewegt, kann ich damit leben.
Bielefeld auch einfach grundsätzlich total furchtbar.
Okay, also so, das hätten die vielleicht auch nochmal sagen sollen.
Nein, da können die ja nichts für, aber so ernsthaft, dieser Stadion-Jingle und dieser Stadionsprecher und die doofe Kuh, also das Maskottchen, ehe mich jemand missversteht. Ey.
Ja, das ist schon. Also der Stadionsprecher, ich hasse ja sonst den Stadionsprecher von Union wirklich sehr und finde den am allerschlimmsten. Aber Bielefeld hat es wirklich getoppt, würde ich tatsächlich sagen. Also wie man so da reinbölken kann.
Und dann 5 so Tore. Ernsthaft, wenn der 1 verkündet hätte, hätte mich das genervt. Aber irgendwie so ab dem 3. Tor fand ich den Stadionsprecher auch schlimmer als die Gegentore.
Ich fand es schon bei 0-0 und Aufstellung fand ich den schon furchtbar.
Ja, aber da hatte ich noch bessere Laune.
Ja, okay, das stimmt
natürlich. Also es gab ja auch nach dem Spiel dann noch den ein oder anderen Vorfall mit gegnerischen Fans, der weniger erfreulich war. Also wir selber haben auf dem Parkplatz dann Leute gehabt, die an uns vorbeiliefen. Also der Verein heißt ja nun mal DSC für Deutscher Sportclub. Und das Deutsch konnte dann immer besonders laut betont werden, wenn man St. Pauli-Fans gesehen hat. Ja, war halt alles eher tendenziell unerfreulich. Habt ihr Orte in der Oberliga Schleswig-Holstein, zu denen ihr besonders ungern fahrt oder andersrum, bei denen ihr besonders gerne gewinnt?
Also in Wift, das ist eine Halle, da haben wir damals in der Aufstiegssaison, vor, das sind glaube ich 6 Jahren, ich glaube unseren einzigen Punkt in Schleswig-Holstein geholt. Da haben wir in der Saison haben wir zu Hause alles gewonnen. Hier haben ein paar gegnerische Mannschaften auch in Hamburg, wo wir dann nochmal ein paar Punkte geholt haben, aber das war der einzige Punkt in Schleswig-Holstein. Hätten wir den damals nicht geholt, wären wir gleich in der ersten Saison wieder abgestiegen. Von daher ist das eine Halle, wo ich immer noch irgendwie ganz gerne hinfahre. Und da liefern wir uns auch jedes Jahr wieder ganz spannende und gute Duelle. Die sind inzwischen ganz gut, sind glaube ich jetzt gerade Dritter oder so. Das ist eine Halle, wo ich gerne hinfahre. Ich muss sagen, wir haben am letzten Wochenende in Weddingstedt gespielt, Aufsteiger. Das war eine Halle, die war richtig schön eng. 300 Leute da, richtig Stimmung. Wir haben zwar verloren, das war nicht so schön. Wir haben die erste Halbzeit auch richtig schlecht gespielt, aber trotzdem war das eine Halle, die die Oberliga bereichert, muss ich sagen. Das war eine richtig, richtige schöne Dorfhalle, so wie man das in Schleswig-Holstein eigentlich erwartet, so mit einem fairen, aber netten Publikum. Das war okay.
Gibt's denn beim Handball so einen Tore-Abstand, Viertelstunde vor Schluss, wo man sagt, okay, also jetzt ähnlich wie beim, ich weiß nicht, hier wäre so das 3-0 mein Todesstoß gewesen in Bielefeld? Oder ist es tatsächlich so, auch bei 10 Toren, da kann in 5 Minuten immer noch alles passieren? In
5 Minuten vielleicht nicht, aber das Höchste, was ich jemals aufgeholt habe in der Oberliga, wo wir jetzt aufspielen, war, glaube ich, 12 Tore in 20 Minuten. Wir haben mit einem Tor gewonnen. Also da geht
das dann, war aber zu Hause dann bestimmt.
Nee, das war auswärts. Ja, aber unser Topscorer wurde mit roter Karte runtergeschmissen. Und ich glaube, das war dann der Punkt für uns, wo dann der Gegner gedacht hat, alles klar, das können wir jetzt locker zu Ende spielen. Und das war dann nicht so. Aber ich
so. Haben die dann gar kein Tor mehr gemacht? Und ihr 13? Oder?
Fast, ja. Also es war wirklich, wir haben es auch nicht mehr geglaubt, aber es war vielleicht dann auch so der Punkt, den wir dann so als Bonus hatten. Also wir haben einfach gesagt, okay, jetzt ist alles egal. Aber so beim Handball, solange man den Abstand noch in Minuten hat, also 5 Tore in 5 Minuten, ist immer noch so eine gute Basis, die man haben kann. Ne? Ja. Also man kann auch mal in einer Minute 2 Tore aufholen. Aber so wenn man wir werden jetzt nicht nervös, wenn wir 5 Minuten Verschluss mit 5 Toren hinten liegen, ist zwar jetzt nicht schön, aber dann sagt man, okay, ganz unrealistisch ist das noch nicht.
Ja, genau, also ich glaube, das ist so eine ganz gute Faustregel. Okay. Nur mit Toren, aber also 2 Tore in einer Minute gehen, aber 10 Tore in 5 Minuten, das wird schwierig. Also, so,
ja. Ja, also wir haben auch 5 in 90 Minuten nicht aufgeholt. Und dann kam, ich glaube, wir wollen alle nicht mehr. Möchtest du deine Fernsehperspektive von Bielefeld noch schildern, Johnny?
Mir ist aufgefallen, dass deine 4:0 Perspektive fanblock-technisch sich sehr mit deiner 5:0 Perspektive fanblock-technisch gleicht. Also Ähnliches hattest du schon mal letztes Mal erzählt. Nicht genau so gleich. Ich glaube, ja, da haben sich dann zwei Drittel haben sich ein bisschen getauscht, aber sonst war das eben sehr, sehr ähnlich.
Welchen Teil meinst du, er unterhält sich am Anfang mit irgendwem, der ist nett, dann schießt der Gegner ein Tor, dann ist
nein,
er
nein, die Blockaufteilung. Ein Drittel schweigt, ein Drittel pöbelt, ein Drittel singt nachher irgendwelche komischen Lieder. Das war beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen umgedreht. Hat das untere Drittel geschwiegen und das obere ein bisschen gepöbelt.
Okay.
Ja. Fernsehperspektive ist, ich teile die Ansicht, dass das 20 Minuten okay war. Gesundheit. Dass das 20 Minuten okay war. Gut, würde ich nicht unbedingt sagen, aber im Rahmen der Möglichkeiten. Steht immer in meinem Arbeitszeugnis, im Rahmen der Möglichkeiten war das okay. Aber ansonsten, nach dem 2:0 halt komplett eingebrochen. Also das war echt eine absolute Nullnummer.
Hat Olaf Janssen danach eigentlich noch ein Interview gegeben? Weißt du das zufällig?
Das weiß ich nicht. Ich wollte auch die Frage schon in den Raum stellen, ob die Mannschaft da schon gegen den Trainer gespielt hat. Aber wir haben kein Phrasenschwein, das ist echt schwierig.
Ich glaube ja an sowas nicht. Dass sowas gemacht wird.
Vor allem, es müssten sich ja dann eigentlich mehr oder weniger bei dem 5:0 alle einig sein, dass der Trainer scheiße ist, ne?
Ja, wenn der Trainer zu allen scheiße ist.
Ja,
gut. Ich weiß es nicht. Also ich wollte nur diese Phrase in den Raum werfen und hatte gehofft, dass Tim sie aufnimmt, aber er ist ja nicht da.
Halte ich auch für unwahrscheinlich.
Also zumal, es fiel ja der Ausgleich noch vor der Halbzeit so. Da steht es 1-1. So schlecht haben sie am Anfang nicht gespielt. Ich glaube, danach ist einfach das dann
auch gekommen. Ja, sie haben sich ins Abseits gestellt.
Also wir haben da 2 Stürmer, bei denen glaube ich das tatsächlich. Nee, es fiel mal der Satz hinter mir, der Buadus, der ist auch im Abseits geboren. Ne?
Ja, aber das ist was anderes. Der steht tatsächlich, und auch Alagui steht ja absichtlich im Abseits, um dann den einen Schritt wieder...
Das haben die noch nicht drauf. Das ist noch ein bisschen gut. Das ist der Fehler an der Stelle.
Ja, aber dann kommen wir zum nächsten Spiel.
Absichtlich im Abseits. Oder? Ja, nee, erstmal kommen wir zur Trainerentlassung. In der gebotenen Kürze. Ich glaube, wir müssen auch nicht groß spekulieren. Ich wollte nur noch mal, wir haben es ja, als Ewald hier war, auch schon mal angesprochen, sein Job bei Sky, der ist ihm da halt so ein bisschen um die Ohren geflogen. Es begab sich am Mittwochabend, dass Champions League war. Ewald war als Gast dort bei Sky und wurde dann, da es in Hamburg an dem Abend, ich glaube so um und bei 19 Uhr, gab es eine Pressemitteilung, dass am nächsten Morgen um 10 eine Pressekonferenz sein wird. Thema sportliche Situation. Und es war nur Uwe Stöver als Gast annonciert, ohne Olaf Janssen. Also da konnte man sich ausrechnen, was passiert. Und im Nachhinein wurde dann gesagt, die Bild wusste doch ganz früh, was und wie konnte das sein, dass das da durchsickerte. In meiner Wahrnehmung war es tatsächlich von Sky noch Jurek Rohrberg, der das auf Twitter als erstes vermeldete. Auf jeden Fall konfrontierte man Ewald dann damit, dass Janssen geht. Und Ewald sagte sinngemäß, ich finde das unfassbar von Ihnen, dass Sie das jetzt mir hier sagen und mich damit konfrontieren, wenn das vom Verein noch nicht kommuniziert wurde. Das fand ich als Satz ganz okay. Also viel mehr kann er da auch nicht machen. Im Nachhinein hat er dann im Kicker noch ein Interview gegeben, dass er tatsächlich von nichts gewusst hätte, was der Kicker ihm, glaube ich, nicht so wirklich geglaubt hat, die Öffentlichkeit auch nicht. Ich persönlich mit seiner Rolle als technischer Direktor aber schon übereinbringen kann, weil sportlich ist er halt nicht mehr verantwortlich.
Aber ich finde, er hat in dem Interview so ein bisschen das auch kritisiert, dass er nichts wusste, ne? Und das, so habe ich das zumindest rausgelesen.
Im Kicker, oder was?
Im Kicker, ja. Im Kicker dann, ja, genau. Also an dem Abend finde ich das auch eine vollkommen...
Genau, das war ja gegen richtige, Sky.
Genau, also abgesehen davon, dass ich es falsch finde, dass er bei Sky sitzt.
Genau, ja.
Punkt 1. Genau, finde ich das dann noch okay. Aber ich finde sich dann im Kicker beschweren, dass er davon nichts wusste. Also, ich wusste auch nichts, aber ich beschwere mich auch nicht. Okay, jetzt habe ich nicht den gleichen Job wie Ewaldin, das weiß ich auch, aber mich muss auch keiner... Also, mein Verständnis eines technischen Direktors ist nicht, dass der früh davon erfahren muss, dass ein Trainer entlassen wird und auch nicht, wenn er bei Sky in der Sendung sitzt oder erst recht nicht. Also ich hoffe, da sitzt er auch als Privatperson und nicht als technischer Direktor des FC St. Pauli, auch wenn sich das natürlich nicht hundertprozentig trennen lässt. Aber warum sollte er davon vorher erfahren?
Das ist sehr ambitioniert, aber ich glaube, der technische Direktor von St. Pauli wird nicht zur Champions League befragt. Also wenn er da ist, dann tatsächlich nur als Privatperson. Dein Plan ist anders, weiß ich, aber...
Ja gut, aber er sitzt da ja nicht als...
Also er hat ja nichts vom Verein an der Stelle. Er trägt ja, ist wie immer gut gekleidet, Stone Island Pulli, blaues Halstuch. Traum, der Mann. Aber...
der hat so einen scheiß Sky-Hemd an.
Der hat Sky-Klamotten an.
Wo auf dem Kragen hier Sky steht.
Ich habe keinen Premiere, es tut mir leid.
Ich auch nicht, aber es gibt Fotos, die das beweisen.
Das gucke ich, ich glaube dem Internet ja nicht, das ist alles gelogen. Nee, aber er ist da halt als Privatperson und dann kann er von mir aus ja auch ganz gerne sagen, was er will. Ich fand die Reaktion angemessen, zu sagen, pass mal auf, also man hätte das ein bisschen anders formulieren können, pass auf, wir reden hier über Champions League und nicht über einen Verein in der zweiten Liga oder sowas. An sich finde ich das gut. Beim Kicker-Interview bin ich bei dir, das las ich so ein bisschen durch, so hätte man mir ja vorher auch mal sagen können, damit ich nicht dastehe wie der letzte Hannes. Aber... Auch hier bin ich wieder bei euch, wenn gesagt wird, naja, der ist halt technischer Direktor und kein sportlicher Leiter.
Er soll nicht zu Sky gehen, wenn er damit ein Problem hat, dass er Sachen nicht weiß dann am Mittwochabend. Da, also auch wenn, also da soll er sowieso nicht hingehen. Das wäre meine Herangehensweise an diese Tätigkeit.
Also ich habe das Interview so gelesen im Kicker, dass er sagt, grundsätzlich ist das nicht mehr mein Bereich, von daher ist es okay, wenn man mich nicht einweiht. Aber man hat mich halt bei Sky ins offene Messer rennen lassen vom Verein aus, weil man wusste, dass ich da hingehe und dass man dann zumindest damit rechnen musste, dass man mich mit dieser Tatsache konfrontieren wird. Und ich glaube, er hat versucht, das so ein bisschen noch nicht ganz als Vorwurf klingen zu lassen, aber ich bin da total bei dir, denn darf er sich den Job bei Sky halt nicht antun. Und das war ja nun mal sein Wunsch, das machen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch schon ganz geil, da zu sitzen und über sein Hobby zu quatschen. Das macht er ja gerne. Und halt nicht nur über zweite Liga, sondern auch über die Champions League. Aber da hat es ihn halt eingeholt.
Naja, aber du quatschst ja auch gerne über dein Hobby.
Ja,
deswegen sitze ich hier. Ja, genau. Und machst das ja auch hier. Also es ist halt auch ein Sender, Empfänger oder Format, wo man es macht. Also ich meine, der kann gerne über Fußball reden. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Aber wenn man mir jetzt so viel Geld geben würde... Und dann würde man sagen, komm, setz dich mal hin, red mal in der Champions League. Sag ich, okay, habe ich keine Ahnung von, aber ich kann so ein bisschen über die Choreos reden. Und dann zahlen die mich.
Ja, willst du machen?
Nee, wer weiß gar nicht. Aber
ja, siehst du. Gut, dann sind wir uns ja einig, gut, oder?
Okay, ja. Blöd. Okay, egal. Also, Markus Koczynski, neuer Trainer, wurde dann am Donnerstag eben in der PK vorgestellt. Gleichzeitig wurde Patrick Glöckner freigestellt als Co-Trainer, den wir an dieser Stelle auch unbedingt nochmal grüßen müssen, alleine für seine Aktion in Kiel, als er da den Kieler Dauerläufer umgegrätscht hat, als er das Banner geklaut hatte. Wollen wir noch was zu Olaf Janssen sagen?
Jahrgangsbester bei seiner DFB-Trainer, das habe ich damals schon erzählt, als er verpflichtet wurde. Ich weiß nicht, kann dazu nichts sagen. Also ich habe die Medienschlagzeilen dazu verfolgt. Es ist dann hieß, er wirkte ein bisschen planlos und er hat Straftrainings angesetzt und war halt nicht, wirkte halt teilweise ein bisschen nach Aktionismus oder sah nach Aktionismus aus. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass da so viel bei rumgekommen ist.
Ich fand es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, wenn du nach dem Fürth-Spiel gefühlt schon ganz tief in die Kiste Krisenmanagement greifst. So, ja, jetzt müssen wir Charakter zeigen und Einsatz und bla bla. Und dann hast du so ein Spiel wie in Bielefeld, kriegst wieder auf die Fresse und dann gibt's halt Straftrainings. Was irgendwie ich da dann auch... Ja, zum einen fand ich es ein bisschen old-fashioned, zum anderen ist es gefühlt auch irgendwie so fett in der Krise waren wir noch gar nicht. Also ja, vielleicht mehr als nur eine Ergebniskrise, aber es war jetzt halt auch nicht Letzter und 7 Punkte, sondern irgendwie 20 Punkte und naja, fand ich dann schon ein extrem krasses Handeln. Also so Aktionismus passt da ganz gut.
Na, wenn man mal so ein bisschen länger nach hinten guckt, wir haben ja schon eine Weile nicht mehr gewonnen. Ich finde, wir haben auch eine Weile nicht mehr so schön Fußball gespielt. Also wir haben ja noch nie schön Fußball gespielt, aber eine Weile auch nicht mehr so gut, wie wir es mal konnten. Und ich war überrascht, aber nicht lange. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Ja. In dem Moment, als halt der Satz fiel, der ist halt nicht mehr Trainer, habe ich mir gedacht, oh, ja.
Also, ja.
Hing halt nicht viel dran für mich irgendwie.
Und tatsächlich muss ich sagen, durch das Festhalten an Lien im letzten Winter hat unsere sportliche Führung da bei mir auch einen gewissen Bonus. Wenn die jetzt so schnell handeln, so gefühlt relativ schnell für St. Pauli-Verhältnisse, wird es schon Gründe geben.
Da muss ich nochmal einhaken. Findest du das relativ schnell für St. Pauli-Verhältnisse? Ich finde, die, was danach ja auch teilweise in den sozialen Medien kam, mit sozialen Netzwerken, von wegen, haha, und ich dachte, St. Pauli wäre der Verein, der immer ewig am Trainer festhält. Waren wir noch nie. Wir haben immer sofort auf den roten Knopf gedrückt. Wir haben jedes Mal den Typen sofort rausgeschmissen. Lien war das erste Mal, dass das nicht der Fall war. Und man profitierte halt immer noch auch in der Wahrnehmung wahrscheinlich von der langen Zeit mit Stani. Aber der war halt auch immer in der Zeit, wo er da war, erfolgreich. Aber in dem Moment, wo wir unerfolgreich waren, war der Trainer immer zack weg, sofort.
Ja, Unterschied. Ich meine jetzt tatsächlich aktuelles Präsidium, okay. Aufsichtsrat, sportliche Leitung, da zähle ich jetzt Andreas mit zu, Rettich. Mhm. Aber und die sind halt im Amt. In der Zeit hatten wir Mägle, Lien, Jansen, jetzt Kautzinski. Mägle war im Prinzip direkt weg, nachdem das Präsidium im Amt war. Dann hast du eine vergleichsweise lange Zeit Lien mit einer extrem lauten, die müssen den Trainer feuern, Diskussion letzten Winter. Und da haben sie am Trainer festgehalten, was für mich dafür spricht, dass sie solche Entscheidungen schon durchdacht treffen und nicht aktionistisch. Und dann ist es für mich leichter zu sagen, okay, aus meiner Sicht, ja, der Fußball war nicht so gut, aber ich habe ja schon deinen und Tims Punkt gesehen mit, man muss halt auch mal durch so eine Durststrecke gehen, fußballerisch, wenn es irgendwie nicht läuft. Um irgendwie vielleicht eine Entwicklung anzuschubsen. Dann hast du halt diese zwei Katastrophenspiele und dann ist der Trainer weg. Traue ich unserer aktuellen Führung durchaus zu, das vernünftig durchdacht zu haben. Was das am Ende bringt, muss man so oder so sehen. Aber das war so ein bisschen meine Perspektive. Dass wir nicht der Club mit immer 10 Jahre lang demselben Coach sind, ist klar.
Du siehst es aus deiner Bremen-Brille halt natürlich mit lange mit einem Trainer.
Otto Reagel, ne?
Mike hat ja auch immer Verlustängste.
Veränderungen sind
schwer. Seit Dixie Dörner.
Ademos war der Tiefpunkt, glaube ich, in Bremen. Ja. Wie viele Trainer bei St. Pauli habt ihr schon in eurer Handballmannschaft erlebt?
Ich habe gerade tatsächlich parallel gerechnet. Und ich bin auf 4 gekommen.
Steffen und Klaus.
Genau. Klaus ist unser aktueller Spielertrainer tatsächlich. Leider schon länger verletzt.
Klaus. Thomas Schwarz.
Stimmt, Thomas Schwarz.
Wie lange spielt er schon in der Mannschaft?
Ich seit 8,5, 9 Jahren. Genau.
Ich war vor dritte Mannschaft, habe mich hochgekämpft. jetzt auch so seit 3 Jahren. Immer mal 4 Jahren sogar schon. Immer mal dabei, man wieder nicht.
Da wir ja alle nie sonderlich hoch gespielt haben, sportlich, egal in welcher Sportart. Guck kurz, aber ist so. Wie wichtig ist denn so ein Trainer?
Sehr, glaube ich. Also für mich so.
Manchmal wichtigste im ganzen Team. Also beim Handball ist es schon so, glaube ich, dass da viel Einfluss und weil es gibt ja viele Tore beim Handball und da sind so Umstellungen in der Taktik oder wen bringe ich jetzt, ist dann schon entscheidend. Also da kann man in 5 Minuten nochmal, auch wenn wir gerade gesagt haben, 5 Tore in 5 Minuten kann man immer aufholen. Das kann man aber auch genauso gut wegschenken dann. Also wir haben auch schon ein paar Spiele 59 Minuten lang geführt, auch mal mit 4-5 Toren und dann am Ende stehst du trotzdem mit nichts da. Also.
Kannst du im Handball ja auch viel öfter wechseln als bei Fußball. Und da kannst du natürlich auch ganz schnell mal 2-3 Leute reinbringen, die an dem Tag nicht ihren besten Tag haben und schon verlierst du das Spiel in ein paar Minuten. Von daher hat man also schon einen relativ großen Einfluss. Und ich glaube, beim Fußball ist auch, klar, es gibt auch während des Spiels mal Taktikumstellungen. Beim Handball geht das aber noch viel schneller, dass du die Abwehr umstellst, irgendwie das teilweise Manndeckung spielst oder nennt sich dann 6-0 oder 5-1 oder 4-2, sodass du mit offensiver deckst und solche Entscheidungen zu treffen, das kann ein Spiel entscheiden, für dich oder halt auch gegen dich.
Was spielt ihr denn für eine Position?
Ich spiele Kreis und Rückraum, also 2 verschiedene Positionen, die halt auch dann so diese ganze Variation des Handballs ausmacht.
Ich spiele eigentlich rechts außen. Im Moment haben wir so relativ viele Verletzte, von daher spiele ich letzten Spiel auf halb rechts, also im Rückraum. Genau.
Und ihr habt, glaube ich, beide so ein bisschen genickt, als ich eben gesagt habe, gegen den Trainer spielen geht nicht.
Ja, da wollte ich auch gerade noch mal anschließen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann will ich gewinnen. So. Dann geht es auch nicht um irgendwelche anderen Leute. Dann gibt mir zwar ein Trainer eine Taktik mit oder irgendwie vielleicht auch eine besondere Aufgabe an dem Tag, aber dann will ich einfach gewinnen. So. Und dann geht es für mich um den Sport und das Spiel und nicht darum, gegen irgendjemanden zu spielen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Also ich in allen Jahren, die ich gespielt habe, ich habe mich nur nie auf den Platz gestellt und habe gesagt, so, ich mag den Trainer nicht, deswegen verliere ich jetzt extra oder werfe extra neben das Tor. Das passiert auch schon, wenn ich mich anstrenge, oft genug. Also von daher wollte ich da gar nicht. Und meistens, oft war es auch so, wenn der Trainer so ein richtig harter Hund war oder so, dann hat das die Mannschaft an sich noch enger zusammengeschweißt. Und es hat, ich weiß gar nicht, ich habe auch nicht viele Trainer so während der Saison verloren. Vielleicht in wie vielen Jahren spiele ich jetzt Handball? Ja, zu viele wahrscheinlich. Sagen wir mal, 20 Jahren gab es, glaube ich, einen Trainer, der während der Saison gegangen ist oder so. Also ich weiß nicht, ob das auch mit der Sportart zu tun hat. Wenn es im Profibereich gibt, glaube ich, mehr Wechsel als jetzt auf unserer Ebene. Aber so der Trainer ist meistens nach der Saison, dann ist man sagt, okay, wir brauchen mal einen neuen Impuls. Aber in der Saison ist das eigentlich selten.
Wie ist es denn bei euch? Wählt ihr euch den Trainer quasi als Mannschaft noch selber oder wird davon irgendwem vorgegeben?
Wir wählen den Trainer bei uns selber. Das ist, glaube ich, in unserer Oberliga auch was Besonderes, dass wir nicht nur den Trainer selber wählen, sondern wir machen alles komplett alleine. Kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu. Aber auch der Trainer ist jetzt ja sogar ein Spielertrainer. Und das ist auch nicht nur so, weil das derjenige war, der gerade da war, sondern weil das einfach noch diese Gruppe von Entscheidern noch kleiner gemacht hat und wir noch mehr aus uns heraus dadurch bringen. Und deswegen haben wir gesagt, dass das die richtige Entscheidung ist. Dazu kommt, dass Klaus fachlich ein sehr, sehr guter Mann ist und das auch noch total gut macht. So, genau, aber das schreibt uns keiner vor. Also der FC St. Pauli nicht, die Handballabteilung nicht, sondern das machen wir als Mannschaft.
Aber das spielt ja dann auch eine sehr große Rolle, wenn eine Mannschaft sich den Trainer aussucht, ist natürlich auch das Verhältnis von vornherein vielleicht ein anderes, als wenn irgendein Vorstand dir einen neuen Trainer vor die Nase setzt, so auf Profifußballer-Ebene jetzt. Das ist jetzt der Trainer, ihr müsst jetzt machen. Verändert natürlich einiges, ohne sagen zu wollen, dass die jetzt gegen den Trainer gespielt haben. Aber
sagt der Trainer dir, ob du jetzt heute Kreisläufer spielst oder nicht, zum Beispiel? Also auf welcher Position spielst?
Ja, das sagt er schon. Vor dem Spiel ist das eigentlich immer klar, also ich weiß nicht, ob es in allen Mannschaften so ist, aber bei uns ist es so, dass Klaus jedes Spiel zu uns kommt und sagt, pass auf, der Plan sieht heute das und das für dich vor, das und das in deinen Einsatzzeiten. Also natürlich kann immer mal was passieren, aber so sieht's grob aus. Danach richten wir uns heute und dann sagt er halt, ich brauche dich da, ich brauche dich da, ich brauche dich mehr in der Deckung. Oder wir machen einen Spezialistenwechsel, wir wechseln ja manchmal zwischen Abwehr und Angriff beim Handball. Das wird dann schon klar vorgegeben. Aber das meiste wird man auch in der Woche schon so drauf vorbereitet. Oder man kennt ja den Gegner, kennt die Schwächen, also die vom Gegner und seine eigenen. Und dann weiß man schon, okay, vielleicht sollte ich nicht gegen den unbedingt decken oder über den kann ich nicht drüber werfen. Das kann man schon gut einschätzen.
Habt ihr schon Videoanalysen bei euch?
Wir nicht. Aber unsere Gegner kennen uns ziemlich gut, glaube ich. Also es gibt tatsächlich so ein Videoportal bei uns in der Liga, wo jeder seine eigenen Filme, eigene Spiele filmt und dann da hochlädt, damit man genau das machen kann. Aber bei uns ist es einfach so, dass wir da einfach auch gar keinen, also erstens haben wir da gar keinen Bock drauf, weil wir halt unser eigenes Training machen, unser eigenes Ding auch machen. Und ich glaube, wir sind auch einfach besser, wenn wir uns auch von selbst konzentrieren. Und irgendwie haben wir auch nicht die Zeit dafür. Also wir trainieren zweimal die Woche, weniger als die meisten Gegner. Und in der Zeit wollen wir auch nicht Videos gucken, sondern Sport machen. So. Und wenn wir wissen, dass da irgendjemand ist oder aus dem Hinspiel noch wissen, der und der ist besonders gut und die spielen immer den Spielzug oder die Abwehr oder so, dann reicht uns das in der Regel an Informationen, um uns ja gut einzustellen. Aber es gibt es durchaus und manchmal würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, wenn man ein paar Spielzüge von den Gegnern vorher schon mal gesehen hat. Aber das gibt bei uns ja für die Kapazität nicht her, weil jeder irgendwie von der Arbeit zum Training kommt und danach auch schnell wieder zur Familie muss, so ungefähr. Da ist wenig Zeit, noch irgendwie Videos zu gucken.
Letztes Jahr hatten wir noch, da hat jeder nach dem Hinspiel aufgeschrieben, was ihm aufgefallen ist. Aber das haben wir dieses, glaube ich, auch aus zeitlichen Gründen, glaube ich, ad acta gelegt. Dieses hat auch nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Ne? Also
so wussten, ne? Im Hinspiel merkst du ja, okay, die spielen immer den Spielzug und der Typ wirft immer dahin. dann kann man sich das ja mal merken, so fürs Rückspiel. Dann ist es so ein bisschen so ähnlich wie Videoanalyse, nur live.
Aber müsst ihr das da hochladen, dann, die Spiele? Oder könnt ihr die auch sagen?
Wir sind die einzige Mannschaft aus der Liga, die das nicht macht.
Ach so.
Alle anderen finden uns deswegen auch scheiße.
Deswegen haben wir auch keinen Zugriff darauf, ne?
Genau, wir haben keinen Zugriff
darauf. Wir dürfen die Videos auch nicht gucken.
Also, ach so, weil wir es
auch weil nicht machen. Ja, das ist fair.
Ja.
Du hast vorhin noch was gesagt. Der Trainer sagt dir vorher, wann ungefähr deine Spielzeiten sind.
Ja. Also
jetzt so als jemand, der Handball alle Jubeljahre mal im Fernsehen guckt. Das heißt,
also zur Halle kommen, ne? Die ist direkt da vorne.
Da muss ich dir nur einen Euro berichten.
Wie ein Euro, Eintritt frei.
Das lohnt sich.
Ja. Ich komme mal vorbei. nee, was ich wissen wollte, von draußen hätte ich jetzt gedacht, Handball ist ein sehr reaktiver Sport, weil es unglaublich schnell geht und weil unglaublich schnell Tore fallen und auch durch die vielen Wechsel. Hätte ich jetzt so die Erwartung gehabt, okay, man hat einen Plan für die ersten 3-4 Minuten und dann reagiert man darauf, wie das Spiel läuft, was man machen möchte. Das klingt ja anders. Das heißt, ihr habt eigentlich einen Matchplan, den ihr auch über die komplette Stunde dann vorhabt, so zu spielen.
Ja, haben wir. Also der hat natürlich immer Stärken und Schwächen, beziehungsweise wir müssen auch reagieren, was der Gegner macht oder was wir für Zeitstrafen, also ähnlich wie gelbe Karte. Ne? Wenn man beim Fußball nimmt man ja auch einen raus, der gelb-rot gefährdet ist. Bei uns sind das die 3x2 Minuten. Wo man sagt, okay, der hat jetzt schon 2x2 gekriegt innerhalb der ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit, dann lasse ich den mal in der Deckung draußen, dann bringe ich den vielleicht vermehrt im Angriff. Also natürlich müssen wir das schon immer ein bisschen anpassen, oder wenn einer jedes Ding reinwirft, dann sagt man, okay, dann bleibt der lieber nochmal 10 Minuten länger drauf. Aber so im Groben haben wir schon immer so einen Plan, wie das abzulaufen hat.
Aber schon auch immer mit so mit wenn das, dann das. So. Also gerade auf außen, rechts außen spiele ich sonst, wenn ich jetzt nicht gerade aufgrund der vielen Verletzungen auf halb rechts spiele, dann sind wir da in der Regel zu zweit und dann sagen wir, okay, du spielst erste Halbzeit, ich die zweite, wenn nichts Besonderes passiert oder ich fange eine Viertelstunde, dann du eine Viertelstunde, aber wenn ich dann irgendwie 5 Tore werfe in der ersten Viertelstunde, dann spiele ich halt weiter. So. Und wenn das eng ist, dann spiele ich auch meinetwegen 60 Minuten, wenn ich irgendwie einen richtig guten Tag habe und wenn ich einen total beschissenen Tag habe, dann gehe ich auch noch 10 Minuten raus. So, und das ist halt immer so Matchplan, ja, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, aber wenn irgendwie was ist, dann reagiert man natürlich.
Okay.
Genau. Gut, hoffen wir, dass Markus Koczynski auch einen Matchplan für die Rückrunde erstellt und sich zu den Hinspielen dann notiert hat, was wir da besser machen können.
Oh.
Der hat ja auch so ein Videoportal, wo er jetzt die Spiele nochmal nachgucken kann. Der hat ja Winterpause, da hat er ja Zeit.
Ja, denke ich.
Hoffe ich. Ich habe heute erst in diesem Trainingslager am AB, ja, ne?
Wenn er den Zugang hat,
dann wenn er was hoch. Großartiges Sky-Interview mit ihm, da war er noch beim KSC als Trainer und da hat dann der Interview auch gefragt, Mensch, Herr Koczynski hier gegenüber, der ist am Coachen währenddessen und der ruft und der stellt um und mit den Händen und sie sitzen die ganze Zeit so da, was ist denn los mit ihm? Dann guckt er ihn an und sagt, ich weiß nicht, waren Sie schon mal in einem Fußballstadion? Das ist hier ziemlich laut. Wenn ich hier was sage, das hört er da hinten noch gar nicht mehr. Ich suche mir hier einen raus, ihm sage ich was an und dann geht das so seine Runde. Und entweder funktioniert das oder wir üben das nochmal. Großartig.
Oder wir üben das nochmal.
Aber überhaupt, wie habt ihr Koczynski wahrgenommen, bevor er hier war?
Ich habe immer Angst, dass der Mann einen Herzinfarkt kriegt. Der ist ja so 1,30 Meter hoch, breit und tief. Und der wird immer so schnell rot. Ich habe wirklich permanent Angst um den. Aber als er bei uns an der Seitenlinie stand, hat er sich nur ein bisschen aufgeregt. Das ging eigentlich noch.
Ich fand auch gerade in dem ersten Spiel dafür, dass da relativ viel zum Aufregen war eigentlich.
Ja, der sagt halt selber, das bringt ja nichts. Sich da
hat er ja recht.
Sich da aufzutun. Ich habe ihn 2-3 Mal mit dem Schiedsrichter diskutieren sehen oder Sachen nachfragen sehen, aber nicht so, dass er da irgendjemanden halt das ist
geil, Disco nicht.
Aber nicht so, dass er da irgendjemanden halt wirklich angegangen ist oder Gefahr gegangen wäre, auf die Tribüne verwiesen zu werden.
Stimmt, das war bei Megle beim ersten Spiel ein bisschen anders, wenn ich mich zurückerinnere.
Der stand dann direkt dazwischen. Und Stani war ja auch des öfteren Gast. Also da gibt es halt andere.
Also ich habe den immer so wahrgenommen, der kann doch Karlsruhe.
Der so hat ja auch tatsächlich
abgestempelt. So, Karlsruhe, dann ist er in Ingolstadt gescheitert und dann, aber
ja, dann hat er Zeit,
auch nicht viele Gedanken in meiner Freizeit über ihn gemacht hat. Also meine Arbeitszeit ist recht nicht, aber überhaupt habe ich mir nicht viele Gedanken um ihn gemacht, außer den so abgestempelt, der auch Karlsruhe. War gut, aber eben nicht so super gut. Oder
ich fand schon. Also,
ja, genau, da hat er auch Pech dann, wenn ich mich leider daran zurückerinnere.
Besagte Relegation, ja.
Genau. Und ja, und in Ingolstadt ist er halt krachend gescheitert.
Das stimmt. Also vielleicht für die seine Vita nicht komplett auf dem Zettel haben, 2001 bis 2012 Karlsruhe sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen als Trainer. Dann 4 Jahre erste Mannschaft, dabei Aufstieg in die zweite Liga als Meister. 2015 dann besagte Relegation mit einem sehr unglücklichen Ausgang. Und hat dann 3-4 Monate später, also zum Beginn der nächsten Saison im Oktober, gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Daraufhin ist Karlsruhe dann ziemlich abgeschmiert. 2016 dann bei Ingolstadt übernommen und dort nach 10 Spieltagen ohne Sieg entlassen worden. Da kam dann Hasenhüttl hin, ne? Und der hat das ja noch gedreht alles bei Ingolstadt, glaube ich. Okay. Und nun ist er bei uns. Ja, also da, auf deine Frage zurückzukommen, ich habe ihn eigentlich als prinzipiell eher sympathisch wahrgenommen und war sehr irritiert, weil die Reaktionen hier doch von außerhalb eher negativ ihm gegenüber waren, also ihn vor allem auch als unsympathisch dargestellt haben.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil relativ viele soziale Mediennutzer dann schon sehr so, ausgerechnet der, den mag ich ja gar nicht, und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, wo das herkam. Und ich finde jetzt auch seine ersten Auftritte bei uns interviewseitig irgendwie eigentlich eher ganz sympathisch. So.
Da ist halt so ein Fußballer, ne?
So. Kommen wir gleich zum ersten Spiel. Also da war ja irgendwie die Überschrift auf unserer Homepage: Im Großen und Ganzen kann ich sehr zufrieden sein. Also da habe ich schon, also das fand ich, also fand ich nicht unsympathisch, aber weltfremd ein bisschen.
Er ist halt kein,
du kannst aber
nicht für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen.
Ja, du kannst aber auch nicht
als Er hat es nicht geschrieben, er hat es gesagt. Mit Literaturnobelpreis nichts zu
tun. Ja, aber du kannst aber als neuer Trainer nicht hierher gehen und sagen, alles scheiße, alles Mist. Das funktioniert auch nicht.
Nee, aber da ist ja jetzt auch noch eine Bandbreite zwischen im Großen und Ganzen kann ich ganz zufrieden sein und es ist alles Mist.
Ich finde, im Großen und Ganzen kann ich ganz zufrieden sein, das ist so das Schweiz der Formulierung. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Da ist schon...
Bevor wir dann ins Detail gehen, hören wir uns einfach mal an, wie das Spiel denn so war, die 4 Tore. Vielleicht wissen wir dann schon mehr.
Freistoß, das sind 35, 36 Meter Torentfernung. Wir haben ein dickes, fettes Knäuel zentral an der 16er Linie, genau in dem Kreis, wo der Abstand zum Elfer angezeigt wird. Geschlenzter Ball in den 5-Meter-Raum und am Fünfer-Eck verpasst den Ball Hadjiri mit dem linken Fuß. Da hat er wohl keinen guten linken, hätte Volley schießen können.
Es gibt Elfmeter?
Anscheinend, ja. Aber dann erklär mir die Situation. Ich habe nur gesehen, wie Hadjiri irgendwie umfällt am linken
Fünfer-Eck. Ich habe nur die Geste von Dietz gesehen. Dietz streckt beide Arme nach vorne, macht dieses Zeichen für Schieben und wieder zurück die Arme. Hat in der Szene irgendwo ein Schieben in den Rücken eines Duisburgers gesehen und zum Entsetzen des Stadions, der Mannschaft, hat er auf den Punkt gezeigt. Und alle Reklamationen zwecklos. Dort mit den weißen Schuhen ist es Linksverteidiger Kevin Wolze. Der hat immer noch Stürmerblut. Das ist auch so ein Spieler, der ist so ein bisschen nach hinten gerückt in seiner Karriere. Linksfuß steht jetzt an der 16er Linie, also 8 Meter Anlauf mit dem linken Fuß in die rechte Ecke rein.
Und dann kommt der Ball in die Mitte auf Alagui, der schlänzt den Ball auf Zander, der nimmt den Ball im rechten 16er Eck gerade an, bringt die Flanke rein in den 5-Meter-Raum, Kopfball Alagui in die Mitte und dann Schuss und Tor!
Oh!
Sobota in den rechten Winkel! Die Duisburger sind sich uneins, Flecken bleibt auf der Linie, 2-3 Zebras bleiben auf der Linie, Ball prallt in den Rückraum auf ungefähr 6 Meter Torentfernung, Aufsetzer Waldemar Sobota mit dem rechten Spann ins rechte Toreck, Ausgleich St. Pauli! Schein hat eingeworfen, linke Seite zurück zu Bubala, der ist 20 Meter weg, zieht jetzt Richtung linke 16er Eck, kommt in den Strafraum rein, ist im Strafraum, Bubala Grundlinie, Flanke, abgefälscht noch, Flecken hinterher, Flecken muss Elfer geben. Ja, gibt Elfmeter. Gibt Elfmeter für St. Pauli.
Aber der war auch gezogen, ne?
Der war gezogen. Flecken, der Torhüter, kommt raus. Im Nachfassen kriegt er den Ball nicht richtig. Dann spitzelt wer den Ball weg. Alagui, glaube ich, spitzelt den Ball weg von Flecken. Flecken will nochmal nachgreifen. Berührt dabei das Bein von Alagui. Der lässt sich fallen. Ja. Und so gibt es Elfmeter vor der Südkurve. Lasse Sobich hat sich den Ball genommen. Rotzt nochmal aus, also hat die rechte Hand an den rechten Nasenflügel genommen, hat sich den Ball hingelegt. Flecken, der Keeper vom MSV, mit schwarzen Handschuhen, kurzes Trikot hat er an, also nackte Unterarme. Und Alagui hat eben nochmal Lasse Sobich umarmt. Sobich für Rechtsfuß steht an der 16er Linie, aber Hadjiri und auch noch ein weiterer Duisburger noch im Strafraum. Schiri Dietz bittet die Spieler weg, beide laufen ganz, ganz nah am Ball vorbei. Sobich mit den Händen in die Hüften gestützt und wischt sich nochmal mit der linken Hand durch die Haare. Schiri ist nochmal bei den Pärchen, die an den 16er Linien rechts und links neben dem Torschützen stehen und lauern. Schiri steht links von Sobich, Lobich, Tippelschritte läuft an, schießt und rechts rein, entwickelt 2-1, Sobich, Elfmeter-Tor, Führung für St. Pauli nach 1-0 Rückstand, jetzt die 2-1-Führung, Sobich, Elfmeter in der, was haben wir denn jetzt, irgendwas um die 63., 64. Spielminute.
Der klassische Sobich-Elfmeter, ganz schneller Anlauf, dann volle Spannung ins rechte Fußgelenk und dann mit dem rechten Innenriss spannen, sowas nagelt er ihn immer wieder nach rechts oben und da kommt kein Tor der Welt ran. Flecken hat die Ecke geahnt, fliegt, mit beiden Händen streckt er sich da in den Winkel, aber keine Chance, Lasse konzentriert und souverän. Auf die rechte Seite gelaufen, im 1-1 gegen Bubala, deutet die Flanke an, kappt ihn nach innen ab, zurück mit Hajiri, Hajiri flankt mit links, Kopfball wird verlängert, am zweiten Pfosten ist ein Duisburger völlig frei Tor. Und es steht 2-2, weil am zweiten Pfosten der Ball streicht durch allen durch, am zweiten Pfosten Duisburger mitgelaufen, weit was eng gehen.
Das waren Wolf und Knut vom AFM Radio, die sich zweimal sehr gewundert haben, dass es Elfmeter gab, wobei das war gezogen von Knut, sich glaube ich darauf bezog, dass Alagui den Elfmeter gezogen hat, also nicht, dass er gezogen wurde, zumindest habe ich das so verstanden.
Ja. Aber Wolf meinte ja, bevor der Schiri pfiff schon, jetzt muss Elfmeter geben. Also.
Ja, Wolf ist auch ab und zu sehr, wie drückt man das höflich aus, sehr, sehr enthusiastisch in seinem Kommentatorjob. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen und wir sind ja auch einhellig der Meinung, dass es auf jeden Fall Elfmeter war, zumindest im Stadion. Und wenn man dann zu Hause nochmal geguckt hat, ja, ich glaube, du als Schiedsrichter kennst den Begriff Konzessionsentscheidung.
Ja, den gibt's ja nicht.
Nee, aber wenn es ihn geben würde, dann würde ich das so ein bisschen in diese Richtung schieben wollen.
Also ich bin mir relativ sicher, dass der Herr Dietz mein Sohn hat ja am Anfang der Saison eine Liste erstellt, die schlechtesten Schiedsrichter, die ich je gesehen habe. Und Dietz hat einen Ehrenplatz bekommen. Also ich glaube schon, dass er in der Halbzeit erfahren hat, dass das mit der Elfmeterszene für Duisburg nicht so seine beste Entscheidung in seiner Karriere war. Den für Alagui kannst du auch nicht geben. Also den will er so sehr haben. Ich weiß nicht. Aber vielleicht, wie du schon sagst, Konzessionsentscheidung. Also, wobei das natürlich eigentlich Quatsch ist, weil der weiß genau, er kriegt eine Beurteilung und die Beurteilung für jedes, was er falsch macht, kriegt er noch einen Punkt weg. Und, oder einen Zehntelpunkt. Wobei diese Bewertung gibt es ja in der ersten, zweiten Liga so nicht mehr, sondern die ist inzwischen anders. Aber es ist ja nicht so, ein Fehler auf beiden Seiten ist gleich null, sondern ja, es sind dann halt zwei Fehler.
Du hast zwei Fehler, genau.
Von daher wird der nicht absichtlich dann, um das wieder zurechtbiegen zu können, den Elfmeter für uns geben. Ich glaube, der hat einfach einen ganz beschissenen Tag gehabt. Und zwei Fehler gemacht, Punkt.
Im Stadion habe ich ehrlich gesagt beide Elfmeter nicht verstanden.
Na, verstanden habe ich den bei Alagui schon, weil Alagui fällt ja zumindest so hin, dass man sieht, okay, der will damit zeigen, dass er getroffen wurde. Der Duisburger hat den Elfmeter, glaube ich, nicht mal selber gewollt. Also der wusste auch selber nicht, dass der da jetzt einen kriegt.
Es war halt in beiden Fällen so, dass ich da... Wieso pfeift der jetzt? Oh.
Was war denn die Kickernote des Schiedsrichters? Du weißt doch immer sowas.
Ja, 5,5. Viele falsche Zweikampfbewertungen, dadurch kam viel Hektik ins Spiel. Hart aber vertretbar der Strafstoß für Duisburg. Das habe ich anders gesehen. Als Buadus Fröde gestoßen hat, der Fröde ist sowieso ein Arsch. Fiel beim Elfmeter für St. Pauli auf Alagui Schwalbe gegen Flecken herein. Und Rot gegen Buadus wegen unsportlichen Verhaltens war richtig.
Ja. Eine Freundin von mir, mit der ich im Stadion eigentlich immer zusammenstehe, hat vor dem Spiel gemeint, der ist ja ganz niedlich zum Schiedsrichter. Das wird bestimmt ein gutes Spiel für uns. Nach ungefähr 10 Minuten war sie dann komplett gegenteiliger Meinung. Das konnte ich unterstützen.
Ja, aber es lag ja nicht nur am Schiedsrichter.
Es lag auch an Herrn Bourdous, der mit der Wasserversorgung...
Ich spritze immer mal mit der Wasserflasche. Muss man nicht so ernst nehmen.
Der Fröde, also Bourdous sagt ja dann, oder sagte später in den Medien, dass da keine verbale Auseinandersetzung vorher war. Der Fröde ist aber vor der Trainerbank schon ab und zu hin und her gelaufen und hatte seine zwei, drei Sätze verloren, die man so scheinbar beim Fußball verlieren muss. Ich verstehe das auch nicht, warum.
Ich hätte auch verstanden, wenn er ihm eine reinhaut, nach dem Spiel.
Jetzt ist die Frage an den Schiedsrichter. Mhm. Ist das denn tatsächlich rot?
Machst du das im Stadion auch so, wenn du pfeifst? Oh.
Nein, da musst du es ja sofort entscheiden und da musst du einfach nur zu deiner Entscheidung stehen und die halt, wenn du dann...
Ja, aber er hat mir nicht auf die Fresse gehauen.
Ja, ich
weiß. Ich sehe das richtig.
Also sagen wir, machen wir
ja, das scheuer,
das wenn du sowas, denn, ist es. Natürlich ist es bescheuert. Was soll das denn? Ohne Frage, aber da musst du auch jeden verwarnen, der irgendwo auf den Boden spuckt und jeden verwarnen, der irgendwie
Wichser. Nein, auf den Boden und nicht dem Typen ins
Gesicht. Ja, aber jeder, der Wichser sagt. Also manchmal habe ich das Gefühl schon. Aber jedes Wichser und jedes seine Mutter müsstest du dann theoretisch bestrafen. Also ja, ohne Frage ist es eine Sportlichkeit. Ich will das auch gar nicht schönreden oder so, aber ist es denn wirklich rot?
Also wir können uns ja erstmal darauf einigen, er muss auf jeden Fall vom Platz, weil er hatte schon gelb. Und eine gelbe Karte ist es mindestens.
Ja.
So. Ob es jetzt glattrot ist, weiß ich nicht. Man kann jetzt natürlich das DFB-Sportgericht als Zeuge berufen und die haben ihn für ein Spiel gesperrt. Also sind die wohl auch eher der Meinung, naja, wäre mit gelb-rot auch okay gewesen. Aber das hat ja einfach nichts zu tun. Und ich finde das, also ich hätte mindestens dem Fröder auch gelb gegeben für sein ganzes Rumgetexte und dann für sein weinerliches, der hat mein Trikot nass gemacht, aber der hat ja nicht mal gelb gekriegt. Und da, ich würde das Ganze anders aufzäumen, wenn du ein Spiel so dermaßen scheiße leitest und so schlecht das Ganze von den Situationen bewertest und ständig Diskussionen dann auch zulässt und nicht vernünftig eingreifst, dann entgleitet dir so ein Spiel. Und ich habe selten ein Spiel gesehen, wo es so viele Rudelbildungen gab, wo so oft mit dem Schiedsrichter diskutiert wurde. Und das hat der sich selber zuzuschreiben. Deswegen ist Buadus trotzdem schuld, dass er da runterfliegt. Das hat er ganz allein sich selbst zuzuschreiben. Aber die Spielleitung von dem Dietz war einfach eine glatte 6. Und da ist er mit der 5,5 im Kicker noch gut bewertet aus meiner Sicht.
Wobei übrigens das komplette Jahr über konsequent abgebaut. Das erste Spiel, das er gepfiffen hat, DFB-Pokalspiel am 12.8. 1,0. Total super.
Welches Spiel?
Rieserling-Ahlen gegen Borussia Dortmund.
Fantastisches Spiel.
So, danach Union gegen Bielefeld hat er noch eine 2,0 gekriegt. Bochum gegen Sandhausen dann eine 3,5, dann 4,0, 4,5 und jetzt 5,5. Er hat also konsequent das ganze Jahr über abgebaut.
Das nächste Spiel von ihm, sagen wir uns sicher.
Ich bin ja, weiß nicht, kriegen wir jetzt Geld von irgendeiner Wettfirma, wenn wir den Namen dreimal sagen?
Irgendeine Wettfirma, so?
Nee, leider nicht.
Ich meine, das mit Dittmarscher hat ja auch geklappt.
Ja, stimmt. Aber das war ja nicht vom Dittmarscher. Das war ja vom Fanclub, die uns die Kiste geschenkt haben. Naja.
Wir können das auch mal mit irgendwie teureren Sachen versuchen, oder?
Cartier zum Beispiel.
Ich dachte jetzt Apple, aber...
Ja, lass uns
macht
mal
beim Fußball sagen. Macht ihr ein bisschen über Fußball bei sowas? Also bei so Weinerlichkeiten von Spielern vor allem?
Sehr.
Ja, zu Recht.
Wenn man so im Stadion steht und auch so ein Fußballspiel guckt, wie oft da auf dem Boden gelegen wird, wie oft da diskutiert wird, wie oft da jemand humpelnd irgendwie sich fortbewegt, das ist schon beeindruckend.
Aber auch unsere Frauenmannschaft, die ja auch öfters im Stadion macht, sich auch drüber lustig. Es sind nicht nur wir.
Auch die ja völlig zu Recht.
Also,
ja,
ich glaube, der Nagelsmann hat das mal gesagt. Der wurde dann befragt nach so Frauenfußball, Fußball-WM, wie es dann aussieht, ob er sich das anguckt. So, finde ich total super. Da wird wenigstens 80-90% der Zeit Fußball gespielt. Und nicht am Boden gelegen und lamentiert.
Obwohl, ich finde, passt überhaupt nicht, aber ich finde, es ist ruhig. So ein bisschen...
Hat es noch nie gestört.
Es ist so ein bisschen besser geworden, dadurch, dass der Ball ja nicht mehr ins Ausgespielt werden soll. Mhm. Das ist mir jetzt bei dem Spiel gegen Bochum irgendwann mal aufgefallen. Als einfach weitergespielt wurde, konnte der Spieler, in Bochumer war das, in dem Fall, wo es mir so aufgefallen ist, auf einmal auch wieder aufstehen. Also der musste schon so 10-mal sich noch an den Knöchel packen. So. Aber er hat auf jeden Fall weitergespielt und wurde nicht erstmal 3-mal behandelt. Und weiß der Geist. Es ist so ein ganz kleines... Also ich finde es auch ganz furchtbar und ich kann das auch schlecht aushalten. Aber ich finde, es ist so ein ganz bisschen besser geworden.
Ja, ist mir in dem Bochum-Spiel aber auch aufgefallen, dass ein paar Mal war, dass der Ball einfach weitergespielt wurde und dann die Spieler auch nicht rausgespielt haben.
Ja, genau.
Fand ich eigentlich ganz gut.
Ja. Wobei wir uns dann, also in Persona Flum, am Ende einmal fürchterlich drüber aufgeregt haben, dass Bochum nicht rausgespielt hat, während wir es umgekehrt vorher halt auch nicht gemacht haben.
Ja.
Das fand ich dann sehr inkonsequent. Also,
wir in Persona Ich habe da auch nur grinsend den Kopf geschüttelt. Soll er sich aufregen? Aber
ja. Muss er vielleicht auch tun, wollte er vielleicht auch nochmal wachrütteln, keine Ahnung.
Zeichen setzen, irgendwie sowas.
Ja, ansonsten halt 2-2, unnötig, nachdem man das Spiel dreht, da nochmal den Ausgleich zu kassieren. Ich weiß auch nicht, ob wenn jetzt Buadus drin geblieben wäre, ich meine, nur weil der runterfliegt, heißt das ja nicht, dass wir jetzt defensiv auf einmal schlechter stehen müssen.
Ich meine, zumal er ja auch nicht der Typ ist, der so unglaublich viel nach hinten arbeitet.
Deswegen hätte man das trotzdem einfach 2-1 nach Hause fahren können, aber war halt nicht. Drumherum wurde vorher ein Lied gespielt, nämlich Intifada von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ska, P,
ja,
wie auch immer. Sag du ruhig.
Ich habe die damals unter Ska-P kennengelernt, Pi. Aber ich weiß nicht, ob das korrekt ist.
Ja, ich weiß es
nicht. Können sie auch Scap nennen. Scap.
Aber ich finde es immer total schwierig, fremdsprachige Bands dann korrekt auszugeben.
Wobei dir jetzt im Verhältnis zu, was da so kommen kann, noch vergleichsweise einfach buchstabierbar ist zumindest.
Ja, stimmt. Slayer zum Beispiel. Nein, ist total
Nein, aber aufgrund des der spanischen Liedtexte. Aber total egal, weiter
bitte. Ja, ich habe mir hier nur aufgeschrieben als Stichpunkt für die Sendung Playlist in Klammer Intifada/Israelites, weil das das Lied war, was danach kam, in eckigen Klammern, wenn wir das Minenfeld denn betreten wollen. Und damit würde ich das Thema dann eigentlich auch schon fast wieder beenden, weil ich glaube, das Thema Nahost müssen wir hier nicht groß breitreten. Ich wollte nur erwähnen, dass der Verein sich halt danach dann für das Spielen dieses Liedes, welches eben von seiner Ausrichtung klar ist, entschuldigt hat und dementsprechend das Thema dann auch beendet sein sollte. Es kam halt nur dann teilweise auch in Foren so die Diskussion auf, wie kann denn das sein, dass wirklich nur ein Mensch dafür verantwortlich ist, was denn da gespielt wird? Wie viele Leute sollen wir denn dafür abstellen, sag mal?
Ich natürlich sagen, ist da wenn ich ein mir überlege, wo
in vier?
Warum? Wer? Du und drei Leute deines Fanclubs, oder?
Da hast du auf jeden Fall keine Probleme mit deiner Musik.
Aber ihr kommt doch gar nicht dazu. Ja.
Meine Theorie ist ja, dass das einfach nur, dass irgendwer auf den Shuffle-Button gedrückt hat und sich dann zurückgelehnt hat. Und ja, das ist dahin nicht passiert ist.
Also meine Theorie ist ja, da wollte jemand erst Intifada und dann Israelites spielen. Hat sich mit beiden Texten wahrscheinlich nie wirklich beschäftigt, aber gedacht, damit tue ich beiden Seiten was Gutes und damit mache ich was ganz Tolles und stoße eine Diskussion an.
Aber das der zweite Song hat doch null mit dem Thema zu tun.
Ja, aber der Songtitel ist ja so und ja, das wäre schon ein sehr großer Zufall. Ich glaube, da hat einfach überhaupt jemand keine Ahnung gehabt und das komplett Gegenteil von dem erreicht, was er machen wollte und halt komplett ins Klo gegriffen.
Naja, wir sprechen drüber.
Ja gut, die Diskussion wurde angestoßen, das hat er dann zumindest erreicht, aber war halt sonst eine 6.
Ich fand aber die Nachricht oder Pressemitteilung des Vereins zu dem Thema eigentlich wieder ganz souverän. Wir kümmern uns drum, klären das intern, blub, ohne jetzt wild drauf rumzukloppen.
Ja, aber ich fand es auch sehr, sehr klar. Also man hat da ja nicht rumgeeiert, sondern hat ganz klar gesagt, das war falsch.
Ja, aber es gab ja dann so Reaktionen im Sinne von, man muss den doch benennen, wer das war und irgendwie bla.
Nee, das
finde ich jetzt auch im Sinne von, man muss Mitarbeiter halt auch schützen, eigentlich völlig vernünftig. So, okay, ist dumm gelaufen, war falsch, wir klären das.
Ja, wir leben auch nicht mehr in einer Zeit, in der man Leute an den Pranger stellt.
Also ja, doch schon, aber das wollen wir ja nicht.
Zumindest nicht vom Arbeitgeber her.
Ja.
Ich finde es aber gut, dass du auch vorher schreibst, wenn wir das Minenfeld denn betreten wollen und es trotzdem noch vorliest.
Ja, ich wollte es zumindest mal ansprechen.
Okay. Er hat vor allem mit uns gar nicht mehr drüber gesprochen, ob wir jetzt drüber sprechen wollen.
Man muss dazu sagen, es gibt immer so eine Vorbesprechung, dann kann dann jeder seine Themen einbringen und dann entscheidet Mike, was gemacht wird. Und wir haben natürlich auch immer wichtige und gute Anmerkungen, die Mike konsequent weglächelt.
Das ist andererseits, also, wenn Mike entscheidet, was so passiert und wir dazwischen quatschen, ist auch wieder egal.
Klappt ja ähnlich, wie er sich das vorstellt, aber naja.
Gut. Möchte noch jemand was zu Duisburg ergänzen?
Können weg, oder?
So wie Bielefeld, ja.
Ja.
Es wurde nicht der Zebra-Twist gespielt, sondern das andere.
Ja, da wollte ich noch fragen, warum?
Warum? das weiß ich nicht, aber mein Kollege aus Duisburg hat sich auf jeden Fall auch gewundert, weil er meinte, er hätte es weitergegeben, dass gerne der Zebra-Twist gespielt werden soll.
Wurde er bisher
auch? War sich nicht sicher, ob andere Kollegen von ihm halt was anderes weitergegeben hätten.
Also rings um mein Umfeld wurde das spannungsgeladen erwartet und als es dann nicht kam, war die Enttäuschung groß.
Ja.
Fast noch größer als über das 2:2 war wirklich, dass der Zebra-Twist nicht gespielt wurde.
Weil im Gästeblock finden wohl alle den Zebra-Twist gut, aber das, was gespielt wird, findet irgendwie nur die eine Hälfte gut. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche.
Die offizielle Vereinshymne oder so?
Und die andere Hälfte nicht.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Zebra-Twist ist ja der Tor-Jingle. Und das andere Lied wird da auch vor Anpfiff gespielt, meine ich. Aber das kann sein, das weiß ich. Keine Ahnung.
Wir können uns das ja bei der Saisonabschlussfahrt dieses Jahr anfangen.
Das, oh ja.
Also
oh,
nicht den Torjingle.
Es gibt einen Sonderzug, kam heute die E-Mail.
Ja, aber das überrascht ja auch. Bitte keinen. Bestellt nicht vor euren Hamster. Den Satz fand ich am schönsten. Hast du das geschrieben? Oder?
Nein, Sven. Wie ist denn die Musikauswahl bei euch in der Budapester Straße geregelt?
Musik war, ne? Zwei?
Ja. Also da, ich glaube, da sprichst du genau die beiden falsch. Also wir haben Musik, wir sind auch natürlich selbst für verantwortlich. Wir haben da zwei Jungs, die machen eine Playlist. Zu der mache ich mich warm, aber ich kann dir kein einziges Lied nennen. So, ja. Und in der Kabine haben wir auch mal Musik und das ist schon.
Ab und zu wird mal gesagt, mach mal weiter, aber mehr kann ich nicht hören. Aber
müsst ihr euch da auch diesen furchtbaren Tiefen des deutschen Schlagers widmen oder ist das vernünftig?
Oh ja, achso, das ist tatsächlich ganz interessant. Ich hatte das, weil es war, glaube ich, letzten Male bei euch Thema. Das ist sehr interessant, wenn man durch die Hallen Schleswig-Holsteins fährt, was man da so zu hören kriegt. Das ist, also da werden ja schon wurden die Halle in Wilft, schönen Gruß, schrecklich. Und auch in vielen anderen Hallen wirklich, wirklich ganz schrecklich. Manchmal führt es zu mehr Spannung und vielleicht ein bisschen innere Aggression, was ja nicht so schlecht ist beim Handball. Manchmal führt es aber auch zu großer Ablenkung und Abneigung zu dem Ganzen, was da gerade stattfindet. Also das ist wirklich sehr interessant. Ja.
Wo bei uns auch unsere Lieder auch nicht immer so angenommen werden, ne?
Nee, aber das finden wir dann natürlich trotzdem gut.
keine Backe, keine guten Lieder.
Ja, Backe müssen wir auf jeden Fall dann noch drüber reden. Mhm. Gut, haken wir den sportlichen Teil ab mit dem letzten Spiel. Das da war jetzt gerade vorgestern gegen den VfL Bochum. Und die Tore waren beim AFM-Radio noch nicht zu hören. Dementsprechend beschränken wir uns auf das selber Schildern. Fangen vielleicht vor dem Spiel kurz an. Der Gästeblock hatte ein Verpiss dich entrollt als riesengroßes Banner, wo dann das CH in dich hervorgehoben war. Oh, Johnny hat das sogar visualisiert. Möchtest du das in die Kamera halten?
Ihr könnt euch das für unsere Facebook-Zuschauer. Für alle fünf, die noch zugucken, es ist zu klein geschrieben, um es zu sehen. Ich habe mich dann tatsächlich mit der Vorgeschichte befasst, weil ich mich schon im Stadion fragte, warum das speziell so ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht später noch.
Nee, referiere gerne
jetzt. Ich möchte das als ein Drama in mehreren Akten quasi vorführen.
Ich habe Angst vor dem Akt, aber machen wir mal weiter.
Die beteiligten Personen oder Gruppen sind in dem Fall die Fanszene aus Bochum. Wortführend quasi die Ultras Bochum, Melting Pot, die sich damals gegen eine Ausgliederung der Profiabteilung ausgesprochen haben. Soweit so gut, dann kam die Abstimmung, es wurde natürlich ausgegliedert, wo das Geld gesehen wurde, die Fanszene trat daraufhin in einen quasi Stimmungsboykott, hat auch Grablichter vor die Geschäftsstelle gestellt und so weiter und so fort. Die sind also eh schon ein bisschen auf Zinne. Haben sich dann auch innerhalb des Stadions dann neben den Gästeblock gestellt und sowas, also waren halt nicht mehr so willig. Dann kam es zu folgender Situation. Felix Bastian, seines Zeichens Abwehrspieler und Kapitän bei Bochum. Bochumer Junge. Jugendmannschaften durchlaufen und so weiter und so fort. Ist da richtig fest verwurzelt. Der hat eine Lebensmittelallergie. Soweit nichts Schlimmes. Weiß jeder im Verein. Der Mann kann keine Butter essen. Schade für ihn, aber ist dann so. Mannschaftsbesprechung, beziehungsweise im Hotel wird gegessen und er kriegt so eine pelzige Zunge. Und denkt so, ah, hier ist irgendwas falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Und geht halt los und stellt die beteiligten Personen zur Rede. Hier Auftritt Person Christian Hochstetter Junior. Christian Hochstetter Junior war zu dem Zeitpunkt Teammanager. Verwandt mit Christian Hochstetter Senior. Sportvorstand beim VfL Bochum. Man kann da jetzt drüber reden, ob das so richtig ist mit Vetternwirtschaft und so. Egal. Und sagt dann, Mensch, da war doch Butter dran. Und Hochstetter Junior, Butterersatz. Ende vom Lied, Bastians kriegt einen Schock, quasi einen Allergieschock, muss auch ins Krankenhaus und sowas alles. Und verabschiedet sich mit den Worten, Brot kann schimmeln, ihr könnt nix. Leider hat er das nicht nur einem gesagt, sondern den kompletten Trainerstab. Senior rechnet nämlich seinen Junior-Teammanager zum Trainerstab dazu. Ist dann ins Krankenhaus und so weiter, alles gut. Dann sollte er suspendiert werden. Der damalige Trainer hat gesagt, du, blöderweise spielt ihr ziemlich gut Fußball und wir brauchen den halt gerade ein bisschen. Lass das mal mit der Suspendierung. Hochstetter Senior setzt dann irgendwann den Trainer ab und sieht seine Stunde gekommen. Felix Bastian wird suspendiert für 2 Spiele oder sowas. Alles nicht weiter tragisch, der Mann geht aber dagegen vor, weil er hat sich direkt danach entschuldigt, hat gesagt, Mensch, war im Affekt und so weiter und so fort. Eine Geldstrafe gekriegt, der Verein ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Das ruft wiederum, nächste beteiligte Person, die Spielergewerkschaft auf den Plan und sagt, Leute, das sind Interner, die dürfen gar nicht ausgeplaudert werden. Bastian hat sich inzwischen mit dem Verein geeinigt, darf wieder mitspielen, alles gut. Auftritt des Seniors, der sowieso schon auf Zinne ist und den Typen eigentlich weghaben will. der Pressekonferenz um Pressekonferenz um Pressekonferenz gibt und sagt, Mensch, der und so weiter und so. Senior Christian Hochstetter, deswegen das CH auch rot geschrieben. Es gab nämlich auch noch ein Banner der Fanszene, lass das mal den Papa machen, und beim Machen das CH wieder groß geschrieben quasi. Weil der Papa sich ja sehr für seinen Junior eingesetzt hat. Ist gar nicht schlimm, Junior ist nicht mehr Teammanager, soll sich mit 24 jetzt voll auf sein Sportmanagement-Studium konzentrieren. Also dementsprechend nicht mehr ganz in den beteiligten Dingern drin. Felix Bastian möchte gern wechseln. Vor bummelig 24 Stunden hat der Herr Hochstetter noch gesagt, der bleibt hier. Vor bummelig 10 Stunden hat Felix Bastian gesagt, glaube ich nicht. Wir warten auf den nächsten Akt. Auf jeden Fall sind die alle auf Zinne in der Fanszene auf diesen Herrn Hochstetter und möchten halt ganz gerne, dass er geht. Daraufhin wurde also ein Banner entrollt mit der Aufschrift Verpiss dich. Das dann auch relativ zügig auf ruppige Art entfernt wurde. Justus?
Ja.
Dein Auftritt?
Hat Urlaub ab morgen.
Ab morgen, hier in 3,5 Stunden ist morgen.
Das Banner wurde entfernt von den anwesenden Ordnungskräften.
Also nein, von den Sheriffs.
Von der Polizei.
Von der Polizei.
Also das sind keine Ordnungskräfte.
Na, warum?
Okay. Also von den anwesenden Gesetzeshütern. Ja. Also die Sheriffs sind hin und haben das Ding abgerissen. Das hat
von
sehr,
der Polizei.
Sehr zu Unmutsbekundigungen und Becherwürfen aus dem Block geführt.
Komischerweise, ja.
Ja, kann ich mir auch nicht
rechnen. Damit konnte natürlich keiner rechnen.
Begründung des Ganzen war, dass es innerhalb des Blocks Handgreiflichkeiten gab. Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Ja.
Die du auch sehen konntest?
Ja.
Die Polizei aber nicht.
Auf ihren Kameras bestimmt.
Angeblich zumindest nicht die, die es da abgerissen haben. Das stimmt wahrscheinlich sogar, dass die es nicht sehen konnten, ja.
Müssen sie wachsen.
Ja, müssen sie wachsen, ja gar müssen nicht sie. Meine Kollegen standen da ja auch, oder unsere Kollegen, wir standen da, weil wir da immer zum Anpfiff eigentlich in der Nähe des Gästeblocks stehen, weil wenn da was passiert, passiert es in der Regel zu Beginn oder bei irgendwelchen Toren, wo ich jetzt nicht weiß, wann das ist, deswegen stehe ich da nicht die ganze Zeit. Aber zu Beginn ist es ja häufiger mal ein bisschen kribbelig. Deswegen standen da meine zwei Fanprojektkollegen standen im Block und meine zwei Fanbeauftragten-Kollegen standen vor dem Block und wir standen zu dritt, glaube ich, da im Rolli-Bereich Haupttribüne. Da hätte uns natürlich auch mal wer ansprechen können. Also es gibt davor ein Kennenlernen sozusagen, eine halbe Stunde vor Spielbeginn spätestens, ein Kurvengespräch, so heißt das, zwischen Ordnungsdienst, Polizei, Fanbetreuung Gast und Fanbetreuung Heim. Also zu Anpfiff kennt man sich spätestens. Und dann sollte man vielleicht diesen Weg gehen, weil dafür sind wir unter anderem da. So, da muss man nicht ein Plakat runterreißen. Also wenn sich da Leute natürlich volle Kanne auf die Fresse hauen mitten im Block, dann na gut, würde ich es immer noch nicht machen, weil das irgendwie Komplikationen hervorruft, die man irgendwie anders machen kann. Aber wenn man das da kurz runterreißt, sich dann aber gar nicht in den Block geht, sondern wieder in Richtung Marathontor sozusagen geht, dann hilft das gar keinem. Null. Sondern es ist irgendwie ein ganzes Minusgeschäft.
Die waren ja auch null vorbereitet. Die standen ja da Helme ab und so.
Das war auch nicht geplant. Wenn die das hochhalten, dann machen wir das. Weil die hatten keinen Matchplan.
Vor allem haben sie ja ähnlich wie der DFB total clever reagiert. Ne? Der DFB hat ja damals bei Kein Fußball den Faschisten abgehangen und die haben jetzt ja nur das Dich runtergerissen. Also verpisst durfte er stehen bleiben.
Ja, es war aber schon im rechten Bereich des Blockes. Jetzt habe ich heute gehört, sie haben es wirklich abgeschnitten. Das habe ich aber in der Situation nicht gesehen. Ich dachte, sie hätten es runtergerissen und es ist in dem Moment, kann man ja auch sehen, das ist kein besonders fester Stoff gewesen, dass es einfach kaputt gerissen ist. Aber das kann ich jetzt nicht mit 100%iger okay. Sicherheit sagen. Aber das war natürlich total dämlich.
Entschuldigung.
Oh, ich bin durch.
Was ich mich noch gefragt habe, kurz darauf oder irgendwann später, ging es um irgendwas wie EV bleiben oder so?
Ja,
und dann das ging um Preußen-Münster.
SCP, okay. Preußen-Münster.
SCP konnte ich nämlich nicht ganz deuten. Und ich fragte mich, warum die sich, also ob das eine Bochum interner war oder ob es um einen anderen Verein ging und wenn ja, warum?
Nein, es ging um Preußen-Münster, die auch gerade etwas Ähnliches planen.
Und warum interessiert uns Preußen-Münster?
Ja, weil die gerne in e.V. geblieben wären, glaube ich, und jetzt alle anderen davor warnen, dass sie doch bitte auch in also nicht auch, sondern bitte in e.V. bleiben sollen, im Gegensatz zu ihnen, die den Kampf verloren haben.
Seid schlau.
So habe ich das verstanden.
Okay.
Ja, glaube so auch gemacht. Also die Bande Bochum Münster war mir jetzt auch nicht so präsent, aber ich habe das auch so interpretiert.
Im Stadion selber, ich gedacht, wegen Bielefeld und Preußen, das passt überhaupt nicht, das ist bestimmt Paderborn. Und irgendwann neben mir sagt jemand, du, guck mal nochmal auf dein Ticket. Das geht nicht, Dauerkarte. Und dann wurde mir aber bewusst, wo mein Fehler lag.
Okay. Aber Bielefeld und Paderborn finde ich jetzt auch.
Ich habe auch überhaupt nichts verstanden.
Ich habe gedacht, dass.
Ja, ich glaube, Paderborn ist so unbedeutend für alle, dass da immer nur mal höflich drüber. Das ist so wie Stuttgart-Hoffenheim. Das ist
ja, ich habe auch erst an Paderborn gedacht, aber diese Verbindung Bielefeld-Paderborn, die können sich doch vermutlich auch eher nicht leiden, weil quasi ja, noch, ein Ort.
Ja, das, wie gesagt, das ist so wie Stuttgart-Hoffenheim. Das wird von der größeren Gruppierung einfach nicht wahrgenommen als lokaler Rivale. Ja.
So oder so ist Preußen. Ich dachte, wir hätten gegen Bielefeld gespielt.
Ach so. Ja.
Also nur 2 Minuten lang, höchstens. Ich habe nur irgendwas mit B gelesen.
Kommt uns eigentlich noch jemand zu?
Oder? Egal. Gut, sportlich. Ersten 10 Minuten furchtbar. Ich habe gedacht, meine Güte, geht da schon wieder los.
Ja.
Ja.
Gut, haben wir das geklärt? Und dann fanden wir über den Kampf zurück ins Spiel.
Aber es musste Sobig machen, ne? Der muss alles machen.
Aber wirklich, was für ein Kampf
gibt es ja gar nicht. Aber kann da vielleicht irgendwer anders mal dieses Tor machen? Also das ist echt Wahnsinn, Alter. Also ja.
Mentalitätsmonster.
Ja, aber auch, also auch gut. Also ja, nicht nur Mentalität, sondern auch Fußball, das ist gut.
Ich hab
irgendwann. Und was macht Alain wieder eigentlich?
Im Abseits stehen, wir haben drüber gesprochen.
Im Abseits stehen, in den Rasen hauen und zufällig noch irgendwie einen Freistoß kriegen.
Hallo? Der hätte sofort danach geschossen und in den Winkel.
Nein.
Ich weiß nicht. Nein, also das...
Siehst du anders? Tatsächlich? Also ernsthaft anders?
Naja, ich kann jetzt nicht sagen, der hätte eine 1,5 verdient gehabt nach dem Spiel, aber ich finde immer noch... Wenn man sich anguckt, wie Buadusi angefangen hat, das war auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Hat er nicht 15 Tore in seiner ersten Saison geschossen?
Nein, ja, aber ich habe nicht in den ersten 2 Spielen.
Er hat 9 Tore in der ersten Saison und dann hat er nur 3 oder so in der Hinrunde der zweiten und dann hat er halt von seinen 15 in der zweiten hat er 12 in der zweiten Hälfte
geschossen. Gut, davon ist Alagi aber.
Der hat dadurch, dass er jetzt nur 2 geschossen hat, kann er halt und das eine im Pokal, also 3 ja schon, kann er halt jetzt die anderen 12 in der Rückrunde machen.
Wir reden immer also noch. Ich habe von Goal Impact im Stadion geredet. Und gesagt, nein, ist das doch nicht so ganz schlecht, dieses Programm.
Und immer noch diese Einschätzung kommt von dem Mann, der Ante Budimir als Torschützenkönig auserkoren hat.
Ey, der hat gerade sein 4. Saisontor in der Serie A gemacht.
Damit hat er mehr als Jan-Marc Schneider.
Und mehr als Alagui, okay, aber...
In der Serie A.
Sowieso. Ja, ansonsten 2-0 Schneider, sehr geil vorbereitet von Cheng Shahin, der sich den Ball hinten holt. Dann irgendwie so ein Katastrophenrückpass nochmal auf Flum spielt, wo ich denke, oh Gott, warum spielst du den jetzt wieder zurück? Aber dadurch wird der Konter halt noch schöner. Traumpass auf Schneider und der macht den halt rein, im Gegensatz zu Alagui. Ja, kann man auch mal so neidlos anerkennen, das macht er schon ganz gut.
Ja, oder der andere vor allem besonders schlecht.
Ja, und zum Schluss hat Lukas Hinterseher noch das 2-1 gemacht, aber danach kam vom Buchen auch nichts mehr und ich hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass wir uns das an dem Tag klauen lassen.
Nein.
Nee.
Also ich habe von etlichen Leuten gehört, zum Glück gibt es keine Live-Wetten im Stadion. Ich hätte alles auf Unentschieden getippt, was ich so habe.
Also als ich gelesen habe, 4 Minuten, habe ich das Zittern gekriegt.
Boah, und wie schlecht man die Zeit runterspielen kann. Ja. Wahnsinn.
Ey, Kalle hat das geil gemacht.
Ich fand das nicht so schlecht. Ich ernsthaft, ich bin dabei, Mike, ich war...
Bochum hat nichts nach vorne gemacht.
Nee, und ja, ich hatte Kalle auch bei uns den...
Was macht der denn da? Entweder er läuft zur Ecke und nimmt wirklich die Zeit da von der Uhr, okay, fände ich die schlechtere Variante, aber hätte ich zumindest verstanden. Oder er spielt ihn halt komplett rüber, ich weiß gar nicht mehr, wer da war. Es stand einer in der Mitte und einer ganz auf der anderen Seite. Weiß ich schon nicht mehr, wer. Da hätte er hinspielen müssen, das hätte man auch sehen können.
Ich glaub,
stattdessen spielt er einfach zum Torwart.
Das war halt eigentlich Abwehrspieler, da spielst du halt mit dem.
Ja, nicht gut, mit dem aber Ball, deswegen oder? Ist es doch nicht gut.
Was er
aber ich eigentlich fand, Abwehrspieler ist.
Ich dachte zugegeben bis eben auch noch an die andere Szene, wo er den Freistoß holt.
Ja, okay, aber das war wirklich, ich fand das echt, also, naja, gut, aber ich meine, ich gehe jetzt hier, glaube ich, 20 Jahre hin, die konnten das in 20 Jahren noch nie die Uhr runterspielen.
Ja, aber du bist nicht der Einzige, der schon so lange. Ja, das stimmt, aber
also
ich
fand's, noch nie, wirklich.
Ich fand es im Verhältnis.
Man kann keine Ecken schießen seit 20 Jahren und man kann nie die Uhr runterspielen.
Aber mir ist eine Sache aufgefallen, apropos Uhr runterspielen, die ich zumindest in den 20 Jahren, wo ich hingehe, auch noch nie erlebt habe.
Oh Gott, seid ihr alle alt, ey.
Wir
siehst dafür so aus.
Wir haben gewechselt in der Nachspielzeit bei eigener Führung.
Ja.
Habe ich noch nie erlebt. Das machen sonst immer nur die anderen, wenn wir zurückgehen. Also, weil wir haben meistens keinen Wechsel mehr über, dass wir das könnten. Also, das fand ich bockstark von Kauczynski. Also, sowas
ist ja ganz neu. Er sollte Alagui runter und dann war doch Jan-Marc Schneider, weil
er den gar nicht mehr konnte.
Ja, der wollte raus. Ne?
Was sagt ihr denn zu Park in der ersten Halbzeit?
Der wollte auch raus. Der konnte nämlich überhaupt nicht mehr.
Das hat alles nicht so. Wenn er mal ausnahmsweise irgendwie einen Ball gewonnen hat, dann hat er ihn danach direkt zum Gegner gespielt.
Aber der muss scheiße nervös gewesen sein, oder?
Ja, anders kann ich mir das nicht erklären.
Also, er hat halt schon seinen ersten Pass gleich eine Riesenchance eingeleitet in der dritten Minute, die Himmelmann aus dem Winkel rauskratzt. Das ist halt ein unfassbar schlechter Beginn. Und ich glaube, sowas macht mit so einem jungen Menschen auch was, der dann so unter Druck steht. Und wenn der erste Pass angekommen wäre und vielleicht eine gute Chance für uns eingeleitet hätte, hätte er vielleicht ein ganz anderes Spiel gemacht. Und so lief halt alles schlecht. Und ich habe eigentlich überlegt, normalerweise musst du ihn jetzt rausnehmen und ihn vor sich selbst schützen. Fand ich super, dass Kocinski es nicht gemacht hat. Und natürlich gibt ihm dann zum Glück der Erfolg recht. Ich meine, wenn es dann womöglich ein Fehlpass von Park gewesen wäre, der nachher noch den Ausgleich zulässt, dann wird er hier gevierteilt. Aber so, alles super und hoffe, dass er da für sich was Positives draus zieht und das besser macht, weil wer ihn bei der U23 sieht, der ist bockstark da im Mittelfeld. Ich finde ihn super.
Also ich glaube, wenn wir unentschieden gespielt hätten oder das Ding sogar noch verloren hätten, dann wäre er auf jeden Fall der Buhmann gewesen. Also das, was sonst...
Kocinski, dass er Park nicht runtergenommen hat oder Park selbst?
Park selbst.
Ja.
Also das
war ja ein bisschen stabiler wurde, ne?
Also ja, mit der Zeit hat er sich gefangen und zweite Halbzeit ging dann auch.
Genau. Und so hat er jetzt als erstes Spiel zu Hause 90 Minuten gespielt, 2-1 gewonnen, zentrale Position.
Kann dann schon besser.
Das kann er ja so mitnehmen, ne? Das hat er ihn so ein bisschen gerettet. Aber klar, der Anfang war sehr nervös, das stimmt.
Das andere Spiel war Braunschweig, ne? Wo er schon mal gespielt hatte.
Ja.
Da war er super gespielt.
Da war er super. Aber als Verteidiger.
Ja, Außenverteidiger. Ja. Ich glaube, spielt er bei der U23 auch meistens. Naja.
Reden wir über Jan-Marc Schneider?
Der hatte die Haare gefärbt kurz vorm Spiel.
Hatte der das nicht?
Bei dir? Ja, Digga, genau das meinte er auch. Wie du
ja, das ging durch die Bezugsgruppe. Da ist er noch ein bisschen blonder als sonst. Ja, der ist glaube ich noch ein bisschen blonder als sonst.
Ja. Nee, sag doch. Erzähl doch, was du sagen möchtest.
Jegliche sachliche Diskussion, ich werde keinen ersticken.
Erstens das Tor gemacht, was ich auch da wieder, der hat ja noch nicht so unfassbar viel Zweitligapraxis, ziemlich kaltschnäuzig fand. Und ich war insgesamt ziemlich begeistert eigentlich von seinem Spiel. Lücken gerissen, was versucht, hat nicht alles geklappt, aber im Verhältnis zu manch anderem unserer Stürmer doch ein richtiger Aktivposten. Und wie gesagt, in Bielefeld hat er mir die ersten paar Minuten eigentlich auch gut gefallen und ich habe mich gefreut, dass er mal spielt.
Er ist halt ein ganz anderer Typ als Alagui, ne? Ich meine, ja. Alagui fällt halt durch seine etwas phlegmatischere Art auch gleich auf. Der macht halt viel über seine Erfahrung und so.
Aha.
Während Schneider halt noch so dieses Kampfsau-Ding hat.
Was macht er denn über seine Erfahrung?
Der steht, also ich finde, er steht oft richtig und kriegt ja auch die Torchancen. Das ist ja auch eine Qualität, sich diese Chancen zu erarbeiten. Und so angespielt zu werden.
Falls jetzt noch jemand zusieht, das Schwimmbecken ist dort.
Hast du den als Torschützenkönig getippt eigentlich?
Ich glaube, ja. Kann ja noch kommen. Ich meine,
aber das heißt, das heißt, wir verkaufen Alagui im Winter für 2 Millionen nach Italien?
Meinetwegen. Nein. Ich finde den gut. Weiterhin.
Egal. 1 Million haben wir für den gekriegt, wo die mehr
eine.
Ja, aber das ist auch in Fußballzeit ewig her und die Volumina haben sich massiv
verändert. War noch D-Mark, ne?
Seit 20 Jahren.
Gut. Müssen wir noch was zu Bochum sagen? Ich habe mir nicht so furchtbar viel aufgeschrieben.
Was stand auf der Zaunfahne vorne dran? Ne?
Wessen Zaunfahne?
Nee.
Den hätten wir nicht schon darüber?
Der Fangruppierung, die größte Zaunfahne dort hatte. Weil von meiner Position aus sah es wie Blue Bistro Boys aus. Und dann habe ich mich gefragt, ob die immer mit dem Zug anreisen und im Bordbistro
Bier trinken. Weil Ultras boykottieren ja komplett, deswegen haben die natürlich auch keinen Zaunfahren.
Richtig,
deswegen hat es mich nicht so richtig interessiert.
Fragte ich mich, wer die größte da aufgehangen hat.
Aber rechts war auch frei, ne?
Ja.
Also wo die standen, war auch gar keine. Boah, das weiß ich nicht. Aber stimmt, irgendwas mit Bistro stand da, das habe ich auch gelesen, ja, aber das habe ich gar nicht so
wahrgenommen. Blue Bistro Boys, das fand ich ein bisschen witzig.
Ja,
bin ich raus, habe ich nicht gesehen.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Hast du was zur Mode in Bochum?
Die hatten dieses Faber-Trikot. Dem traue ich immer noch hinterher.
Damals, ja, okay.
Darius Wosche.
Und es gab keine Trillerpfeifen gegen Bochum, was meine Ohren sehr positiv empfunden haben.
Wieso hätte es das geben sollen?
Ich musste nur gerade an das Hinspiel denken.
Ach so, weil das, da diese DFL-Eröffnungsfeier war, ja. Ah, so, Schiedsrichter, ja. Bibiana Steinhaus.
Schiedsrichterin, sagt man dann, Mike.
Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Natürlich eine ganz andere Liga als der Kollege Dietz im Spiel vorher. Trotzdem, aus meiner Sicht, Elfmeter für Schneider nicht gepfiffen. Ist noch nicht drin. Ich habe mir den.
Wie lange brauchen die für ihre
Scheiße? Nein, weil es das Montagsspiel ist, kommt es erst im Printkicker am Donnerstag und die Noten der Zweitligaspiele werden nicht vorher veröffentlicht. Also nur für die Elf des Tages. Deswegen weiß man, dass Sobich und Schneider in der Elf des Tages sind und Sobich auch Spieler des Tages ist. Aber die Noten stehen noch nicht fest. Okay. Oder stehen fest, aber sind nicht öffentlich. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit für mich Elfmeter an Schneider, den sie nicht gepfiffen hat.
Da du schießt, die Podcast-Hörer können das ja alles sehen,
aber alle anderen gucken mich fragend an, ja.
Mindestens zwei.
Nee, einer, aber reicht ja.
Ach ja, stimmt, das war auf die Süd, ne? Sozusagen.
Auf die Süd, ja, die Strafraum-Ecke rechts. Zur Gegend gerade.
Ja, ja, genau, ja,
ich erinnere mich. Da stand ich sogar.
Ich nicht, aber.
Ne. Erste Halbzeit stand ich unten am Zaun die Ecke und zweite Halbzeit war ich bei euch die Richtung.
Hast du nicht wahrgenommen? Na gut.
Und ich rede sonst über ihn.
Habe ich schon wieder vergessen.
Also im Stadion habe ich natürlich wie immer klare Elfmeter geschrien. Am Fernsehen konnte ich mir das nachher nochmal angucken und meine Theorie bestätigen.
Da merkt man den Fachmann.
Ja.
Aber sonst
wärst du nicht Bundesliga-Schiedsrichter eigentlich.
Weil ich zu alt bin. Ich habe zu spät angefangen. Sonst wäre ich da längst.
Ehrlich?
Ja, weiß nicht. Aber also...
Was pfeifst du jetzt gerade?
Kreisklasse A. Mit der Tendenz nächstes Jahr vielleicht Kreisliga pfeifen zu dürfen. Mal schauen.
Kannst du noch
und in der Verbandsliga?
In deinem Alter?
Ja, in die Kreisliga kann ich auf jeden Fall noch. Und in der Linie fahre ich ja in der Verbandsliga Schleswig-Holstein mit.
In der Linie?
An der Linie. Im Gespann, wie wir das...
Ja, ein festes Gespann?
Auch? Ja, in der Verbandsliga ist das ein festes Gespann.
Spielst du links oder rechts? Also linke oder rechte Linie?
Das ist natürlich die falsche Frage. Bist du erster oder zweiter Assistent, muss es heißen?
Oder gibt es eine Reihenfolge?
Ja, weil der erste Assistent ist immer auf der Seite, wo die Trainerbänke sind.
Bist du etwa nicht erster Assistent?
Doch, natürlich. Ja, so ist das.
Ist es aber gut? Ist es besser, Assistent als auf dem, also der richtige Schiedsrichter?
Keine Wertung.
Es ist natürlich irgendwann eine Frage des Alters und an der Linie bin ich natürlich da mit meinem äußerlichen Vermögen in der Verbandsliga vielleicht besser aufgehoben als auf dem Platz.
Habt ihr schon so Headsets wie die?
Nein. Okay. Die Kollegen in Lübeck haben tatsächlich in der Liga schon Headsets und werden dafür kreisintern aber auch verlacht. Im Kreis Segeberg hat man immerhin Funkfahnen. Also das heißt, wenn ich sage, abseits, hebe ich natürlich die Fahne, aber ich kann zu sehr auch summen.
Und dann vibriert
was. Was ich mich schon mal gefragt habe, das Ding vibriert wie so ein Handy, das ist kein Elektroschocker.
Nee, das verwechselst du jetzt mit Joko und Klaas, die machen ja, das da, aber so witzig ist das bei uns nicht. Das vibriert nur.
Und du als erster Assistent hast dann auch die Aufgabe des bei Bundesligaspielen vierten Offiziellen so ein bisschen?
Naja, ich notiere die Wechsel und so, ja.
Ach so, aber nicht die Nummer irgendwie die Trainer mal ein bisschen beiseite schieben oder
doch,
so?
Doch, natürlich, wenn das nötig ist. Mhm. Deswegen setzt man dann da tendenziell eher den etwas erfahreneren, um nicht älteren zu sagen, ein und den anderen auf der anderen Seite, aber das, naja.
Um zu Frau Steinhaus zurückzukommen,
ja.
Trotzdem finde ich solide Partie. Hat übrigens
absolut.
Im Gegensatz zu Herrn Dietz auch Applaus bekommen beim Verabschieden, während Herr Dietz Regenschirme aufgeschwemmt bekommen
und hat. Und beides zu Recht.
So, die Instanz hat gesprochen.
Was uns ja vielleicht eine ideale Überleitung zum Thema Handball bietet, Schiedsrichter. Ich wurde von Sven vorher instruiert, euch auf das Spiel in Wift anzusprechen diese Saison. Erzählt doch mal, warum ihr da dann danach Protest einlegen musstet.
Wir haben in Wift gespielt. Wir sind, glaube ich, also als 6., 7., 8. hingereist. Die waren 2. Ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt. Immer spannende Duelle. Eine Halle, in die wir eigentlich ganz gerne fahren, die letzten 2 Jahre, glaube ich, verloren haben. Und wir haben da ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir waren viele Verletzte, sehr dünne Besetzung und haben bis zur 55. Minute, ein Handballspiel 60 Minuten, geführt. Dann kippte das so ein bisschen und lagen mit einem Tor zurück.
um das abzukürzen, 10 Sekunden Verschluss, ein Tor vor für unsere Gegner. Wir haben den Ball, hartes Foulspiel gegen einen unserer Angreifer und 2 Minuten Strafe. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schiedsrichter bereits Zeitspiel angezeigt. Zeitspiel bedeutet im Handball, man soll langsamer aufs Tor werfen, sonst ist langsam Abpfiff und in die andere Richtung.
Beziehungsweise jetzt ist es so, dass man maximal 6 Pässe spielen darf. Ah, okay, genau. Und dann in diesen 6 Pässen muss man abgeschlossen. Ne? Das ist halt, ja, genau. Diese Regel wird aber außer Kraft gesetzt, wenn ein hartes Foul stattfindet, also dass mit 2 Minuten gelbe Karte geahndet wird. Also eigentlich
dann soll er den Arm runternehmen. Dann muss der Arm wieder runtergehen. Okay. Genau, das ist eine klare Regel, jeder weiß das so. Wir wussten, okay, wir haben jetzt noch 10 Sekunden Zeit, sind jetzt also einer mehr. Wir haben den Torwart rausgenommen, weil wir wollen halt unbedingt den Ausgleich noch werfen. Und die Schiedsrichter nehmen den Arm wieder runter. Wir können also in diesen Angriff auf jeden Fall zu Ende spielen. Und dann passiert aber Folgendes. Wir spielten den ersten Pass und ich wollte gerade den zweiten Pass spielen. Und in diesem Moment pfiff der Schiedsrichter Zeitspiel. Und Freistoß für Wift, die warfen den Ball noch ins leere Tor und das Spiel war zu Ende, wir verloren mit zwei Toren. Und das Spiel war beendet und wir dachten, also was hat er denn jetzt gepfiffen? Schritte kürzlich gewesen, dann Stürmerfoul nicht, Ball war nicht im Aus, es kann nicht, was war los? Und im Nachhinein haben wir dann Protest eingelegt, weil wir die Entscheidung überhaupt nicht verstanden haben und offensichtlich haben sie Zeitspiel gepfiffen, weil sie diese Regel einfach in dem Moment noch nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und die Schiedsrichter haben es auch zugegeben in ihrer Stellungnahme. Von daher waren wir alle sicher, okay, das Spiel wird wiederholt. Dem Einspruch wird stattgegeben. Alle anderen Schiedsrichter, mit denen man so in Kontakt ist in den Folgespielen, haben uns darauf angesprochen und sagten auch, ja, kommt hier auf jeden Fall durch, das ist ja sogar schon zugegeben, ist klar. Und ich glaube, vorgestern haben wir jetzt die Entscheidung vom Verband bekommen, abgelehnt, weil es ist ja gar nicht klar, dass ihr noch ein Tor geworfen hättet. Und in den Angriffen davor, in denen ihr auch in Überzahl wart, habt ihr einmal 14 Sekunden und einmal 16 Sekunden gebraucht, um ein Tor zu werfen. Und jetzt hattet ihr ja nur 6. Von daher ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass ihr noch ein Tor werfen würdet. Von daher...
Was ist denn das für eine Antwort?
Ja, das haben wir uns auch gefragt.
Und wir müssen bezahlen, ne? Wir haben Recht bekommen, dass die Schiedsrichter die Regel falsch ausgelegt haben, müssen aber trotzdem, weil die Verfahrenskosten tragen wir auch noch.
Also im Fußball ist das ja ein Regelverstoß. Also man sagt ja Wahrnehmungsfehler und Regelverstoß. Wahrnehmungsfehler ist halt Tatsachenentscheidung, passiert und wird nichts gemacht. Aber Regelverstöße werden immer mit Wiederholungsspielen eigentlich beschieden. Und da und bei euch wahrscheinlich ja eigentlich auch.
Wir sind fest davon ausgegangen. Und alle, mit denen wir Kontakt hatten, auch. Und das kommt jetzt wirklich auch für uns sehr, sehr überraschend, dass das so entschieden wird. Kurze Anekdote nebenbei. Ich glaube, das ist so der 9. oder 8. Sache mit dem Verband, die wir jetzt hatten in den letzten 9 Jahren. Da gab es so mal sowas wie, dass gegen uns ein Spieler gespielt hat, der noch gar nicht spielberechtigt war, der gerade Neuzugang, der noch keinen Pass hatte und solche Geschichten. Das war jetzt die 9. Entscheidung des Verbands gegen uns. Ist wahrscheinlich alles Zufall, ne? Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber naja, steht schon ein bisschen sauer auf.
Und gibt es jetzt eine nächste Instanz?
Es gibt eine nächste Instanz, da müssen wir natürlich dann noch mehr für bezahlen, wenn wir diesen Weg gehen wollen. Aber also das halte ich für so absurd, diese Entscheidung. Auch die Begründung, die wir da schriftlich bekommen haben, die ich ja kurz dargelegt habe, dass wir da eigentlich ziemlich sicher sind, dass wir den Schritt gehen wollen.
Besonders weil in den letzten Spielen öfters mal solche, es gibt halt so besondere Regeln, dass Fouls dann direkt mit einem 7-Meter, also vergleichbar mit einem 11-Meter halt, geahndet werden und die in den letzten Spielen leider zweimal gegen uns entschieden wurden in den letzten Sekunden. Das macht es dann auch nochmal bitter, dass dann uns nicht zugetraut wird, dass man innerhalb von 7, 8 Sekunden, die noch zu spielen waren, nicht wenigstens den Ball aufs Tor kriegt und eine echte Torchance zu kreieren. Egal.
Ich frage mich auch, seit wann Handball eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist und kein Sport mehr. Also ich finde, das ist ganz klar, dass wir noch die Chance hätten auf den Ausgleich. Überzahl ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass wir treffen. Mit dieser Rechnung, dass wir letztes Mal 14 Sekunden und 16 Sekunden gebraucht haben, zeigen sie auch, dass wir die Überzahl durchaus Tore werfen können. Von der ist die Wahrscheinlichkeit ja doch nicht so gering, dass wir es tun. Sehr, sehr merkwürdig. Und schade, dass wir da nicht belohnt wurden für die gute Leistung. Das ist eigentlich das Hauptthema gewesen. Dass wir da wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und dann am Ende nicht belohnt werden mit dem Punkt.
Okay. Und was ist die Regel? In den letzten Sekunden gibt es andere Regeln als sonst?
Ja, es werden Fouls, es gab halt früher wirklich häufiger, dass jemand dann...
Das sind doch immer diese 9 Meter, wo alle so eine Mauer machen dann, oder? Ist das nicht so letzte Minute?
Das ist ja Freiburg.
Aber war das nicht früher so? Und man muss so komisch... Das wo so alle zur Seite fallen und der.
Ja, ja, aber das war ist, wenn Spielzeit vorbei ist. Das so, gibt's ja. Okay. Aber es gab halt früher häufiger den Fall, dass wenn einer dann aufs Tor zugelaufen ist, dann wurde der komplett umgemäht, nur um die Wurfchance zu verhindern. Und um das zu unterbinden, wurde halt gesagt, okay, wenn in der letzten 3 Sekunden so ein Foul passiert, gibt's nicht, wenn es auf 9 Meter ist, Freiwurf, sondern es gibt 7 Meter. Das wurde halt eine höhere Bestrafung, also auch eine
rote Karte
gibt's halt auch, teilweise, wenn es richtig hart ist, mit Bericht, also dass er darüber hinaus auch noch gesperrt wird.
Aber und diese Entscheidung hatten wir 2x gegen uns in den letzten 5 Spielen.
Wir haben zweimal den 7 Meter bekommen, wo gesagt...
Wie spielt ihr denn in den letzten 5?
Ja, chaotisch manchmal.
Aber das heißt ja, in diesen 6 Sekunden in Wilft hätte auch einer von denen noch in einen von euch reinrennen können und ihr hättet 7 Meter.
Natürlich.
Absolut. Da braucht ihr dann auch keine 16 Sekunden für.
Ja. Nee, also im Handballspiel ist ja, beim Fußball ist ja auch so, wenn die Mannschaft zurück, wird ja auch der Ball nach vorne geschlagen und da werden ja schneller Chancen kreiert als in den 89 Minuten zuvor. Beim Handball ist es auch so, in der Regel spielen wir da auch mal Angriffe, die gehen 30 Sekunden oder 40 Sekunden. Also da überhaupt einen Maßstab zu nehmen, wenn eine Mannschaft ein Tor aufholen will oder auch Tore aufholen muss, dass sie dann schneller abschließt als vorher, ist ja eigentlich normal.
In dem Moment war der Spielzug war klar angesagt. So, Pass halb rechts zur Mitte, Mitte holt das Kreuz vor halb links. Halb links hat einen guten Tag, hat er wahrscheinlich 8 von 9 Würfen getroffen an dem Tag, bester Mann auf dem Platz. Und der hat das Ding genommen und ist reingenagelt. So, sehr wahrscheinlich, dass er getroffen hätte. Schönen Gruß an Hamburger Handballverband.
Äußerst wahrscheinlich. Also,
das war klar. So. Genau die Passabfolge war abgesprochen und so.
Wie hoch sind die Verfahrenskosten, wenn ihr sagt, dass ihr die tragen müsst? Ist das überschaubar oder ist das
unterschaubar?
Das zahlt aber dann der Verein in dem Fall. Also ihr müsst nicht aus eigener Tasche irgendwie noch 10 Euro dazugeben.
Wenn, also Mannschaftskasse, ich weiß nicht, ob, genau, Mannschaftskasse, Abteilungskasse, weiß ich nicht genau, ob die da irgendwie auch unterstützen, wenn es jetzt soweit kommt, aber genau, ich glaube, die ersten, wir mussten direkt 100 Euro bezahlen dafür, dass wir überhaupt Protest oder Widerspruch einlegen, und jetzt kommen die Verfahrenskosten dazu, das ist nochmal ähnlich hoch, und jetzt geht es, glaube ich, um 160 Euro nochmal wieder auf den Tisch legen, wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, so. Dann sind wir insgesamt, dann sind wir ungefähr 300 Euro los.
Das ist ganz schön bitter dafür, dass man eigentlich weiß, dass man recht hat.
Und
schon schriftlich bestätigt hat, dass man eigentlich recht hat.
Ja, es gibt auch ein Video dazu. Es gibt auch ein Video dazu.
Aber das dürft ihr ja nicht.
Ja, das wisst ihr. Das haben wir ja. Ein privates Video haben wir ja.
Wie ist denn das, wenn die nächste Instanz dann euch recht gibt, kriegt ihr dann die Kohle aus der ersten Instanz wieder?
Das ist eine gute Frage. Da
hatten wir noch nie den Fall, leider.
Vielleicht haben wir Hörer, die das beantworten können, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Gut, holen wir vielleicht mal die Hörer ab. Jetzt kann man ja sagen, ihr sitzt hier mit einer Bierflasche und ihr geht auch mal ins Stadion und ihr fahrt im Sommer nach Ruanda. Dann seid ihr so eine lustige Thekentruppe hier aus dem Viertel und spielt so ein bisschen aus Spaß. Nein, tut ihr gar nicht. Ihr spielt in der Oberliga. Das ist die 4. Liga in Deutschland. Und genau. Das ist ja schon Leistungssport. Da überrascht einen ja vielleicht erstmal, dass ihr tatsächlich nur 2x die Woche trainiert. Das machen die anderen nicht, hast du gesagt.
Ja, es ist, glaube ich, so der letzte Schritt um so Richtung professionellem Handball. Also das ist das, was man auch gut mit dem Job und auch Familie noch vereinbaren kann. Die Liga. Darüber hinaus wird es dann irgendwann schwierig. Und ja, ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Mannschaften, die auch nur 2x trainieren. Die anderen trainieren deutlich häufiger. Und ja, es ist schon ambitioniert auf jeden Fall. Wenn wir trainieren, trainieren wir auch vernünftig. Und die Gegner, die wir haben, die sind schon gut. Und wir haben einige zweite Mannschaften so in der Liga. THW Kiel 2, letztes Jahr hatten wir den HSV Handball, die jetzt also aufgestiegen sind in der 3. Liga und da jetzt wieder hochgehen wollen. Wir haben übrigens das letzte Derby, was wahrscheinlich je stattgefunden hat, gegen den HSV Hamburg hier gewonnen. Das wird so bleiben. Ja, also das ist schon das letzte offizielle Derby. Schon 4. Liga und Sport, wo es zur Sache geht. So, nicht nur Theke.
Und 3. Liga ist dann wie geteilt? Wie viel gibt es da?
4. Und da ist es wirklich schon so, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also was da an Kilometern abgespult werden muss und auch an Finanzmitteln. Also ich glaube, da müssen wir dann auch Videos zur Verfügung stellen. da kommen wir auch nicht mehr mit freiem Eintritt aus. Also das, ich glaube, unsere Halle ist, würde maximal ein Jahr funktionieren, dass man so eine Sondergenehmigung bekommt. Und dann müssten wir auch umziehen. Also wenn man überlegt, der neue HSV Handball, die spielen vor 2.500, glaube ich, im Schnitt. Also das ist schon...
Wo stehen die denn in Alsterdorf?
Genau. Also gut, die sind natürlich auch am oberen Level auf jeden Fall, aber... da würde sich einiges, also ich glaube, als es mal, als wir gefragt wurden, ob wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen würden, hat der Vorstand gesagt, wenn ihr das macht, dann treten wir komplett zurück. Das müsst ihr dann alleine regeln. Also da kommt schon viel auf einen zu und das können wir gar nicht. Also dann müsste man 3-mal, 4-mal in der Woche trainieren, um das dann auch professionell über die Bühne zu kriegen.
Wollt ihr als Sportler denn aufsteigen oder?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, gerade die beiden, die hier sitzen, und auch viele andere in der Mannschaft, die wir haben alle irgendwie schon mal höher gespielt. Es gibt welche bei uns, die haben zweite Liga gespielt,
dritte Liga
haben wir beide auch gespielt und einige andere auch. Und jetzt ist das so, dass das ist eine super Liga für uns im Moment. Also das können wir sportlich schaffen, das ist auch sportlich herausfordernd. Das ist nicht so, dass wir irgendwie alles gewinnen, keineswegs, aber wir können da super mithalten und sind auch besser als einige andere. Aber ich so ein bisschen, ne, wir sind jetzt zweimal aufgestiegen, sind jetzt in der Oberliga relativ stabil, teilweise oben mitgespielt. Und ja, warum soll es nicht auf St. Pauli mal eine Handballmannschaft geben, die noch höher spielt? So, fände ich schon cool, weil das Umfeld ist da, die haben häufig eine volle Halle, sind ein attraktiver Standort auch für Spieler. Kann ich mir schon irgendwann mal vorstellen. Aber das, was Ben gerade gesagt hat, kurzfristig und mit den Strukturen, die wir jetzt gerade haben, ist total schwer umzusetzen. In der Halle würde es nicht gehen. Und so, dass wir haben keinen Manager oder keine Betreuer extern aus der Mannschaft. Alles, was passiert, machen wir selber. So, und wir haben Sponsoren, die uns unterstützen und wir haben gewisse Aufmerksamkeit auch in der Presse und so. Aber da müsste sich dann spätestens jemand drum kümmern. Und das könnte dann nicht mehr aus der Mannschaft kommen. Und diese Strukturen dann aufzubrechen und zu verändern, wäre ein großer Umbruch. Das kann irgendwann mal passieren. So wie es im Moment läuft, ist es auch schön.
Seht ihr das irgendwie als Nachteil an, dass ihr zu einem Fußballverein gehört und nicht zu einem reinen Handballverein? Oder ist das so, dass ihr sagt, aktuell für die Ambition ist es okay, aber irgendwann wäre es schön, wenn das mal ausgelagert wird?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ganz verschiedene Perspektiven muss man es betrachten. Einmal ist es ein ganz, ganz großer Vorteil, deswegen spielen wir auch alle hier, weil wir diesen Verein von der Struktur und von der Philosophie her total unterstützen und nirgendwo anders spielen wollen. Wir haben ganz viele Leute auch, die aus dem Stadion teilweise nach dem Heimspiel zu uns kommen. Dann haben wir eine super Stimmung in der Halle. Viele lernen uns auch darüber kennen, weil sie jemanden im Stadion haben, der irgendwie auch mal zum Handball geht und so. Das ist ja diese Gemeinschaft einfach viel leichter, auch da Zuschauer zu bekommen. Gerade in so einer Stadt wie Hamburg ist es schwierig, Leute für den Handball zu begeistern, weil es halt so viele Sportangebote gibt, die sportlich vielleicht auch in einer höheren Liga spielen und eigentlich attraktiver sind, als wir es sind in der vierten Liga Hamburg. In der vierten Liga Handball so ist jetzt nicht unbedingt das Attraktivste. Auf der anderen Seite ist es teilweise tatsächlich auch von Nachteil. Ich bin zum Beispiel für die ganzen Sponsoren zuständig. Da ist es natürlich von Vorteil, weil wir der FC St. Pauli sind und viele sagen, ne, da hängt mein Herz dran, so ich unterstütze euch. Aber wir haben auch ganz viele Sachen, die wir dadurch nicht machen können. So, also wir können zum Beispiel nicht Ratsherren irgendwie groß auf dem Trikot haben.
Ach so, wegen Astra.
Wegen Astra. Wir könnten auch nicht O2 auf der Hose haben. Und so weiter und so fort.
Ach so, echt? Das gilt für den ganzen Verein?
Gar nicht nur für Fußball? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wir können, wir arbeiten zum Beispiel seit langem mit Hummel zusammen, lange vor den Fußballern, jetzt auch noch länger, als ihr es dann gemacht habt, als die Fußballer es gemacht haben. Aber dann ist es so, dass Anna Amor sagen könnte, ich mach das. Ich übernehme das. So ein bisschen so vorkaufsmäßig. Und das ist so total kompliziert. Und da können wir nicht einfach machen, was wir wollen. So ein Dorfverein in Schleswig-Holstein sagt, oh, hier, die Kneipe nehmen an oder wer auch immer uns irgendwie unterstützen will, das machen wir alles. Und wir müssen da ganz, ganz viel absprechen. Und das...
Dann mit der Geschäftsstelle?
Genau, mit dem Hauptverein, mit den Leuten vom Marketing und so weiter. Und so Sponsoringverträge, die liegen ganz gerne mal 3 Monate da oben, bevor ich sie wieder kriege. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist halt, ja, also das ist so. Das wissen die auch, dass es schwierig ist. Aber da hat der Hauptverein einfach nicht auch nicht die Kapazitäten dafür, für so viele Amateursportabteilungen, wie wir haben, da alle so zu unterstützen. So, also ich fände es schön, wenn das mehr im Vordergrund stehen würde bei uns im Verein. Weiß aber auch, dass es eine tierische Arbeit ist. So. Und deswegen ist das ganz häufig ein totaler Vorteil. Wir wollen auch alle nichts anderes. Mhm. Aber manchmal sind es auch Steine, die im Weg liegen.
Hat das zugenommen mit eurem sportlichen Erfolg?
Klar.
Ja. Also ich weiß zum Beispiel, die 8. Herren, die spielt auch ausschließlich in Hummel. Die hat von Under Armour so einen Sack mit Klamotten zugeschmissen bekommen und haben das dann an die 4. oder an die 6. verkauft. Und dann haben wir gesagt, nee, die Klamotten passen ja noch. Und so geil spielen wir jetzt nicht und so schnell gehen die nicht kaputt. Das funktioniert schon so. Und da gab es halt überhaupt keinen Stress. Also nichts in der Richtung. Aber es ist halt viel weiter unten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, mit dem wachsenden sportlichen Erfolg wird auch mehr ein Auge drauf gelegt. Ist denn von der Geschäftsstelle ab und zu jemand da? Wisst ihr da was? Oder ist das nur so?
Nee, von der Presseabteilung waren, glaube ich, mal ab und zu welche da.
Aber unsere Aufsichtsratsvorsitzende spielt ja nun selber zweite Dame.
Ja. Es sind so, wenn größere Spiele sind und ich dann mal einlade oder wieder mal einladen, dann kommt schon auch mal jemand vorbei, aber relativ selten. So. Ich glaube, das ist halt auch, ne? Wir gehen nicht ins Stadion häufig, weil wir selber spielen und dann können halt auch Leute, die ins Stadion gehen oder hier beim Heimspiel irgendwie gebraucht werden, nicht zu uns mal bekommen.
Auf jeden Fall kann man nur sagen, geht da mal hin. Das ist, ich finde, wer das noch mitgekriegt hat, so in den 80er, 90ern, der hatte immer viel Spaß bei der U23. Da konnte man singen und ein bisschen Spaß haben. Und ich finde, das ist
Amateure,
so das,
haben wir es damals
genannt? Damals haben wir es Amateure genannt, genau. Und ich finde, das hat sich inzwischen so ein bisschen zum Handball verschoben. Also, es sind wirklich, man kann die ganze Zeit in Ruhe singen, sein Bier trinken und Spaß haben. Ne?
Wir sind mal nach Stettin gefahren. Und da gab es ganz große Ansagen von Seiten des Ordnungsdienstes, also von den zwei Typen mit orangen Westen, dass wir bitte auch nur Dosenbier mitbringen sollen und nicht mit Flaschen werfen sollen. Das war ein bisschen witzig. Und standen wir dann mit so einer Palette Dosenbier und wurden erstmal groß beäugt. Das war schon ein bisschen spaßig.
Ich fand tatsächlich, ist jetzt ja schon, glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass diese etwas hitzigeren Pflichtspiele gegen den HSV stattfanden. Da fand ich das ein bisschen grenzwertig, weil tatsächlich die Zuschauer so ein bisschen versucht haben, dieses St. Pauli HSV-Ding zum Handball zu tragen, was da aber nicht hingehörte. Mhm. Also natürlich war es was Besonderes, gegen die zu spielen. Natürlich wollte man da vielleicht lieber gewinnen als gegen andere. Aber man hat auch da euch angemerkt, das war euch nicht so recht. Zu Recht dann wahrscheinlich auch, aber seid ihr wahrscheinlich ganz froh, dass die dazwischen raus sind aus der Liga?
Nee, also dass die so raus sind jetzt auch nicht. Also es ist schon immer ein schönes Spiel gewesen, weil auch viel drumherum gemacht wurde. Und es ist halt ein Derby für uns, aber ich glaube, es ist so ein bisschen anders beim Handball. Da kann man sich wirklich 60 Minuten auf die Schnauze hauen und danach gibt man sich die Hand und kann da ein Bierchen trinken oder mehr. Und das war auch immer nach den Derbys so. Da hat man gesagt, okay, heute habt ihr uns meistens haben wir da immer mit haushoch verloren, dann im Rückspiel war es knapp und das letzte haben wir auch dann gewonnen. Aber das waren halt immer dann nachher, also beim letzten Mal waren wir nachher noch feiern und da kamen auch noch ein paar Spieler von denen vorbei und haben uns gratuliert und da ist es halt, diese Rivalität ist dann auf 60 Minuten begrenzt und danach ist das wirklich so, dann ist man einfach Handballer und dann hat man Spaß zusammen und kann das vergessen und sie sind ja auch aufgestiegen. Wir haben sie nochmal kurz ein bisschen geärgert durch den Sieg, also es war nicht eingeplant, dass sie die zwei Punkte bei uns lassen, aber mehr ist es dann auch nicht, also das dann so zu Hassduell hochzustilisieren, ist, glaube ich, völlig verkehrt bei uns.
Wir hatten jetzt die letzten zwei Spiele gegen HSV, war es in der Halle auch ruhig. Also, nicht ruhig von keine Stimmung, da war super Stimmung, es war total voll, wir mussten Tickets ausgeben und so vorher. Aber es war alles friedlich und auch eine gute Stimmung. Es gab einmal einen Zwischenfall tatsächlich, da ist eine Flasche geflogen von einem Block in den anderen und das ist halt auch genau, wie ich schon gesagt habe, so, dass wir das alles organisieren müssen und da hatten wir dann halt Ordner extra für das Spiel organisiert, extern und so weiter und so fort und das war tatsächlich dann eine Situation, wo wir irgendwie als verantwortlich für die ganze Veranstaltung da auf dem Spielfeld stehen, Handball spielen wollen und sollen und da stehen 400 Leute in der Halle und gucken uns zu und dann fliegt da eine Flasche und der eine blutet am Kopf und muss da irgendwie von den Ordnern rausgeführt. Das ist natürlich was nicht passieren soll und darf. Aber es ist einmal passiert und seitdem ist immer vor den Derbys mit dem HSV ein guter Austausch gewesen, wie wir es angehen. So. Und das hat die Jahre danach auch immer alles gut geklappt und war friedlich so. Das
hat HSV Handball denn überhaupt noch was mit dem HSV zu tun? Die sind auch irgendwann mal outgesourced worden.
Aber jetzt und wieder, oder?
Lizenznehmer, bla.
Nee, das ist jetzt ein ganz neuer Verein. Ach so. Also Handball-Sportverein, also das HSV, die Abkürzung ist geblieben, aber es ist ein komplett neuer Verein.
Ich glaube, sie haben jetzt auch nicht mehr die Raute seit dieser
Saison. Nee, haben ein ganz neues Logo, alles.
Also vorher haben sie die Raute gekauft quasi. Ne?
Sie haben dafür bezahlt. Und das war, glaube ich, dann auch eines der Dinge, was ihnen das Nick gebrochen hat, finanziell. Ja.
Es gibt tatsächlich auch eine Handballabteilung von dem echten HSV, die spielen aber deutlich weiter unten.
Ist das sogar nur eine Spielgemeinschaft mit irgendjemand noch zusammen? Ich glaube, das ist ganz, ganz klein.
Aber es soll nicht unser Thema sein.
Nee, genau. Also ihr seid momentan Neunter in der 14er Liga. Ihr spielt jetzt seit 5, 6 Jahren Oberliga, glaube ich.
Ja, 6, glaube
ich. Die ersten 2 Jahre waren immer sehr knapp, genau, am Abstieg vorbei, genau, aber seitdem eigentlich ziemlich stabil.
Ja.
Und ja, 12 Punkte aus. Nee, was habe ich mir aufgeschrieben? 12 Punkte aus 13 Spielen stimmt nicht. Doch, stimmt. Ihr habt 12 zu 14 Punkte nach 13 Spielen, ja. Mhm. Also sollte dem Klassenerhalt auch dieses Jahr normalerweise nichts im Wege stehen.
Genau, wir haben ja vorhin gelernt, Handball ist inzwischen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wir können die Saison beenden. ja, also wir sind tatsächlich damit nicht zufrieden mit dem aktuellen Stand, mit den 12 Punkten. Man muss dazu sagen, dass wir 2 Kreuzbandrisse haben,
Klaus kann nicht spielen, unser Spielertrainer kann nur noch Trainer sein.
Das ganze Jahr schon verletzt, ein weiterer Spieler aus dem Rückraum fehlt schon lange. Von daher gehen wir im Moment echt auf dem Zahnfleisch, so einfach personell. Und deswegen ist es dann so ein bisschen zu entschuldigen. Dazu kommen die durchaus ärgerlichen Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Sekunden, was uns einfach so 2-3 Punkte gekostet hat. Aber wir spielen auch einfach nicht da, wie wir im Moment spielen wollen. Trotzdem werden wir den Klassenerhalt hoffentlich schaffen. Gehe ich fest von aus. Wir werden in der Rückrunde viele Spiele, besonders zu Hause, gewinnen. Und dann wird das klappen.
Besonders zu Hause ist ja auch so ein Stichwort. Ihr seid die einzige Mannschaft in der Liga, wo es ein Backeverbot gibt. Magst du den Fußballhörern mal kurz erklären, was das heißt, was das für Konsequenzen hat und warum euch deswegen alle scheiße finden?
Backe ist, heißt auch Harz. Also das kann man mit Baumharz vergleichen. Das ist eigentlich so ein Hilfsmittel, um mehr Kontrolle über den Ball zu bekommen. Und es klebt sehr und das ist auch das Problem, was wir haben, dass wir es nicht benutzen dürfen, weil Hallen dadurch verunreinigt werden können. Also ist nicht immer ein Muss, aber da wir in einer öffentlichen Hallen spielen, ist halt da der Reinigkeitsaspekt doch sehr im Vordergrund. Es gibt zwar auch Zwischenmittel, aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Es ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel, auf das wir nicht zurückgreifen dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auswärts werden wir damit konfrontiert, auch meistens dann auch in höheren Dosierungen, also dass wir das Problem haben, dass wir den Ball dann nicht von der Hand kriegen, weil wir es halt nicht trainieren können. Umso schwerer hat es dann aber auch der Gegner dann bei uns zu spielen, der halt dann mit einem sauberen, rutschigeren Ball spielen muss, darf.
Wenn ihr beide schon höher gespielt habt, ab der dritten Liga muss es eine Halle sein, wo Backe erlaubt ist, richtig?
Da gibt es auch Ausnahmen. Also man kann auch, wenn es die eigene Halle ist, kann man auch in unteren Klassen, also in Schleswig-Holstein, besonders wenn das so kleinere Vereine sind, man kann Ausnahmegenehmigung, glaube ich, ab Verbandsliga, glaube ich, beantragen.
Also es ist... Nee, umgekehrt. Also ab der dritten Liga muss die Backe stellen.
Ach so,
Backe erlaubt sein.
Genau.
Ja. Es ist schon eine große Ausnahme, dass wir ohne Backe spielen. Ja. Und wir hassen es selber.
Okay,
so, also wir würden selber super gerne Backe spielen. Wir haben alles versucht. Wir sind an den Politiker ran, wir sind in die Öffentlichkeit, wir haben alles versucht mit dem Hamburger Handballverband und so weiter, dass wir Backe erlaubt bekommen in dieser Halle. Es ist aber einfach nicht möglich. Es wurde dann irgendwelche Reinigungskosten in utopischen Höhen genannt, die wir bezahlen müssten. Nach jedem Spiel, nach jedem Training kommt eine Reinigungsfirma und reinigt die Halle. Das ist wasserlöslich inzwischen, das Zeug. Wir haben gesagt, wir machen selber sauber und so weiter. Aber so wie alle andere Mannschaften teilweise auch. Aber all das wurde nicht genehmigt. Und deshalb ist es so. Und wir sind auch müßig, da weiter zu kämpfen. Also wir machen so viel selber und haben auch da ganz viel Zeit reingesteckt. Da kämpfen wir irgendwie gegen Windmühlen.
Und warum ist das so eine Besonderheit? Also ich meine, es gibt ja auch andere Hamburger Vereine in der Liga. Mhm. Und auch die Hallen in Schleswig-Holstein sind ja teilweise die von der Schule. Ich meine, das ist ja hier, glaube ich, die Begründung, dass das in der Schulhalle nicht erlaubt ist.
Ja.
Haben die anderen Hamburger Vereine dann eine eigene Halle, die nicht der Schule gehört? Oder warum ist es bei euch so besonders?
Also, wer ist bei uns gerade in der Liga? Ellerweg hat eine eigene Halle.
Hamburg-Nord hat.
Ich glaube, es ist tatsächlich dann auch häufig so, dass das zumindest, hier ist jetzt das Facility Management Hamburg, okay, also eine große Firma, die einfach sagt, möglichst wenig Betrieb in der Halle, möglichst wenig Leute, möglichst wenig Dreck und dann habe ich Ruhe. Und wenn du aber einen Hausmeister hast, der da vor Ort sitzt und dafür zuständig ist, mit dem kannst du dann auch mal reden. So, mit dem kannst du dann mal sagen, komm, irgendwie, ich gebe dir 1.000 Euro oder wir machen selber sauber oder du kriegst eine Kiste Bier und Schnaps zu Weihnachten und dann gucken wir mal und das passt schon irgendwie. Das ist, glaube ich, einfach ein anderes Verhältnis als das, was wir zu dieser riesigen Firma haben, denen wir, glaube ich, komplett egal sind. So. Ja.
Gut.
Also aber auswärts nehmt ihr es auch selber.
Ja. Muss man auch nehmen.
Muss man.
Also was heißt man muss, aber sonst kommt man mit dem Ball gar nicht klar. Also man muss selber was an der Hand haben, damit man, also kann es jetzt nicht physikalisch erklären, aber man muss dann auch selber das an der Hand haben. Also man kann nicht sagen, ja, nee, mache ich jetzt nicht mit. Dann hat man schon verloren mit dem Ball.
Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen ganz kurze Luftpause, Pipi-Pause und dann unterhalten wir uns über eure Tour nach Ruanda.
Guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr den Melanton hört. Es folgt eine neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern. Dieses Mal lese ich aus der Nummer 29 vom 5. Oktober 1997. 2 Mark kostete das gute Stück mit dem legendären Cover Montags gehört Fatih mir. Mit einem unfassbar langen 6 oder 8 Seiten Artikel über die Montagsspiele und ob sich das finanziell für St. Pauli lohnt oder nicht. Man kommt zum Schluss, das nicht. Diesen Artikel lese ich aber nicht, viel zu lang für dieses Format. Lohnt sich trotzdem in den neuen alten Bänden, die es ins Archiv geschafft haben. Vielen Dank dem edlen Spender. Mal so zu lesen. Und heute begnügen wir uns mit einem Außenblick auf St. Pauli vom Fanclub El Grano, das Korn, das Sandkorn, das Körnchen oder auch der Pickel. Das sind Leute aus dem spanischen Valladolid, die sich dort 96 als Fanclub gegründet haben und sozusagen im Stile eines Away-Berichtes über ihren Besuch am Millerntor schreiben, ursprünglich auf Spanisch in ihrem eigenen Fanzine Independente, übersetzt dann im Übersteiger Nummer 29 zu lesen. So, FC St. Pauli, ein anderer Verein. Der Fußball auf St. Pauli hat die gleichen Wurzeln wie der Stadtteil. Der FC St. Pauli wurde 1910 von Arbeitern gegründet. Wenn man sich ein Spiel im Stadion anguckt, konsumiert man nicht einfach passiv, sondern es ist wie ein großes Fest für alle Welt. Die Fans feiern den Fußball und mehr. Sie feiern sich selbst. Oft, auch wenn das Spiel verloren wurde, bleiben die Fans auf den Rängen stehen und feiern weiter. Die soziale Struktur im Stadion ist heterogen, aber es gibt eine bestimmte Form, wie sich die Fans verteilen. Nach Fanclubs und deren verschiedenen Ansätzen. Während in der Nordkurve die typischen Fußballfans sitzen, sitzt der sogenannte schwarze Block im Seitenfußflügel. Was auch immer das ist, der aus einer großen Gruppe einiger hundert Personen aus der Alternativszene besteht. Punks, Hausbesetzer, Sharps, eine bunte Mischung. Es ist ulkig zu sehen, wie sich in der Südkurve St. Pauli Fans mit anderen Fans mischen, ohne dass eine genaue Trennung nötig wäre. Die Leute fühlen sich in ihrem Millerntor-Stadion mit 20.000 überwiegend Stehplätzen, was das Ganze billig macht für die Szene, eng verbunden. Vor ein paar Jahren gab es eine Protestkampagne gegen Pläne des Vereins, ein neues Stadion mit fast ausschließlich Sitzplätzen zu bauen. Bei einem Spiel blieben die Leute die ersten 5 Minuten still, um den Verantwortlichen zu zeigen, wie die Atmosphäre dann in ihrem Stadion wäre. Letztendlich haben sie es geschafft, ihr altes Millerntor zu erhalten. Weiterhin wurde erkämpft. Billigere Karten für Arbeitslose, Verbot von faschistischen Symbolen und Fahnen innerhalb und außerhalb des Stadions. Dieser letzte Punkt war und ist einer der zentralen Anliegen der Fans vom FC St. Pauli, der Kampf gegen den faschistischen Einfluss auf den Fußball. Darüber gibt es auch freundschaftliche Verbindungen mit anderen Fanclubs mit ähnlichen Zielen, besonders mit dem von Celtic Glasgow. Es handelt sich wirklich um ein bescheidenen Verein. Dies ist die sechste Saison in der ersten Liga, in der jeweils ein Vertreter der Fanclubs bei den Pressekonferenzen nach dem Spiel teilnimmt. Verschiedene Fanclubs geben unterschiedliche Fanzines heraus, die sich mit den sportlichen, sozialen und kulturellen Aspekten des Stadtteils beschäftigen. El Grano war da. Im Winter 95 hatten einige Freunde auf einem unserer sportlichen Mittwochtreffen, Bier in der Hand, durch die Kneipen von Valladolid, müde von den Anstrengungen des Fußballspielchens, das wir jede Woche spielen, und bevor es zu spät zum Denken war, die Idee, einen FC St. Pauli Fanclub zu gründen, angeregt durch das, was wir von den so ungewöhnlichen Fans des Vereins gehört hatten, verglichen mit dem, was ein Fußballverein normalerweise so hinter sich herzieht. Alles begann informell und so ist es auch geblieben. Motiviert durch die Begeisterung, die uns jeden Mittwoch in Alkohol und Sport ertränkt. Mit Beginn der Saison 96-97 hatten zwei von uns nichts Besseres zu tun und entschieden, nach Hamburg zu fahren, um uns die Atmosphäre, die wir uns so oft ausgemalt hatten, in unseren Nächten der Francacella, ein unübersetztes Wort, einmal selbst anzusehen. Als Zuschuss für die Reisekosten, scheiß D-Mark, Ausrufezeichen, machten wir ein paar T-Shirts, von denen wir einige unter den Sympathisanten hier und den Rest in Deutschland verkauften. Mit dem Geld und etwas mehr schnappten wir uns das Auto und machten uns nach Hamburg auf. Wir verbrachten die Woche in einer Stadt-WG, wo wir uns wie zu Hause fühlten, dank Martina, einer Tango-Tänzerin, die ein perfektes argentinisches Spanisch sprach. Dort lernten wir auch Manolo kennen, ein Emigrant aus Malaga der zweiten Generation, der für uns eines Nachmittags den Touriführer machte. Der Stadtteil St. Pauli ist wirklich etwas Besonderes und hat viel Nachtleben, in der Art der Mittelmeerstädte, eine wenig übliche Sache in Nordeuropa. Auf der Reeperbahn, die berühmte Straße der Huren, wechseln sich typische Sexshops mit Diskotheken und Kneipen aller Art ab. Auf dem Fischmarkt treffen sich am Wochenende ab 5 morgens die übrig gebliebenen der vergangenen Nacht mit den Kleinhändlern, die zum Einkaufen kommen. Der Cocktail aus Alkohol, Trance-Musik und Fischgeruch ist äußerst empfehlenswert. Ein Spaziergang durchs Viertel zeigt uns die Leute, die hier wohnen. Türken mit ihren Kneipen und ihren Läden voller Obst und Gemüse, die ein Stück Süden in dieses so kalte und regnerische Gegend bringen. Junge Leute und nicht mehr ganz so junge Leute auf ihren Fahrrädern, die die Unfreundlichkeit des Wetters herausfordern. Leute, die kommen und gehen, immer mit einer bestimmten Ruhe, und sie streifen durch die Kneipen mit einem Krug kalten Bieres. Besonders toll ist der Gang am Hafen mit seinen unzähligen Docks, bevölkert von alten, nicht mehr genutzten Lagerhallen. Die Industrie, die um den ursprünglichen Hafen entstanden war, ist in einer Krise, was zu einer höheren Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung führt, und das Einzige, was funktioniert, ist der Handel. Schließlich kam der Samstag und wir begaben uns mit unserem Transparent zu dem kleinen Millerntor-Stadion, begleitet von einigen Freunden, mit denen wir schon viel Spaß gehabt hatten, aber der ganz große Spaß stand noch bevor. Obwohl gegen Freiburg, einer der letzten Vereine in der Bundesliga, gespielt wurde, war das Stadion bis oben hin voll. Die Atmosphäre war wie bei einem Rockkonzert. Punks, Heavies, viele Frauen und viele Fans mit Piratenflaggen, bereit, das Schöne zu genießen. Das Bier, das in Deutschland in den Stadien nicht verboten ist, und die Joints wurden eifrig durch die Gegend gerade gereicht. Während des ganzen Spiels kam es zu keinem Zwischenfall, nicht einmal in der Südkurve, wo sich die Fans der beiden gegnerischen Mannschaften mischten. Gesungen wurde in allen möglichen Sprachen, und wenn der heimatliche Verein Tore schoss, fielen sich alle in die Arme. Das Spiel gewann St. Pauli 2-0, aber das war nicht das Wichtigste. Mit all dem zurückgekehrt zu unserem unterhaltsamen Mittwochen hat der Fanclub El Grano dank Xavi als erstes neue Aufkleber gemacht, auch solche, wie es sie in Hamburg gibt. Auch kräftig gefeiert haben wir. Wer weiß, vielleicht ist all das ja schon der Beginn der nächsten Reise.
So, das war Wilko mit dem Bericht eines Fanclubs aus Spanien zu der damaligen Zeit, wie denn der FC St. Pauli von außen wahrgenommen wurde. Wir haben das jetzt hier
wegen der Luftpause nicht inhaltlich verfolgt, aber ich habe mir das vorhin schon mal angehört. Ich denke, das war durchaus interessant, gerade mal mit dem Blick dann auch von heute, dass der FC St. Pauli auch von außen immer noch doch so sehr anders wahrgenommen wird, als vielleicht aus der Binnenperspektive. Kommen wir zur Aktion We'll Never Play Alone. Der FC St. Pauli, beziehungsweise seine erste Handballmannschaft, ist im Sommer tatsächlich nach Ruanda gefahren. Erzählt doch mal, wie das dazu gekommen ist. Sehr offene Fragestellung, ich weiß.
Ja, dazu gekommen ist es, dass vor ungefähr 4 Jahren war ich mit einem Mannschaftskollegen von uns, der auch Ben heißt, in Südafrika beim Handballprojekt. Haben das besucht, haben das kennengelernt, so ein paar Tage, und waren total begeistert davon, was da passiert, wie jemand, auch tatsächlich Nicola Scholl aus Deutschland, einen Sport, der in dem Land eigentlich noch überhaupt nicht stattgefunden hat vorher, wie er den versucht hat zu verbreitern und zu bekannt zu machen, und wie das so klappt und wie Leute, die vorher noch nie was mit Handball zu tun hatten, wie begeistert sie davon sein können und was Handball einfach mit den Menschen machen kann, was Sport im Allgemeinen vermutlich machen kann, aber unser Sport ist nur Handball. Und damit sind wir nach Hause gekommen mit dem Gedanken, dass das irgendwie auch nochmal der Mannschaft zu zeigen, weil das so ein schönes Erlebnis war für uns. Und das hat dann so ein bisschen gedauert. Und dieses Jahr saßen wir dann beim Italiener zu 4 zusammen.
Ja.
Und haben eigentlich über die Abschlussfahrt gesprochen, was ja so eine Mannschaft irgendwie auch macht. So, wir waren noch nie auf Mallorca oder ähnliches, aber irgendwie ein Weinfest in den Weinbergen Deutschlands besuchen oder sowas tun wir natürlich auch mal mit der Mannschaft. Und da haben wir überlegt, was wir so machen können. Und da haben wir nochmal davon erzählt, von dieser Idee und von dem Projekt damals in Südafrika. Und haben gesagt, Mensch, wollen wir es mal versuchen, Ähnliches irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ja.
Ja, ich glaube, zuerst war der Gedanke, ob wir alle nach Südafrika fahren. Ich glaube, das war so das Erste, wo wir gedacht haben, wir wollen nicht mal nur ein verlängertes Wochenende weg, sondern mal eine Woche mal mit der kompletten Mannschaft. Und da ging es dann irgendwann über das Südafrika-Projekt. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, lass uns doch lieber selber was machen. Was vielleicht nicht, wo vielleicht in einem anderen Land in Afrika, wo wir auch mal was, in Anführungszeichen, Gutes tun, beziehungsweise auch mal Handball vielleicht präsentieren können. Ja, und dann ging's los, ja, wohin denn übrigens? Ja, also, wo können wir hinfahren? Was sind da für Voraussetzungen? Und wen kennt man da? Und da waren wir ziemlich schnell dabei, dass wir eigentlich gar keinen kennen, der in Afrika, also wir hatten uns relativ schnell auf Afrika, so, weil wir wollten natürlich auch ein Land besuchen, was uns auch interessiert oder wo man auch so, sollte ja nicht nur Sport sein, sondern wir wollten ja auch eine interessante Reise für uns haben, ne? Also, dass man das ja, also, haben wir ja auch so gedacht, ja, das sollte schon auch nicht zu kurz kommen, dass wir auch als Mannschaft ein Abenteuer erleben. Und dann fing es an, E-Mail-Adressen raussuchen, Verbände angeschrieben, und schlussendlich war es dann ein Facebook-Kontakt, glaube ich, der dann zu Ruanda geführt hat. Also wir hatten 2, 3 Länder, Malawi war es, Ruanda war es und was war noch? Ich weiß gar nicht. Kenia?
Tatsächlich war es auch außerhalb von Afrika relativ lange im Rennen mit Pakistan.
Pakistan, genau.
Da hatten wir auch noch Kontakt. Wir hatten dann Kontakt zu verschiedenen angeschrieben und geguckt, wen kriegt man überhaupt zu fassen. So, okay, da gibt es zwar einen Handballkontakt aus Ruanda, aber antworten die überhaupt? Und wie kommunizieren wir mit denen? Haben wir so ein paar Leute angeschrieben und einfach mal gefragt, was sie so machen und ob sie Kontakt, Interesse hätten, irgendwie mal was Gemeinsames zu machen. Und ein paar haben geantwortet und ein paar nicht so schnell.
Fast alle haben geantwortet.
Die meisten haben geantwortet und
waren immer begeistert. Nett. Also,
genau.
Es war auch so am Ende, als wir uns dann, Malawi und Ruanda waren die beiden Projekte, die wir dann so ins, und es ist mir echt schwer gefallen. Ich hatte den Malawi-Kontakt und ihm dann abzusagen. Der hat sich auch danach nicht nochmal bei mir gemeldet.
Ja.
Das war schon ein bisschen, ich glaube, er hatte sich sehr auf uns gefreut und hatte auch gesagt, ja, wir holen euch ab und da sind Schulen und da habe ich schon alles organisiert und habe da angerufen. Ja, und da mussten wir dann, so weit waren wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber er war so euphorisch, dass er da schon den dritten vor dem zweiten Schritt dann gemacht hat. Das war dann ein bisschen schade, aber
ja. Und dieser erste Schritt, ich meine, es gibt ja sowas wie die FIFA, gibt es ja auch beim Handball. Seid ihr über den Verband gegangen und dann über die Länderverbände? Oder wie seid ihr überhaupt auf die ersten Kontaktmöglichkeiten gestoßen?
Teilweise, ne?
Ja.
Du bist ja über die Verbände gegangen.
Genau, natürlich. Ich bin über die Verbände gegangen, weil ich da auch ein paar Leute kannte. Und da gab es einen Trainer, also so eine internationale Trainerausbildung.
macht, wo, glaube ich, auch Anna Klett, den wir später dann auch kennengelernt haben, auch teilgenommen hat. Und mit denen habe ich mal angeschrieben, was wir vorhaben, ob er irgendwelche Kontakte für uns hätte oder Leute kennt, die er uns empfehlen würde. Und nach der Liste, ich glaube, es waren so 5, 6 Standorte, war dann so der erste Schritt. Und dann...
Ja, der Kontakt nach Ruanda ist einfach direkt entstanden. Also Facebook, Ruanda Handball und dann war da halt die Gorilla Handball Akademie und dann haben wir da geschrieben, hallo, wir sind der FC St. Pauli, erste Männermannschaft und wir haben Lust, euch zu besuchen. Habt ihr Lust, uns zu empfangen? So ungefähr. Ja. Natürlich ein bisschen ausführlicher und ein bisschen mehr erzählt und so, aber eigentlich so.
Es war aber auch, Zufall, weil Ben, der andere Ben, halt jemanden kannte, der in Ruanda gearbeitet hat. Und der hat ihm erzählt, dass er da ein Handballspiel gesehen hat oder jemand kennengelernt hat, der Handball. Und so sind wir überhaupt nur auf Ruanda gekommen. Das war ja schon Zufall. Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, oh, in Ruanda gibt's Handball, also müssen wir da hin, sondern es wurde uns ja gesagt, oder wir wussten.
Genau, es war Zufall, wobei Zufall da, so weit, dass wir halt schon einfach auf der Suche waren und geguckt haben, wo ist was so. Und wir waren halt irgendwie auf der Suche nach einem Land, wo Handball gespielt wird. Weil wir uns nicht anmaßen, in ein Land zu gehen für so ein erstmal relativ kleines Projekt und zu sagen, jetzt spielt ihr Handball und das macht uns allen total viel Spaß. So, und es gibt aber viele Länder, wo Handball schon total weit ist und da hätte es auch nichts gebracht, wenn wir da hinfahren, hätten wir wahrscheinlich eine schöne Zeit gehabt und hätten da vielleicht gegen gute Mannschaften gespielt und hoch verloren. Aber so war es halt so, dass wir auf ein Land, auf Strukturen noch gestoßen sind, die noch, wie ich schon mal gesagt habe, irgendwie in den Kinderschuhen gesteckt haben und wo wir halt irgendwie auch mit diesem Projekt noch was anstoßen konnten, was anregen konnten und die denen auch Impulse setzen konnten für die so in ihrer Entwicklung. Diese Handballakademie gibt es so seit 10 Jahren ungefähr, seit 2008 glaube ich, gegründet, aber also wirklich noch nicht viel und das sind ein paar wenige Menschen, die da ganz, ganz viel Zeit und Herzblut in den Handball stecken. Gerade in dieser Handballakademie, wo halt viele Jugendliche auch Zeit verbringen, viele Kinder aus den Dörfern, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen. Und da war halt gleich ein ganz, ganz herzlicher Kontakt irgendwie zu den beiden Verantwortlichen. Und da haben wir gemerkt, okay, wir stecken ganz viel Zeit und Herzblut in unser Projekt, so FC St. Pauli Handball hier in unserem Viertel. Und die stecken ganz, so ganz, ganz viel Zeit und Herzblut in ihr Projekt, da in Kigali und in ihrem Viertel. Und die wollen das da voranbringen, wir bringen das hier irgendwie voran. Und da haben wir gleich irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Du hattest auch ein sehr gutes Gefühl in Malawi. Wir alle gemeinsam hatten ein gutes Gefühl in Ruanda. Und deswegen ist es dann im Endeffekt Ruanda geworden.
Das war ja, also ihr habt ja letzte Woche einen Film präsentiert, der gedreht wurde, über 30 Minuten. Können wir gleich vielleicht noch was zu sagen. Was da auch rüberkam ist, das ist ja schon so eine Art Sozialarbeit, die ihr da gemacht habt oder die ihr da vor Ort unterstützt. Gerade dieses Projekt ist ja wirklich auch die Jugendlichen, ich will nicht sagen von der Straße holen, aber denen auch was zu geben, was sie machen können. War das von Anfang an auch Plan? War das bei diesem Play Handball Südafrika, wo ihr vor 4 Jahren wart, auch da schon Aufgabe? Oder ging es mehr um erstmal, wir wollen da mal hin und spielen und mal gucken, was dann geht?
Ja, also Idee von Anfang an war irgendwie eine Partnerschaft tatsächlich aufzubauen und gar nicht unbedingt nur zu unterstützen, sondern wirklich eine Partnerschaft zu haben mit einem Verein, der uns vermutlich ganz viel geben kann, haben wir damals gedacht, und das kann er auch, haben wir jetzt erfahren und wissen wir jetzt, und wo wir aber auch unterstützen können, so einfach aufgrund von Handball-Know-how, was wir wahrscheinlich oder was wir mehr haben. Unsere Handballabteilung gibt es seit 100 Jahre länger als diese Handballakademie. Und die Trainerausbildung hier in Deutschland ist sehr, sehr viel fundierter einfach als in Ruanda, weil der Handball einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und klar, es ist total schön, dass da ganz, ganz viele Kinder und ganz, ganz viele Jugendliche die Chance haben, die Handball geboten zu bekommen. Und in Südafrika damals war genau das, was wir auch gesehen haben. Das war ein Schulhandball, was da angeboten wird, gerade in den Townships. Da ist Handball auch so ein Sport, der politisch nicht geprägt ist. Das ist ja so, dass in Südafrika Fußball hauptsächlich von den Schwarzen gespielt wird, Rugby hauptsächlich von den Weißen, und Handball ist halt so ein neutraler Sport noch in Südafrika. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, gerade auch für Frauen und für Mädchen und Menschen aller Hautfarbe, dass die da spielen können. Und das ist da sehr, sehr erfolgreich. Und in Ruanda ist es, da geht es gar nicht um die Hautfarbe, sondern vielleicht auch um die Ethnien.
dass das auch ein Sport ist, der einfach überhaupt nicht geprägt ist bisher, wo einfach alle gemeinsam Sport treiben und egal woher sie kommen und wer sie so sind.
Mhm. Und es ist auch so, dass so ein bisschen vergleichbar ist wie in den USA, also dass man über sportliche Leistungen auch Zugang zu höherer Bildung bekommt. Also das wussten wir vorher nicht, also ich wusste es definitiv nicht. Und das halt, wenn man konnte sich halt für Schulmannschaften, die haben da, was ich auch eigentlich nicht so geglaubt hätte, dass sie durchgehend Schulmannschaften besitzen, im Handball, bei den Mädchen und bei den Jungs. Und also Schulbildung ist, die Grundschulbildung in Ruanda ist kostenlos. Aber umso höher man kommt oder kommen will, umso teurer ist es das. Und dass man dann, wenn man in der Handballschulmannschaft spielt, hat man dann Schule kostenlos, bekommt Stipendien. Und also hat das, ein guter Handballer zu sein, hat für die in ihrer Ausbildung schon einen besonderen Wert. Wir haben auch jemanden kennengelernt, der in Uganda in der Nationalmannschaft spielt, aber für diese Handballakademie in Ruanda aufläuft und dadurch einen Universitätsplatz bekommen hat. Genauso war aber auch eine Handballerin von der Akademie, die aus Ruanda nach, ich weiß nicht mehr in welches Land, ist sie nach Uganda? Das weiß ich nicht, aber ein anderes Nachbarland und da auch ein Handballstipendium bekommen, was es hier in Deutschland ja so nicht gibt.
Mhm. Ja, sehr, wie in den USA hört sich das
an. Ja, genau.
Okay. Wann war dieses erste Gespräch, wo ihr zusammengesessen habt? War das jetzt dieses Jahr oder war das letztes Jahr dann schon? Also sprich, wie lange hat das gedauert, bis das dann tatsächlich...
Ich glaube, 11 Monate hat das bis zum Abflug gedauert. Also wir sind Ende August geflogen, dann muss das so September?
September, Oktober letzten Jahres. Ja.
Wie viele Türen musstet ihr denn im Verein eintreten, dass der das auch unterstützt hat? Oder hat der Verein gar nichts unterstützt?
Das Projekt haben wir selber auf die Beine gestellt, komplett von Planung bis zur Durchführung. Und also wir waren einmal tatsächlich zum Gespräch hier und da waren auch wurden auch ein paar Möglichkeiten angeboten, dass unsere Öffentlichkeit okay. das genutzt wird, dass die Plattformen genutzt werden. Aber ansonsten haben wir das komplett selber gestemmt.
Dann können wir aber zumindest mal die Sponsoren erwähnen, die euch dabei geholfen haben. Mach ruhig.
Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Also wir hatten als erstes mal ein Crowdfunding, wo viele Leute teilgenommen haben, auch Privatpersonen, teilweise anonym mit durchaus beträchtlichen Summen, aber auch viele aus unserem Umfeld, die da gespendet haben. Vielen Dank nochmal. Dann ist unser Hauptsponsor mit Meile, die das Ganze wirklich eigentlich möglich gemacht haben, die Spenden, die wir mitgenommen haben, dorthin geschickt haben per Luftpost, die den Transport vor Ort für uns ermöglicht haben, also einen Bus gemietet haben, mit dem wir von der Unterkunft zur Schule, zu dem Sportplatz und so weiter und so fort gefahren sind und auch Sachen gespendet haben. Hummel, das ist unser Ausstatter, hat Sachen zur Verfügung gestellt, die wir mit runternehmen konnten und auch noch finanziell mit unterstützt. Und Forest Finance, ein neuer Sponsor, der extra eigentlich im Endeffekt durch dieses Projekt zu uns gefunden hat, hat dieses Projekt auch finanziell wirklich gut und groß unterstützt. Und ohne das wäre es natürlich nicht möglich. Also wir haben da selber jeder auch in die Tasche gegriffen natürlich als Spieler und haben unsere Flüge bezahlt, noch die Unterkunft bezahlt und so. Aber das ganze Projekt hat schon wirklich viel Geld gekostet. Wir waren mit 15 Leuten dort vor Ort, hatten noch jemanden dabei, der gefilmt hat. Und so weiter. Und ohne den Support von den Sponsoren und auch von den Crowdfunding-Teilnehmern wäre das wahrscheinlich
nicht möglich. Das Benefitspiel gegen HSV.
Das stimmt.
Das muss man auch noch.
Ja, der HSV ist bei uns in der Halle aufgelaufen, ohne Backe, weil hat in deren Vorbereitung gegen uns gespielt, um dieses Projekt zu unterstützen, was auch nochmal zeigt, dass diese Rivalität auf dem Platz stattfindet, aber dann irgendwo auch Grenzen kennt. So.
Okay, habe ich hier stehen. Testspiel gegen HSV. Jetzt muss man ja vielleicht dem einen oder anderen noch mal erklären, Ruanda ist ja nicht einfach nur irgendein Land in Afrika, es war irgendwann mal deutsche Kolonie und so weiter und so fort, aber das, was das Land ja besonders macht, in Anführungsstrichen, war ja 1994 gab es einen großen Genozid, zwischen 800.000 und 1 Million Tote. Wir haben nicht die Zeit, das komplett aufzudröseln, aber ganz grob habe ich mir das runtergeschrieben. Es gibt den Stamm oder den Bereich der Hutu, den Bereich der Tutsi und die Hutu-Mehrheit hat die Tutsi-Minderheit eben da größtenteils getötet, so ganz grob und vereinfacht zusammengefasst. Jetzt habt ihr da an einem Tag ja auch dieses Kigali Genocide Memorial Center besucht. Wie kam das dazu, beziehungsweise wie habt ihr denn überhaupt diesen Wochenplan dann da für euch aufgestellt?
Ja, das war eine enge Absprache mit dem Gorilla Handball Club und um halt auch das Land zu begreifen und glaube ich auch die Geschichte auch kennen. Und das war von Anfang an ein fester Punkt bei uns. Also wir hatten einen dabei, der schon mal in Ruanda war und der meinte, ja, schaut euch das an. Aber das wird euch dann ein bisschen den Tag verderben, wenn ihr da seid. Also stellt euch darauf ein, dass das dass man dann mit einem komischen Gefühl ins Bett geht. Und ich glaube, bei unserer Dokumentation sieht man das ja auch. Da werden die Gesichter gefilmt und es ging dann schon sehr nah. Also wir hatten ja auch Leute dabei, die das am eigenen Leib mitbekommen haben, mit den Leuten von der Gorilla Handball Akademie. Und was die erzählt haben, war auch nochmal so eine Schippe obendrauf, wo man dann gedacht hat, boah, das kann man sich nicht vorstellen. Also die Bilder und die ganze Geschichte, also das, was du gerade erzählst, ist wirklich so wirklich nur gekratzt an der ganzen Ethniengeschichte. Und da dann auch nochmal die ganzen Hintergründe zu erfahren, das war schon was ich glaube mein Leben lang nicht vergessen werde. Und umso schöner ist es dann, wenn man mit den Leuten redet und die sagen, ja, wir sind jetzt nicht mehr Hutu, wir sind nicht Tutsi und wir sind auch nicht Twa, also diese dritte Gruppe, wir sind jetzt alles, wir haben einen kompletten Neustart gemacht, wir sind jetzt alle Ruanda, wir sind alle ein Land. Und als das stattgefunden hat vor knapp über 20 Jahren, da war das Land tot, da war das Land, es war still, hat er, glaube ich, gesagt. Und das war schon ganz, ganz komisch zu hören, wenn man dann diese Bilder vor Augen hat, wie die sich da gegenseitig umgebracht haben und alles zerstört haben, wenn er dann gesagt hat, und das Land war, es war ruhig, es hat nicht mehr existiert. Und dann zu sagen, heute gibt's das nicht mehr, wir haben diese ganzen Zuordnungen aus unseren Pässen gestrichen, wir sind jetzt ein Volk und wir spielen zusammen Handball, für uns geht's nicht, wo kommst du her, was machst du, sondern wir spielen Handball, wir machen Sport und es geht ums Gewinnen und Verlieren und Punkte und das war's dann. Also dass man das so für sich so einen Schnitt in seinem Kopf machen kann, ist schon, glaube ich, habe ich so nicht erlebt vorher.
Habt ihr denn das Land auch außerhalb jetzt der Turniertage und dieses Besuchs im Memorial Center nochmal so ein bisschen auch alleine für euch erfassen können?
Ich war vor dem Projekt mit drei aus meiner Mannschaft schon eineinhalb Wochen unterwegs und bin wirklich von Nord nach Süd und Ost nach West gefahren. Waren ganz im Süden im Regenwald, waren ganz im Osten im Nationalpark, ganz im Norden haben wir die wenigen Gorillas gesehen, die es auf dieser Welt noch gibt. Und ganz im Westen in der Grenze zum Kongo. Da waren wir wirklich nochmal so im Land unterwegs und haben das kennengelernt und hatten da auch noch Kontakt zu verschiedenen Einheimischen und konnten so das Land wirklich ein bisschen besser kennenlernen. Das ist ja zum Reisen halt sehr praktisch nicht groß. So, natürlich dauert es länger als in Deutschland 100 Kilometer zu fahren, aber das ist alles gut machbar. Und von daher haben wir das Land da gesehen und waren sehr, sehr beeindruckt. Also nicht nur von den Menschen, da haben wir gerade sehr treffende Worte gefunden, sondern auch von der Natur und von der Landschaft. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Land. Und wir haben uns immer total wohl gefühlt, total sicher gefühlt. Es war eine wirklich tolle Zeit da vor Ort. Und wir waren mit der Mannschaft nach dem Projekt, die letzten zwei Tage, sind wir auch nochmal an den Lake Kivu gefahren, der an der Grenze zum Kongo liegt. Da einfach nochmal so zwei Tage Ruhe zu haben nach dem Projekt, ein bisschen wandern gewesen. Und haben da auch nochmal so ein bisschen das Ganze sacken lassen, das Projekt, die Eindrücke, die wir da hatten und gemeinsam verarbeitet. So, und da noch ein bisschen waren einige baden und wandern und bevor es dann wieder nach Hause ging. Genau.
Ihr habt ja vor Ort jetzt auch dieses Projekt unterstützt. Ihr habt an Turnieren teilgenommen. Ich glaube, das war für euch wahrscheinlich ganz spannend, mal so auf Betonboden zu spielen und auch ohne Backe, nehme ich an. Für mich in dem Film war fast noch das Wichtigste, so was die vielleicht für sich mitgenommen haben, war dieser Coaching-Tag. Mhm. Wie war das auch ein Vorschlag von euch? Kam das von denen? Oder?
Wir haben wirklich sehr, sehr lange vorher diesen Plan ausgearbeitet. Und als ich angekommen bin mit meinen drei Mannschaftskollegen, sind wir auch direkt am ersten Tag, haben wir uns mit denen getroffen, haben das nochmal persönlich dann besprochen, haben es endlich kennengelernt und persönlich besprochen, wie läuft diese Woche genau ab? Was wollen wir machen? Und da haben wir auch nochmal einiges umgestellt. Und wir waren total begeistert von der Planung und wie gut das alles geklappt hat. Wussten wir ja vorher nicht, wie man sich dann wirklich dran hält, was man mal abgesprochen hat. Und das lief total gut. Und dieser Coaching-Kurs war von Anfang an relativ fix, so dass wir den machen. Wir wussten aber die ganze Zeit nicht, ja, auf welcher Basis denn und was soll denn da Inhalt sein? Sollen wir da Trainer, die schon lange Trainer sind, irgendwie noch weiterbringen? Oder sollen wir Leute, die noch nie was mit dem Handball zu tun haben, irgendwie den ersten Schritt begleiten? Und da haben wir dann nochmal auch mit Auge in Auge erfahren, Basics, wirklich die absoluten Basics. Und es ging halt darum, dass Leute, die den Schulen in ganz Ruanda im Endeffekt Handballkurse geben, oder so wie in Hamburg auch so Handballkurse am Nachmittag angeboten werden, passiert das da auch, so im Sportunterricht, dass der Schwerpunkt Handball ist. Und da sind halt Leute, die sind sonst Lehrer, vielleicht Sportlehrer, aber nicht mehr. Und darum ging es. Und ja, da haben wir den ganzen Tag, wir haben einige Trainer bei uns in den Reihen, diesen Workshop durchgeführt. Und ja, es war ein großer Erfolg für viele von uns auch ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, da wurden
Zertifikat.
Für alle gab es ein Zertifikat, was sehr wichtig ist in Ruanda.
Haben wir unterschätzt. Also das musste noch kurzfristig, wurde es aber auch fachmännisch mit Stempel, mit Logo, mit allem drum und dran.
Genau,
ganz wurde geil. Wurde es noch organisiert. Das war auch beeindruckend, wie schnell sowas geht.
Ja, bei 40 Grad da auf dem Betonplatz 8 Stunden lang Trainerworkshop. Und ich glaube, das war für viele wirklich wirklich was Gutes, einfach so ein bisschen Basics zu bekommen, um dann in der Schule halt nochmal das auch zu nutzen. Und die haben halt darauf geachtet, dass wir wirklich Übungen bekannt geben oder Übungen mitgeben, die wirklich einfach auch so dann umsetzen können in den Schulen. So.
Genau. Ich glaube, so wenn man so Übungsmaterial, so Bücher, den einfach nur gegeben hätte, das hätte die nicht weitergebracht. Also da ist wirklich Handball noch so in Kinderschuhen und so Bewegungsabläufe oder wie laufe ich denn jetzt eigentlich richtig mit dem Prellen? Das war halt besonders so bei diesen Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, da ist es, glaube ich, nicht so vonnöten, da anzusetzen, aber mit diesen Leuten, die zu den Schulen gehen und sagen, ja, ich möchte ihr Handball zeigen, war, glaube ich, so das Grundlegendste, was wir dann so mit denen mit auf den Weg gehen konnten.
Ja. Und wie ist das an den Schulen? Also ich meine, ich habe das gesehen, die haben irgendwie Bälle aus Bananenschalen dann
wahrscheinlich? Bananenschalen, getrocknete, dünne, genau. Und da drin ist so Styropor, was die irgendwo gefunden haben. Und dann binden die diese Bananenschalen da irgendwie drum und dann Papier drum, so Band drum, so extra eng zusammengeschnürt und das Ding prellt. Also ich hatte das in der Hand, hab damit geworfen, das ist super. So, also das prellt.
Genau, funktioniert.
Also, ja, total beeindruckend. Da habe ich in dem Film, glaube ich, auch einmal gesagt, so, wir haben eine Schule besucht, die Linien und der Mittelkreis waren aus Stein gelegt.
Ja, oh ja.
Unser Kreisläufer ist rückwärts gelaufen zum Mittelanstoß, nachdem ein Tor gefallen ist und ist erstmal rübergeflogen und hat sich langgelegt, weil der ist einfach ein bisschen höher war. Und sonst halt so Sand. Gut, da hatten wir schon Ballen von richtigen, ja. Aber ansonsten.
Aber auch keine Tornetze halt und die ganzen Kinder standen drumherum und
Barfuß.
Barfuß. Wurden abgeworfen, wenn einer daneben geworfen hat. Ne?
Aber das, die haben ganz, ganz viel Spaß daran und wir waren wirklich beeindruckt, auch wie gut die sind und also ja, was da gemacht wird. Und wenn man dann sieht, mit wie wenig Materialien und mit welchen Voraussetzungen da gearbeitet wird, ist das schon beeindruckend, was die da schaffen und was die da leisten.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die können euch viel geben, ihr werdet viel geben können. Wie geht das denn weiter? Wie ist denn da jetzt ein Austausch für die Zukunft?
Also genau, Plan und Idee ist auf jeden Fall, dass das nicht bei dieser einen Reise bleibt, sondern dass es halt eine Partnerschaft ist zwischen den beiden Vereinen und dass es ein Projekt ist, was möglichst lange leben soll. Wir haben erstmal ganz lange geplant auf diese Reise und danach sind wir auseinandergegangen und haben Ideen gemeinsam gesammelt, wie es weitergehen kann. Und es sind ein paar Punkte, die unbedingt brauchen. Das ist einmal Trainer-Know-how. Das soll zum Beispiel so sein, dass wir unsere Trainingspläne mit denen teilen, dass wir denen zur Verfügung stellen, was wir so machen, auch zum Beispiel in der Saisonvorbereitung, dass die Möglichkeit haben, wenn sie ganz konkrete Fragen haben, dass sie die sammeln und einmal im Monat von uns beantwortet bekommen oder sowas. Da arbeiten wir noch an der richtigen Basis, wie das passieren kann, ob das per Video, per Skype oder auch schriftlich passiert. Das ist so eine Sache, was natürlich immer Thema ist, sind Materialien. Wir sind da hingereist, dank Hummel, mit relativ viel Materialien, an Bällen, an Schuhen, an Leibchen, damit man sich als Mannschaft unterscheiden kann, an Trikots und so. Und das ist natürlich, das hält ja nicht die nächsten 10 Jahre, was wir da mitgebracht haben, sondern das braucht man immer wieder neu. Wir werden auch jedes Jahr neu ausgestattet. Da geht es natürlich auch darum, dass da Materialien hingespendet werden. Eine Herzensangelegenheit von mir oder von uns allen wäre noch, die Wasserversorgung da an dem Platz in Kigali zu ändern. Wir waren da ja viele Stunden und es war sehr heiß und wir hatten natürlich immer genug Wasser, so, weil sonst fallen wir in Ohnmacht. Die können das ohne in Ohnmacht zu fallen, aber trotzdem brauchen die auch was zu trinken. Und gerade die Kinder, die da vor Ort sind oder aus den Dörfern nebenan kommen, wenn man da was getrunken hat, dann hatte man relativ schnell eine Traube von 20 Kindern um sich rum, die dieses Wasser auch haben wollten. So. Und das ging einem schon mal sehr nah. Man wusste, man muss selber auch trinken und hat dann aber immer so die Hälfte mindestens abgegeben. Und das zu ändern, wäre schon was Schönes. Und klar, da kommt dann wahrscheinlich sofort irgendwie Vivok Nagwa in den Kopf oder die Welthungerhilfe. Das wäre zum Beispiel eine Idee, in der Zukunft da vielleicht auch die Wasserversorgung zu ändern an diesem Ort, da wo der Sportplatz ist. Das sind so 3 Möglichkeiten, 3 große Bausteine, glaube ich, für die nähere Zukunft. Natürlich, wir planen auch jetzt schon wieder so ein bisschen den nächsten Besuch. Der kann vielleicht jetzt im nächsten Sommer wieder stattfinden, dass wir mit ein paar Leuten runterfahren. Idee ist auch, dass welche von denen mal zu uns kommen und uns besuchen. Besonders schön wäre es, wenn das junge Trainer sind, die vielleicht hier einen Trainerlehrgang machen könnten und einen Trainerschein machen, ein Zertifikat bekommen, was in Ruanda sehr viel wert ist. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Trainerschein aus Deutschland dass einem das da sehr weiterbringen würde. Natürlich die Ausbildung, aber auch der Trainerschein, um dann einfach da vielleicht höhere Jobs zu bekommen. So. Und ja, das sind so Ideen, die wir haben. Dass die hierher kommen, ist, glaube ich, leider relativ schwierig, weil das mit dem Visum für junge Erwachsene, die vielleicht noch nicht fest im Job sind und keine Familie haben, dann ist es relativ schwierig, dass die hier ein Visum bekommen für Deutschland. Aber das sind so Ideen, die wir haben und wo wir gerade dran überlegen und daran arbeiten, wie wir sie umsetzen können.
Wie ist denn der Handballsport in Afrika generell aufgestellt? Gibt es denn in den einzelnen Ländern ein Ligasystem? Haben die Hallen?
Hallen gibt es, in Ruanda gibt es, glaube ich, keine, in der Handball gespielt wird. Die haben eine Art Ligasystem, die haben aber nicht jedes Wochenende fährt die eine Mannschaft da, die macht das in Turnierform am Wochenende. Auch um Kosten und Aufwand gering zu halten. Also Afrika ist, glaube ich, so als Kontinent gesamt, muss man es, glaube ich, so, Nordafrika ist Handball schon sehr weit. Ich glaube, das kann man gar nicht damit vergleichen. Also wenn man so Ägypten, Algerien hat Tunesien. Und so, das sind Tunesien, das sind auch so, die spielen auch bei Weltmeisterschaften genau. Mit. Also die braucht man gar nicht zählen. Südafrika, Nationalmannschaft ist, glaube ich, auch okay, sage ich mal, von der Entwicklung her. Und Kenia ist, glaube ich, auch schon relativ weit. Aber da, Ruanda ist, glaube ich, wirklich noch in den Kinderschuhen. Und da, sie haben uns auch immer ein Bild geschickt, also als es um die wo das Ganze hingehen soll mit uns und unserer Kooperation. Und da haben sie ganz stolz, oder haben sie gesagt, so ja, und das ist unser Traum, und haben sie so ein Bild von der Handballhalle geschickt. Also das wäre, glaube ich, so das Schönste für die, wenn die mal in der Halle spielen könnten. Obwohl ich mit den Adlern über dem Kopf, da hatte auch seinen Charme und bei Flutlicht.
Ne? Ja, für uns war es natürlich sowas Besonderes, aber ich glaube, für die ist eine Handballhalle wäre natürlich das Nonplusultra. So. Ja. Genau.
Keine Regenunterbrechung.
Die Gorillas, die wir besucht haben, also unser Partnerverein, die nehmen tatsächlich noch nicht am Liga-Betrieb teil, auch nicht an diesen Turnieren, weil sie sich halt nicht leisten können, mit ihren Spielern dann quer durch Ruanda Transport und eventuell Unterkunft zu bezahlen. Es gibt ein paar andere Mannschaften, gegen die wir auch gespielt haben, die das machen, aber die Gorillas, weil die noch zu jung sind und noch keine Sponsoren haben, die das halt finanzieren. Und gerade die Jugendlichen, die da spielen, die kommen halt auch aus den Dörfern und ja, haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, das zu bezahlen. Und die Gorillas selber auch noch nicht, von daher nehmen die noch nicht teil.
Gibt es denn da trotzdem dann, also wie du schon sagtest, Marokko, Tunesien, Ägypten spielen dann Weltmeisterschaften teil, gibt es da sowas wie eine Afrikameisterschaft im Handball dann auch? Und ja. Nimmt dann da Ruanda teil?
Ich glaube, sie haben jetzt bei so einem Turnier mitgespielt, aber ich glaube, es war so, ich sage jetzt mal, wie so eine B-Afrika-Mannschaft.
So 4-Länder-Cup, ja. Da hat dann Uganda mitgespielt, Ruanda.
Vielleicht war es Ostafrika-Cup, ja, irgendwie sowas. Also
so ein paar Länder aus der Nachbarschaft sozusagen, da ein paar Nachbarländer, so ein kleiner Cup. Aber also ich habe sie noch nicht spielen sehen bei der, nee. Bei der beim Afrika Cup, das glaube ich nicht. Nee.
Aber die können ja ein bisschen was. Ihr habt dann ja tatsächlich auch verloren.
Ja.
Lag natürlich nur am Platz, aber hat euch trotzdem
überrascht. Auch die Höhe war auch 1600 Meter. Ja. Waren wir nicht ganz drauf vorbereitet, aber es war auch sehr ungewohnt. Also der Platz, okay, hart, aber du hast halt, du spielst freien Himmel, du hast keine Wände, du hast überhaupt keine Orientierung. Es war schon, vielleicht haben wir uns auch überraschen lassen von der Stärke und der Geschwindigkeit. Also die Jungs waren fix. Das konnten wir halt auch auf dem rutschigen Boden natürlich nicht ausgleichen.
Keine Backe.
Eine
Scheiße.
Außer jetzt keine Backe hat man dann auch an den Füßen.
Ja, wäre da hilfreich gewesen, um nicht die Rutschpartie zu machen. Nee, aber man hat natürlich auch Respekt davor. Man will ja auch wenn Duranda vom Krankensystem für uns okay gewesen wäre, will man da sich ja nicht verletzen. Wenn man dann Betonboden sieht und wie die Jungen sich da reinhauen, da hat man schon Respekt. Also da waren auch Löcher im Boden, wo, glaube ich, irgendwelche Basketballstangen ab und zu auch mal drinstecken. Und dann geht man, glaube ich, auch nicht diesen letzten Schritt, den man vielleicht in der Halle machen würde. Also das ist schon so ein bisschen Verletzungsrisiko. Wir waren ja auch am Anfang der Vorbereitung, das muss man vielleicht auch
noch. Und es sind auch nicht nur die 14 Leute, die 14 Spieler plus die beiden Schiedsrichter auf dem Platz, sondern auch gerne nochmal so ein paar Kinder, die da irgendwie gerade ihrem eigenen Ball hinterher schätzen. Das waren schon echt besondere Umstände. Trotzdem waren die beiden Spiele, die wir verloren haben, so, dass wir sie nicht mit Absicht verloren haben. Nee. Also keineswegs.
Wir haben auch nicht gegen den Trainer gespielt. Also. Wieder
zur Diskussion kommt. Nee, die waren schon ganz gut, muss man sagen. Klar, wir waren gerade im letzten Spiel hatten wir auch ein paar, die dann, was da dazugehört zu so einer Reise, ein paar Kranke, die mit Durchfall im Bett lagen oder irgendwie dann nicht mehr spielen konnten, weil sie sich so ein bisschen verletzt waren oder so. Wir waren da dann natürlich auch, wie jetzt auch in der Liga, ne? Mit einer engen Personaldecke unterwegs. Aber nö, die waren schon gut und können das, was sie da machen. So. Und besser als das, was ich gedacht habe, bevor ich losgefahren bin. Ja. Aber das waren halt auch die beiden besten Mannschaften Wanderers. So. Und das letzte waren tatsächlich auch war im Endeffekt ein Zusammenschluss aus den beiden anderen Mannschaften. Von dieser Akademie und der eine, gegen den wir gespielt haben, der kommt aus Uganda, den hatte Ben Fries schon kurz erwähnt, der spielt in der Nationalmannschaft von Uganda Handball, Basketball und Volleyball. Oh. Und er spielt mit offenen Schuhen.
Ja. So, und das war eigentlich gut, wie fit und was für eine Körperbeherrschung der hat. Schon gut. Okay. Bleibt das denn euer Projekt der Mannschaft? Wollt ihr das auf die Abteilung erweitern? Wie ist da so die Planung?
Also wir möchten auf keinen Fall jemanden vor jemanden abblocken, so keineswegs. Das ist, wir haben es gestartet, wir haben es jetzt erstmal alleine umgesetzt sozusagen. Aber der größte Wunsch ist, dass es möglichst gut weitergeht. So, und dass die Kooperation mit möglichst fruchtbar irgendwie funktioniert. So, und wenn da jemand Interesse hat, das wirklich zu tun, dann ist das und da mitzuhelfen, dann ist das super, dann sind wir da immer offen. Mhm. Wofür wir uns ein bisschen, was wir schwierig finden würden, glaube ich, ist, wenn jetzt ganz viele sagen, boah, ich will auch mal dahin, so, ich mache das irgendwie, ich komme mit und danach sind alle wieder weg. Ja. So, oder irgendjemand sagt, ich stecke jetzt 2 Jahre lang da richtig Geld rein und ich übernehme das Projekt und bringe das nach vorne und dann sind die Gelder halt aus. Und auf einmal fällt man wieder auf ein ganz anderes Level und dann kümmert sich keiner mehr. So, dann lieber langsam und wirklich auf dem Level bleiben, auf dem wir jetzt sind. Einen geringen Austausch mit relativ geringen Sachspenden, aber so, dass es irgendwie verlässlich ist und man weiß, dass die wissen, was sie an uns haben und wir wissen, was wir an denen haben. Und dann ist es okay. So, also, ja, das ist, glaube ich, so ganz schwierig. Wir hatten auch verschiedene Verbänden. Vorher wollen wir es ja nicht nennen, mit wem irgendwie so ein bisschen Kontakt und so überlegen, ob wir die mit reinholen wollen ins Boot oder in die ganze Nummer oder nicht. Und haben uns dann entschieden, das erstmal so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben, weil wir wissen, was dann passiert und dass wir da nichts versprechen, was dann am Ende nicht umgesetzt wird. Und das ist uns halt irgendwie wichtig. Aber wenn da jemand kommt und sagt, ich habe da Bock drauf, oder wenn zum Beispiel eine Frauenmannschaft aus unserer Abteilung sagt, da Rwanda wird auf Frauenhandball gespielt, die sind mit der Frauenmannschaft gestartet sogar, FC St. Pauli damals auch, wenn die mal gegeneinander spielen, großartig so, ne? Wenn da jemand Lust hat, da mit dabei zu sein. Genau.
Ja, das waren halt auch am Anfang schon, wo wir damit angefangen haben, Sponsoren zu suchen oder Unterstützer, die uns irgendwie bei der Logistik helfen, waren auch schon ganz schnell Leute dabei, ja, ein Reiseunternehmen war mit dabei, ah super, der auch so Sportreisen, ja, könnte man da auch noch eine zweite Mannschaft hinschicken. Und dann haben wir auch gesagt, so ja, eigentlich warum nicht, aber wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Also wir haben dann auch gesagt, so, ja, wir können jetzt nicht guten Gewissens, kommt mit uns mit, dann spielen wir da mit zwei deutschen Mannschaften und wenn da ein Trainer bei ist, ist es auch noch besser. Wir wussten ja gar nicht, was uns erwartet und das war halt auch jetzt der erste Schritt, den wir gemacht haben und es soll ja eigentlich auch fernab von unserem Projekt wollen wir auch ja andere Mannschaften oder Vereine motivieren, zu sagen, oh, was die Jungs gemacht haben, ist toll. Vielleicht können wir da mal ein paar Tipps holen oder die anderen Kontakte, die sie hatten, vielleicht kann man die mal bemühen und wir machen was Eigenes. Also das ist ja auch noch so eine Sache, für die wir auch mit dem Projekt eigentlich so ein bisschen werben wollen und wir wollen ja nicht den Daumen da drauf halten und sagen, das ist nur unser erstes Mannschaftding und wir wollen dann nächstes Jahr wieder nur wir hin. Wenn da aus unserer Abteilung zweite, dritte, sechste Mannschaft Leute sagen, ja, wir wollen da unbedingt mit, wir haben den Film gesehen und können wir da nicht auch was machen? Also immer gerne.
Genau, ich glaube, das sind so zwei Paar Schuhe. Ne? Also einmal, wenn jetzt nochmal eine Reise stattfindet oder den Besuch nochmal, ich will niemand verbieten, die Gründer zu besuchen. Ja. Wenn die empfangen, dann ist super, das können die immer selber entscheiden. Ne? Das ist gar kein Thema. Wer da hinfährt und da Bock hat zu spielen, super. Dieses We Will Never Play Alone, dieses Projekt, da muss man halt einfach sehen, dass alles, was unter dem Namen läuft, möchten wir halt gern, dass es nachhaltig, vernünftig und lieber in kleinen, vielen Schritten als in einem großen, das dann aber der letzte Schritt ist. So, das wollen wir halt nicht.
Das klingt ja auch sehr vernünftig. Aber wenn jetzt eine andere Handballmannschaft von einem anderen Verein zuhört und denkt, Mensch, nach Malawi wollte ich immer schon mal, dann können die sich gerne melden und du stellst den Kontakt
her. Ja, wenn ich nicht geblockt worden bin.
Okay, gut. Film fiel ja schon ein paar Mal. Ihr habt eine Doku gedreht, die wurde letzte Woche gezeigt, bei eurer Weihnachtsfeier quasi vorab im Überquell. Übrigens auch mal eine Empfehlung für den Laden hier im Stadtteil.
Ja.
War das auch recht schnell klar, dass ihr sowas wollt oder wie kam es dazu, dass da jemand mitgefahren ist extra?
Ja, schnell war das nicht klar. Das war, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht, es gab auch Anfragen von außerhalb, die uns mal darauf angesprochen haben. Wir haben irgendwann für uns mal selber gefragt, ja, wie wollen wir das machen, wie berichten wir darüber? Wir haben ja auch unsere Sponsoren, die ja auch gerne da teilnehmen wollten oder auch Bildmaterial haben wollten. Und da fing das dann an, so, wer macht das von uns? Wer hat da überhaupt Zeit zu? Wer hat überhaupt die Fähigkeiten dazu? Und dann ist man dann ganz so schnell so, ja, jeder macht ja mal gerne mit seinem Handy mal ein Video oder so. Aber wenn da 15 Leute jeden Tag nur 5-6 Minuten ein Video drehen, irgendjemand muss ja auch das ganze Material nachher sichten und dann auch ein vernünftiges Produkt dann am Ende machen. Wir wollten ja auch eine schöne Erinnerung haben und auch das ja nach außen transportieren, sollte ja auch vernünftig sein. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass es so mit unseren filmerischen Qualitäten vielleicht nicht so gut wird und wir das auch nicht so transportieren können. Man muss ja auch Gedanken machen, was für Aufnahmen macht man, was habe ich drauf. Wir auch nebenbei auch noch diesen Handball-Workshop machen wollten und auch spielen mussten. Deswegen haben wir uns dann irgendwann auch mal über so eine externe Lösung Gedanken gemacht.
Wobei es ja tatsächlich auch so war, dass wir angesprochen worden sind, nachdem wir das halt bei Facebook gestartet haben und so ein bisschen publik gemacht haben, dass dieses Projekt
durch Stadionheft.
Im Stadionheft, genau.
Ja.
Und dann wurden wir angesprochen, ob die Möglichkeit besteht, da ein Filmteam mitzuschicken. So, und dann von einem lokalen Fernsehsender. Und dann haben wir überlegt, wollen wir das, wollen wir das nicht? Wie werden das? So. Haben uns besprochen, haben dann immer gesagt, ja, unter gewissen Voraussetzungen würden wir das gerne machen. Lass uns doch mal mit denen treffen. Und dann ist da aber aus finanziellen Gründen ein Rückzieher gemacht worden. Und in dem Moment hatten wir intern eigentlich schon gesagt, wäre eigentlich cool, wenn wir Bewegtbilder haben. Einmal für uns natürlich, aber auch um das danach zu zeigen, um das eventuell Unterstützern zeigen zu können, um das ja einfach publik zu machen und so einen Abend zu haben, wie wir ihn jetzt Mittwoch hatten. Und so. Und dann war so ein bisschen diese Idee auch noch geboren. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, selber schaffen wir es nicht mit unseren Handybildern. Da hatten wir verschiedenen Kontakt zu verschiedenen Menschen, die sowas machen, Dokumentarfilmer. Und dann war das jetzt über einen persönlichen Kontakt jemand, der da total großartig gearbeitet hat und für Kostenlogie
da jetzt mit uns unterwegs war und danach, ich glaube, die große Arbeit Wochen und Monate lang da diesen Film geschnitten hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel Arbeit und das tatsächlich auch nur, um dieses Projekt zu unterstützen, was natürlich großartig ist.
Ja. Genau, also ich durfte ihn ja auch letzte Woche sehen. Ich fand den fantastisch. Dementsprechend natürlich die Anschlussfrage, wie man den denn dann sehen kann. Wer jetzt heute zuhört.
Ich glaube, es waren noch alle Mittwoch im Überkölle. Ja, nein, also es gibt die, im Moment ist er noch unter Verschluss und zwar aus gutem Grund. Es ist ja die Frage, ob der eventuell nochmal im Free TV irgendwie läuft, was sein kann. Dann, das würden wir dann auf jeden Fall über unsere Facebook-Seite, FCM for the Handball, We Will Never Play Alone, publik machen, wann und wo und wie genau. Falls das nicht der Fall sein sollte, werden wir natürlich irgendwie öffentlich zugänglich machen ich denke mal Anfang nächsten Jahres. So, genau. Also wir wollen ihn auf jeden Fall allen zeigen. Jeder, der ihn sehen will, soll ihn sehen. Ich habe ihn schon 100 Mal gesehen und werde ihn noch 100 Mal sehen. Bevor das nicht klar ist, ob wir den nochmal irgendwie zeigen können im Fernsehen, halten wir ihn unter Verschluss und dann werden wir ihn veröffentlichen.
Natürlich. Die erste Szene im Film ist, glaube ich, wie. Hast du das oder irgendjemand war von euch, der mit dem kleinen Jungen im HSV-Trikot?
Lennart,
okay. Ja. Seid ihr umgekehrt? Habt ihr diese Strahlkraft des FC St. Pauli im Positiven da auch oder ist der Verein da überhaupt nicht existent, weil die haben echt andere Sorgen? Ja, okay. Reicht.
Dieses HSV-Trikot, was der gesehen hat, der wusste auch nicht, was er da trägt. Aber der hätte genauso gut ein St. Pauli-Trikot anhaben können, hätte auch nicht gewusst, was er da trägt.
Gut. Kennt man da Viva Con Agua? Wahrscheinlich auch nicht, weil keinen regionalen Bezug dazu.
Jetzt wahrscheinlich schon, nach dem Waterwalk. Ja, Viva Con Agua ist ja gerade von Ruanda nach Uganda gegangen, von Kigali nach Entebbe. Jetzt wahrscheinlich bekannter als vorher. Ich glaube, dass vorher noch kein Projekt von Viva Con Agua in Ruanda stattgefunden hat. Von daher wird es vielleicht bei einigen irgendwie bekannt sein. Wir waren noch Besuch in der deutschen Botschaft und so in Kigali, um zu besprechen, wie das Projekt irgendwie weitergehen kann, wie es vielleicht in Zukunft Spenden, Sachspenden zollfrei nach Ruanda kommen können, was ein großes Thema ist. So, und die kennen natürlich Viva Con Agua, aber wenn man da durch Dörfer geht, dann nicht. So.
Wie kann man euch denn jetzt unterstützen, wenn man sagt, wir wollen wahlweise mit Sachspenden oder mit Geld das supporten?
Also wie gesagt, es gibt Projekte und Ideen, wie es weitergehen soll und kann. Ich glaube, finanziell das größte Projekt, was jetzt anstehen wird, ist diese Wasserversorgung. Und da werden wir, denke ich mal, über unsere Facebook-Seite, das ist im Moment so unser Öffentlichkeitskanal, sobald das konkrete Formen annimmt, was am Anfang des nächsten Jahres der Fall ist, dazu bestimmt nochmal aufrufen, wie man irgendwie da spenden kann. Wenn jemand sagt, ich möchte das gerne mit Material unterstützen, also alte Handballtrikots sind, glaube ich, lieb gemeint, aber ich glaube auch da, also Schuhe, die man zweimal anhatte, okay, aber so ein Trikotsatz, was so eine Mannschaft das ganze Jahr über getragen hat, das brauchen wir jetzt nicht nach Ruanda schicken, aber viele haben ja auch neue Sachen und wir kennen das selber, man hat sehr, sehr viel Materialien hier. Und da werden wir nach jeder Saison geplant, also das ist so im Mitte Mai, Materialien runterschicken. Da wird uns sehr wahrscheinlich unser Hauptsponsor Meile wieder helfen. Die haben nämlich einen Partner unten in Kigali, eine Verkaufsstelle die stellen Autoteile her und haben in Kigali jemanden, der ausschließlich Meile-Teile verkauft. Und die schicken also sowieso alle 6 Wochen in den Container runter. Und da können sie unsere Sachen mitschicken. Das ist total eine super große Hilfe und da werden wir auch wieder was versenden. Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe hier noch 10 Handbälle, neue liegen oder Schuhe oder sonst wie was, ein Sportladen hat was übrig, dann immer gerne Kontakt zu uns aufnehmen über unsere Facebook-Seite oder per Mail und dann kommen wir da in Kontakt und können das da runterschicken. Natürlich ist so ein Projekt auch immer auf finanzielle Mittel angewiesen. Und auch da kann das natürlich gerne über den offiziellen Weg, über die Handballabteilung dann laufen, dass das Projekt da Unterstützung findet. Genau, also immer Kontakt aufnehmen mit Fragen oder Anregungen über die Facebook-Seite oder einfach an die Abteilung schreiben.
Sehr schön. Ich habe meinen Zettel soweit abgearbeitet. Habt ihr noch Fragen?
Nicht zum Projekt.
Nicht zum Projekt?
Nicht zum Projekt.
Habt ihr noch Sachen, die ihr unbedingt noch loswerden wollt zum Projekt?
Ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, wie gesagt, vielen Dank, dass wir hier darüber nochmal reden durften. Ich kann jedem nur empfehlen, sowas zu machen. Also für uns ist das was, was total bleibend ist. Wenn man so eine Leidenschaft für so einen Sport hat, sich Leute zu suchen, die irgendwo anders auf dieser Welt auch eine Leidenschaft haben, die Leidenschaft teilen, die zu besuchen, kann was sehr Beeindruckendes und Bleibendes sein. Und ich kann das nur jedem empfehlen, da irgendwie mal sowas zu machen.
Ja, also sobald der Film denn öffentlich zugänglich ist, wahlweise in der Mediathek oder bei euch, werden wir den entsprechend auch bewerben. Ihr habt jetzt auch Winterpause bis 1. Jahr, 2. Januar-Wochenende?
14.
14.
Zu Hause, oder? Das ist, glaube ich, ein Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ausnahmsweise mal Sonntag zu Hause, ich glaube 18 Uhr oder so, geht's wieder weiter. Genau.
Sehr gut. Johnny, was außerhalb des Projektes wolltest du noch wissen?
Ich glaube dir, dass es ein Zander ist. Ich hab jetzt das Dicht am Fischlogo gesehen, ja, und dann wusste ich, ja, okay, der Mann hat da Ahnung von. Alles klar. Jegliche... Klingelt gerade dein Telefon?
Nee, das ist ein Alarm gewesen. Egal.
Ja, sollen wir Schluss machen, oder wie ist? Jegliche eventuell aufkeimende Kritik bezüglich des T-Shirts Motiv ziehe ich ab sofort zurück. Ich glaube dir, du bist offensichtlich einfach mal.
Okay. Gut, dann verabschieden auch wir uns in die Winterpause. 13. Januar, Lesung, das ist dann der Samstag, der muss der 14. der Sonntag sein, richtig. Wir Wochenendrebellen, Lesung in den Fanräumen 19.10 Uhr. Da kann man dann die Nacht im Viertel noch verbringen und am nächsten Tag zum Handball gehen.
18 Uhr.
Man kann aber auch zwischendurch nach Hause gehen.
Man kann auch nach Hause gehen. Ich denke ja nur an unsere vielen Zuhörer aus Bayern oder so.
Ja.
Und wir hören uns dann wieder. Ich glaube, wir haben die Termine schon soweit durchgetaktet für die Rückrunde. Ich glaube, nach dem Dresden-Spiel.
Ansonsten soll ich nochmal nachgucken?
Oder? Nee, musst du nicht. Werde ich dann schreiben und bis dann hat es eh jeder vergessen.
Ich möchte nochmal ganz kurz anregen bezüglich des Tippspiels, das wir hier haben. Die Arizona Cardinals, ihres Zeichens eine Footballmannschaft, die haben ja so, auch so eine ähnliche Wette laufen. Die versuchen immer vom einen Spielfeldrand ins andere in so eine Mülltonne mit dem Football zu werfen. Das sind immer drei Jungs. Und wer halt nicht trifft, der muss das Outfit anziehen zum nächsten Auswärtsspiel, dass die anderen sich so aussuchen. Dann wird auch mal so ein Meerjungfrau-Kostüm auflaufen oder sowas. Ich würde das kurz in den Ring werfen wollen.
Wir haben tatsächlich das Tippspiel vergessen. Also ich muss jetzt zumindest erwähne ich, dass Sebastian gewonnen und Justus verloren hat, aber wir überlegen uns zum nächsten Mal, was Justus dann machen muss.
Ich hatte schon eine Idee.
Ist es ein
Meerjungfrau-Kostüm? Willst du es jetzt erzählen oder willst du es mit Justus dann in Ruhe klären?
Naja, ich kann mir bis nächstes Mal ja noch was Neues ausdenken. Jetzt ist es eh vorbei.
Ach so. Was wäre es denn gewesen?
Ja, ich dachte, er singt jetzt ein Weihnachtslied, weil es wurde angefragt und dann hätten wir sogar einen schönen Abschied gehabt. Jetzt gibt's halt keine Musik.
Ja, das nochmal im Video festzuhalten, wäre echt zu viel gewesen, glaube ich.
Das ist zwar das Video, wusste ich da ja noch nicht.
Okay, in dem Sinne euch allen ein paar ruhige Tage und wir sprechen uns dann 2018. Bis denn.
Tschüss. Tschüss.